Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 133, heute mit Matt.
Mathekalypse.
Mit Felix.
Das gleiche.
Ach, ihr seid doch langweilig.
Ja.
Was hast du denn
ich
da?
Ich muss auch manchmal langsam
was trinkst du da?
Es sieht aus wie Mate.
Es ist von der Brauerei Loscher.
Ja, es sieht aus wie Mate.
Sieht ein bisschen aus wie Pisse, ja.
Ich hab hier Sandkist. Sandkiste. Sandkasten.
Oder Sandkurs. Eins von beiden. Was?
Ich fänd's geil, wenn da einmal Sandkist, wenn es so eine Version gibt, Sandbox.
Naja.
So trocken.
Vielleicht Sandkiss. Sandkiss.
Sandbox.
Küsst doch den Sand.
Du bist der Ingo.
Also genau, ich bin der Ingo, ich muss Apfelschorle trinken.
Ja.
Genau.
Mathekalypse nämlich. Ist einfach
schlimm.
Die Wahrheit.
Mal wieder, also wenn die Sendung so heute sehr träge wird, ne?
Wir sind eingeschlafen.
Ja.
Daran ist es
direkt.
Oh, verdammt.
Oh ja, der BB-8 bewegt sich.
Oh,
ich raste da aus einfach.
Fremdgesteuert.
Ah!
Wieso bewegt er sich?
Ich hab einen Knopf hier entdeckt an der Ladeschale und hab ihn mal gedrückt. Einfach so.
Genau, der Matt hat seinen BB-8 mitgebracht. Das können wir auch gleich als Blast machen.
Ja. Dieser Roboter.
Der irgendwie im Zoll
Ball
hing.
Genau.
Hast du den abgeholt?
Ja, der ist zu mir gerollt. Mehr oder weniger.
In der Verpackung.
Ja. Ich mache jetzt mal den Kopf ab. So. Schon mal.
Der macht trotzdem so Sounds da oben.
Ja, ist nicht mehr. Es ist ja ruhig.
Jetzt aber
nicht. Doch nicht. Nee, er lebt. Oh, ich finde das cool. So mag ich den.
Wenn er nicht rumrollt.
Ja. Nicht in der
Lass ihn doch mal über den Tisch rollen, oder?
Nee, ist super nervig.
Fällt er einfach nur runter.
Fällt er einfach nur runter.
Der macht Krach.
Ich habe schon vorhin einen Twitter gefacebookt. Twitter gefacebookt.
Nicht schlecht.
Ein Bild getwittert.
Immer diese Leute mit diesen Shotgun-Clients. Ja.
Ein
Bam! Auf Xing.
Ja. Auf Xing, genau. Ein Twitter gefacebookt auf Xing.
Ingo hat einen Moment auf Xing geteilt. Hier, BB-8.
Es ist kleiner, als ich es erwartet hätte. Ich habe irgendwie gedacht, es ist mindestens doppelt so groß.
Also, ja, er ist kleiner.
Ja, wir haben ja gesagt, das ist dieses Ding aus Star Wars, was demnächst da in dem Film rumrollt.
Der neue R2-D2.
Ja, und du hast ihn dir geholt. Wie kam er jetzt zu dir irgendwie?
Mit UPS?
Mit UPS. Mit UPS kam er und jetzt?
Ja, also ich bin wie schon gedacht am Anfang ein bisschen überrascht.
Unterüberrascht.
Ja, Englisch, tut mir leid. Alleine so zum Spielen ist er irgendwie so mäßig begeisternd. Es ist irgendwie schon immer noch mal wieder cool, irgendwie damit durch die Gegend zu fahren.
Er lebt sich die ganze Zeit.
Ja, genau, er lebt jetzt. Ich versuche mal ihn wieder. Jetzt
oh, er blinkt.
Geht jetzt auch.
Oh,
jetzt ja, also er kann blinken und Geräusche machen hätte halt können sollen, ne? Aber kann er nicht. Also jetzt ist er wieder im Ladezustand.
Genau, also die Geräusche macht er, wenn, dann nur über die App, gell?
Genau, du machst halt die App auf und dann macht die App dann diese Geräusche. Nee, es ist irgendwie...
Er rastet jetzt einfach raus.
Das ist vollkommen crazy irgendwie. Die ganze Zeit zuckt er hier durch die Gegend. Ja, also es macht an sich schon Spaß, damit zu spielen. Vor allem, wenn halt andere Leute in der Gegend sind. Und das Tollste ist halt, wir haben im Prinzip jetzt die Aufgabe, bei uns im Office den Staub zu saugen mit dem. Also wir rollen damit immer über den Boden und nehmen den ganzen Staub auf und dann sammelt er sich hier unten, ich habe ihn jetzt mal geköpft, und dann sammelt er sich hier unten immer drin, also zwischen Kopf und Kugel sammelt sich der ganze Staub. Wir sind da nicht sonderlich effektiv, deshalb müssen wir das sehr häufig machen im Büro.
Ne, effektiv schon, aber nicht effizient.
Genau, ja. Naja, also effektiv.
Deswegen
auch,
haben wir 100 von den Dingen.
und die ganze Dong, Dong, Dong. Ja. Nee, tatsächlich ist das
wir kommen zwar nicht mehr zum Arbeiten, aber der Staub ist weg.
Wir sind produktiv, also sauber ist es.
Ja.
Ja, also mein Kollege hat auch einen und da fängt es dann an, Spaß zu machen, mit dem zu spielen, weil wir haben halt uns so ein Spiel überlegt, im Prinzip, wir fahren damit beide durch die Gegend und wenn sie sich gegenseitig treffen, was bei der Größe von dem echt nicht so einfach ist, also der hat jetzt so, was sind das, so 7-8 Zentimeter Durchmesser maximal. Und das Ziel ist sozusagen, den anderen zu treffen und dabei nicht das hinzukriegen, dass der eigene dann so dizzy wird. Also wenn der wo dagegen fährt und zu stark wo aufprallt, dann fällt manchmal der Kopf ab und manchmal, also er leuchtet danach rot und schüttelt sich halt so. Also er wirkt schon irgendwie lebendig durch diese ganzen Bewegungen. Und das Ziel ist sozusagen, den anderen umzufahren und selber nicht kaputt zu gehen. Dann kriegt man einen Punkt. Und so säubern wir das Büro.
Voll.
Und
euch einfach einen Roomba kaufen
und faszinieren irgendwie die ganzen Leute, die da irgendwie rumlaufen, die dann auch gleich kamen mit so, ja, und da gibt's also jetzt eine Windows Phone App für, was halt an dem Arbeitgeber liegt, ja. Und dann sagen wir, nö, gibt's nicht, gibt's nur für coole Betriebssysteme so die App.
Genau, also das Ding halt Nada Intelligenz, gell? Es fährt einfach geradeaus gegen eine Wand.
Aber der ist schon sonderlich intelligent. Also der merkt sich das und dann fährt er nochmal dagegen.
Mensch.
Nee. Das sind keine Sensoren oder sowas drin, sondern es rast einfach durch die Gegend.
Also der hat Sensoren für, man kann da so Sensoren in der App auch abfragen. Der hat irgendwie Temperatursensor mit drin und der kann auch irgendwie eben, also der weiß die ganze Zeit, wie er sich stabilisiert und auch wie krass die Einflüsse von außen da sind auf die Stabilisierung. Also wenn du ihn schüttelst oder so, kriegst du das mit.
Er gerade aus seinem Body.
Ja, das wirkt natürlich auch highly artificial, was die Werte da angegeben sind. Er kann auch irgendwie tracken, wie viel Wegstrecke er zurückgelegt hat auf diese Art und Weise. Die Genauigkeit will ich da jetzt mal nicht beurteilen. Und eben, wie gesagt, er merkt, wenn man kann ihn auf so einen Patrol-Modus schicken, dann fährt er einfach frei in der Gegend rum und dann merkt er sich in so einem gewissen Rahmen, wo er schon mal dagegen gefahren ist und dann fährt er halt, also du siehst, wie er meistens dagegen fährt, dann kurz Pause macht und dann einfach in eine andere Richtung wegfährt und so fährt er halt so einen Quadranten im Prinzip ab. Es ist nicht sonderlich einfach, dabei ruhig zu bleiben, weil der hat so kleine Antennchen oben drauf und die brechen recht schnell ab.
Ja.
Und etwas, was ich in einem Review vorher schon gelesen hatte, das stimmt leider, er hat die perfekte Größe, um sich mega gut unter so Office-Drehstühle zu hängen. Also die Rollenstühle, die mit denen man so im Büro rumfährt, auf so einem sitze ich hier gerade auch, die eben unten diesen Sternenfuß haben, das ist perfekt. Er passt da genau perfekt runter, um sich genau zu verkanten und zu gehen.
Ja, das ist so praktisch.
Genau. Das ist genau ausgemessen. Ja, aber sonst, ja, Spielzeug.
Sonst verliert er ab und zu seinen Kopf und
Nicht den Kopf verlieren.
Junge. Bloß nicht den Kopf verlieren, Bibi. Und man muss ihn sehr häufig laden.
Wie heißt der andere dann? Bibi und Tina?
T1N3. T1N4, sorry.
T1N4.
Guter Troll. BB-8 und T1N4. Okay. So viel dazu.
Und der ist schon nett.
Man kann ihn jetzt mittlerweile auch im Apple Store kaufen, habe ich ihn gesehen die Tage. Direkt, da muss man nicht mehr so lange im Zoll warten. Man kann ihn, glaube ich, jetzt auch bei Amazon ganz normal bestellen.
Voll die gute Sache einfach.
Naja.
Okay. Dann
kommen wir von Spielen zu Spielen.
Na, kommen wir von
Spielen. Altersgerechtes Spielen.
Naja, das wäre noch nicht mal das, sondern Schutz. Vor Spielen.
Schutz vor Kindern. Eigentlich Schutz vor Kindern.
Wenn der Bengel wieder auf der Rückbank sitzt und irgendwelche Games zockt. Wer war's? Der Ötti. Der Oettinger hat's gesagt. Ja.
Der Oettinger.
Da hocken immer die Bengel auf der Rücksitzbank beim Auto und zocken Games.
Ja, weil ansonsten sitzen die natürlich am Steuer und fahren anständig
auch. Da sitzt ja der Vater in seinem selbstgelenkten Auto und weil der Bengel auf der Rücksitzbank Games zockt, kommen die Stauinfos und die Routinginfos nicht schnell genug ins Auto und deswegen muss 2-Klassen-Internet eingeführt werden.
2-Klassen?
Hat der Oettinger unbedingt so gesagt.
Na gut, wenn der das sagt, dann muss es stimmen.
Aber wir haben jetzt hier eine andere Art von 2-Klassen-Internet.
Ja.
Ist mal wieder soweit.
Red Light District und Non-Red Light District, oder?
Ja, ungefähr so. Also es gibt White Light, Yellow Light, Green Light, Blue Light and Red Light.
Green Line finde ich gut.
District. Und die Farben, ihr habt die alle schon mal gesehen, das sind diese FSK-Freigabefarben. Und es ist mal wieder soweit.
Die auf den Blu-Rays kleben.
Ja, wir haben mal wieder nichts anderes zu tun.
Genau.
Habe ich das Gefühl.
Ja, also jetzt, wo quasi Vorratsdatenspeicherung durch ist, neues Ziel gesetzt.
Das ist voll gut. Das ist voll gut, weil jetzt sind alle Kräfte gebunden. Das ist eine super Nebelkerze. Alle Kräfte gebunden, jetzt kann man sich nicht mehr um die Vorratsdatenspeicherung kümmern.
Vorratsdatenspeicherung ist ja durch.
Ja, aber
jetzt haben wir neue Kräfte.
Also Leute, die sich dagegen organisieren, müssten sich jetzt gegen die Vorratsdatenspeicherung, solange wird das andere durchgebracht.
Ah, ja.
Die haben das schon mittlerweile echt gut raus.
Genau, mit der Taktik, und das, ja. Und es geht um den Sticker für Webseiten. Der vor,
der ist der
Altersfreigabe-Kennzeichnungssticker für Webseiten. Gut.
Kann man sich da den ab 18 gleich holen und draufkleben?
Ich weiß es nicht. Also,
oder klebt man, einfach, oder klebt man den auf Notebook und weiß einfach alles, was das alles auf das Notebook muss.
Das hat
also
RFID
drin.
Du brauchst den RFID ab 18 Sticker auf deinem Notebook.
Wie
oder
ist
den We Make Porn Sticker. Eins von beiden.
Wie ist das dann, wenn, also bei Apple ist es ja immer noch so, dass ich, wenn ich eine App einreiche, und in der App habe ich freien Internetzugriff, also so ein Webbrowser im Prinzip, ja. Dann muss ich immer noch der App als Altersfreigabe 17 plus geben. Könnte ich mir darüber dann streiten? Also ich lasse da nur Webseiten zu, die hier FSK 6 haben. Könnte ich das? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich
sagt Apple, fuck deutsche Regelungen, scheiß. Interessiert uns.
Kannst du kannst ja einen Webbrowser machen, der dann tatsächlich nur auf Webseiten surft, die ab...
Naja, fragfin.de.
Immer ab 18 und direkt auf die Webseiten ab 18 geht.
Fragfin.
Sehr gut.
Gibt es auch ohne Altersfreigabe?
In Deutschland? Ja, ist,
also,
es lass gibt es noch mal ohne Jugendfreigabe, das ohne ist FSK 18.
Nee.
Ja, ohne Jugendfreigabe ist FSK 18.
Es wird dann automatisch FSK 18.
Ja, wenn es keine Jugendfreigabe hat, ist es FSK 18.
Gibt es auch keine Altersfreigabe? Quasi nur für alte Leute?
Nicht eingestuft, dann ist es
nicht eingestuft, ja.
Okay, alles klar. Das Witzige an der Sache ist ja, FSK ist ja freiwillig immer noch.
Ja, ist eine zwangsfreiwillige Selbstkontrolle.
Freiwillige Selbstkontrolle, ja.
Das könnt ihr alle auf eure Webseiten.
Genau, also worum geht's? Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Es geht um den Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Ah.
Wir haben im Jahr 2010 schon mal über das Ganze geredet. Da ging es auch darum, dass diese tollen Sticker auf die Webseiten sollen.
Ja.
Der ist damals dann gescheitert.
Ach Mensch, das ist ja
doof. Und jetzt nehmen sie wieder einen neuen Anlauf. Und statt aus diesem Scheitern von vor 5 Jahren mal gelernt zu haben und mal irgendwie nicht nur Gras über die Sache wachsen zu lassen, und mal also irgendwie weiterzukommen, machen den gleichen Scheiß einfach nochmal. Und wir sind ja damals schon ausgezogen nach Russland, um uns diesem Blödsinn zu entgehen, weil sonst dürften wir ja nicht senden, ja.
Ab vor 22?
Nicht vor 22 Uhr senden, weil wir sagen ja hier böse Sachen.
Darf
wir reden ja nachher noch über den Playboy zum Beispiel.
Irgendwo ist doch immer 22 Uhr.
Ja.
Und was ist die Frage mit runterladen? Darf man das dann auch nur ab 22 Uhr? Ja, oder? Das hatte ich, hab ich so im Gedächtnis.
Genau, wir müssen das verbieten.
Das hatte ich dem letzten
Mal. Ja, außer wir sind in Russland, dann haben wir keine Verpflichtung, das so zu machen.
Nee.
Ja. Wollte eine gewisse Krimisendung eines gewissen öffentlich-rechtlichen Senders.
Tatort!
Verdammt.
Mann, nee.
Es gibt ja nichts anderes, was die Deutschen noch produzieren.
Doch, es gibt diese 1000 Autobahnpolizei oder so.
1000 Sokos vom ZDF hier.
Genau.
Soko 51-13 und alle 51-12, 51-11.
Ich finde es krass, wie viele Sonderkommissionen die haben. So viel Sonder kann es doch gar nicht geben.
Ist es nicht 47-11, echt kolnisch Wasser?
Das ist was anderes.
About that.
Soko 47-11.
Ja. Der geneigte Wikipedia-Nerd weiß.
Okay, du wolltest es runterladen und du durftest...
Nein, ich wollte es nicht runterladen.
Angucken.
Streamen. Ja. Streamen wollte ich das.
Ja, und wie, du wolltest es vor 21 Uhr machen?
Vor 20 Uhr.
Ja, na, aber das hätte ich dir ja sagen können, dass es nicht geht.
Hättest du mal den Ingo vorher angerufen, hättest ihn gefragt, kann ich das jetzt schon angucken? Hätte ich gesagt, hast du gar nicht.
Hab hier so ein böses amerikanisches Fire TV und dann kann ich da irgendwie Zeug drauf gucken, aber nein.
Also,
gelten auch die Regeln des
Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ach, ist genauso schlimm wie der Rundfunkstaatsvertrag.
Rundfunkschutz, der schützt den Rundfunk.
Das ist ja die Regelung, weswegen wir ab 500 Leute, die wir theoretisch erreichen könnten, eine Sendelizenz bräuchten.
Aber das brauchen wir nicht, weil wir in Russland sind.
Ja, Gott sei Dank. Ihr wisst, warum wir nach Russland gezogen sind, genau nach Volgograd, weil diese deutschen Gesetze, mach mal so einen Server, der nicht mindestens 500 Leute gleichzeitig erreichen kann. Mach das mal.
Also der das nicht erreichen kann,
glaube ich, oder? Der kann auf jeden Fall nicht.
Wenn du das nicht erreichen kannst, musst du nur so eine Azure-Instanz nehmen. Ich habe irgendwie die Tage gehört, Azure-Instanzen haben irgendwie in Europa nur ein paar hundert Kilobyte Upload.
Ist ja praktisch.
Ja, super, super.
Nehmen wir das.
Ja, super.
Das ja, SEPA. Das
entspricht genau unseren Anforderungen.
Ja, SEPA.
Ja, SEPA, super. Dann SEPA, würden wir ja da direkt, da könnten wir ja dann sagen, ja, gucken Sie,
500 geht gar Leute nicht.
Gleichzeitig.
Können wir gar nicht.
Geht ja. Dann nicht. Wir brauchen keine Sendelizenz. Puh, Glück gehabt.
Er wird ja. Warm. Ich muss kurz einwerfen, der BB-8 wird natürlich induktiv geladen, das heißt, da geht schön viel Verlustwärme raus.
Das ist doch schön, hier ist ja auch kalt.
Ja, hier ist kalt in Wolken.
Das Problem ist halt, der induziert nicht nur in die Antenne rein, sondern halt auch in alles, was Metall ist da drin.
Meine Hand zum Beispiel auch.
Ja, die ist nicht auf Metall, die wird nicht heiß.
Weißt du das.
Ja.
Okay, und was ändert sich jetzt also konkret? Nix, also die haben da jetzt wieder was gebracht? Und
nee, es kommt genau der gleiche Quatsch, den sie vor 5 Jahren schon mal gesagt haben, dass es eine gute Idee wäre, nochmal quasi zur Besprechung und dann wird.
Na, das machen sie jetzt.
Ja, genau.
Also sie besprechen das jetzt nochmal.
Ja, und nicht. Ich meine, es bringt halt nichts. Also ich meine, du könntest ja sie stellen ja so Filterlisten auch bereit, es müssten ja Programme existieren, die diese Regelungen dann auslesen. Also was weiß ich, wenn du Kinder hast, dass du dann in deinem DSL-Plastik-Bruder-Box sagst, nee, liebe Kinder, ihr dürft nicht auf diese Webseiten surfen. Oder du musst deinen Kindern einen Webbrowser installieren, der das ausliest und deinen Kindern natürlich das System noch so dicht machen, dass sie gar nicht irgendwie auf die Idee kommen können.
Die Webseitenbetreiber müssen so eine Meta-Tag in ihre Seite ran.
Genau.
Erst und Albers-Angabe steht.
Ja, genau. Also das müssten sie auf jeden Fall. Also die Webseitenbetreiber, alle Webseitenbetreiber müssten mitmachen. Also zumindest schon mal das ganze deutschsprachige Internet müsste diese Meta-Information reinbringen. Und dann müssen die Kinder ja immer noch mit irgendwelchen Sachen surfen, die den Rest blocken.
Aber das kann man Google und Apple und Microsoft davor schreiben, dass sie das in ihre Browser einbauen. Ich bitte dich.
Ja. Also wenn
das ist doch ganz einfach.
Wenn es das deutsche Jugendschutzmedienstaat
Da machen die so ein Plugin. Da macht die Bundesregierung so ein Plugin. Nee, das übertragen die an die Post.
Genau. Aber nur per E-Postbrief. Und bis sie das hinbekommen haben.
Alle 2 Wochen wird da so eine Blacklist per Post verschickt.
Per E-Post.
Und die tippt dann jemand anders ein.
Du kannst diesen E-Postbrief nicht öffnen. Er enthält Schweinkram.
Nee, das ist der E-Postbrief.
Dieser E-Postbrief ist in deinem Land nicht verfügbar.
Nee, das ist YouTube. Aber
E-Postbrief wird dann extra für dich ausgedruckt, damit du es auch auf jeden Fall nochmal abtippen musst, ja. Damit keine Chance.
Okay, aber also dieser Vorschlag ist einfach irgendwie damals so abgelehnt worden. Von wem?
Ja, jetzt
frag nicht
damals.
So schnell.
Okay, also es ist nicht irgendwie sowas wie Vorratsdatenspeicherung.
Ist damals gescheitert worden, also ein Staatsvertrag.
Gescheitert worden, finde ich auch schön.
Auf den Scheiterhaufen gescheitert worden. Verscheitert worden.
Das heißt ja Staatsvertrag, weil sich alle deutschen Länder, also die 16, da zusammensetzen und diesen Vertrag beschließen müssen. Und es gab halt zwischen den Ländern nicht genügend Einigkeit, um diesen herzustellen. Ja, du hast ja dann grüne Regierung, schwarze Regierung, blaue Regierung, gelbe Regierung,
alle haben
Pegida-Regierung. Saßen ja
Jamaika,
da alle.
Jamaika, alles.
Jamaika-Regierung, genau. Was haben wir noch so Schönes? Ampel-Regierung.
Schwarz-Schwarz oder so.
Schwarz-Schwarz, dunkel-Schwarz. Dann hast du noch komisches Königreich Bayern, was absolutistisch regiert wird.
Ja, Schwarz-Schwarz, oder?
Das ist doch Schwarz-Schwarz.
Naja, die sind absolutistisch regiert.
Warum muss man sich denn mit denen überhaupt abstinken?
Ja, dummerweise haben die scheinbar irgendwas zu sagen. Ich verstehe es auch
nicht. Können wir nicht vorstellen.
Gott sei Dank sind wir ja in Volgograd und wir haben einen Diktator, wir müssen uns um dieses ganze Schweinkram eigentlich nicht kümmern, ja.
Der sagt einfach, welche Webseiten gut sind.
Genau. Alles andere wird geblockt.
Ja.
Jedenfalls haben wir noch immer einen jungen Medienschutzstaatsvertrag, der am 1. April 2003 irgendwie in Kraft getreten ist und den sollte man jetzt mal novellieren, wie es so schön heißt. Und die letzte Novellierung im Jahr 2010 ist dann gescheitert. Es gab aber auch größere Kritikwellen. Wir haben ja da auch in diese gleiche Kerbe gehauen und
ich glaube, auf uns wurde gehört sind sie wieder da.
Also wohl die rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen hat wohl angekündigt, damals dann gegen den Vertrag stimmen zu wollen und ein paar andere dann auch. Und dementsprechend ist der halt dann nicht mehr zustande gekommen und muss neu verhandelt werden. Und seitdem sitzen sie halt einfach drauf und probieren es jetzt nochmal.
gute Sache oder nicht so gute Sache. Eigentlich nicht so gute Sache. Nö. Aber 5 Jahre ist es her. 5 Jahre.
Das ist also praktisch schon verjährt und deshalb kann man es wiederbringen.
Ja, das haben die Leute schon wieder vergessen.
Ja.
Sollte man denen mal sagen, bei der Vorratsdatenspeicherung hat auch weniger als 5 Jahre gebraucht. Das
ging schneller bei denen, bis es dann durch war.
Ja, die battlen sich da wahrscheinlich intern, wer die sinnfreiesten Regelungen schneller durchkriegt.
Ja, und ich finde, also da hat einer auf jeden Fall gerade die Nase vorne.
Ja. Haben wir dem genug Aufmerksamkeit gewidmet, dieser sinnfreien Aktion.
Ja. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Untoten der Woche, wirklich sinnvolle Informationen gibt es, wenn ihr Dota 2 spielt. was ist Dota nochmal? Ich habe keine Ahnung, irgendein Spiel von Valve.
Ich dachte, es heißt Tota, nicht Dota. Untoter der Woche.
Ja, kommen wir gleich zu. Und irgendwie hat irgendjemand in Folder, einem Verzeichnis von der Dota-Installation.
Irgendein Typ hat irgendwelche Textdateien in
HL3.txt gefunden und außerdem steht da irgendwie, er hat das mal irgendwo gedumpt und da steht auch irgendwas von den Combine drin und das sind ja, die Combine sind die bösen, fiesen Aliens aus dem Half-Life-Universum. Und das bedeutet ja im Prinzip, Half-Life 3 ist fertig oder so.
Half-Life 3 confirmed. Whoop.
Genau, bam, fertig, zack, fertig. Oder hat da irgendwie jemand nur einfach sich einen Spaß erlaubt und die Datei da rein von Valve oder ist die halt noch übrig aus dem uralten?
Oder vielleicht hat es auch einfach keine Aussage.
Egal,
und
man
Half-Life
hat einfach,
3 wird niemals fertig.
Ich glaube, man hat einfach schon lange nichts mehr von Half-Life 3 gehört.
Stimmt eigentlich. Was macht denn Valve sonst außer Dota?
Die machen da gerade so einen hässlichen Controller, der irgendwie nicht so gut ankommt. Und
Controller.
SteamOS und Zeug da.
Das interessiert eh niemand. Kann ja alles auf Linux einfach installieren. Kann sich ja jeder selber installieren, so eine Steam.
Okay, und was heißt es jetzt? Kommt jetzt Half-Life 3
confirmed?
Warum ist es ein Untoter? Ich verstehe es.
Ja, weil das nie quasi gelebt hat, bis es jetzt.
Aber ja, weil es lange
ist eigentlich ruhig geboren,
und
oder?
Tot drum war.
Stimmt,
und jetzt
es wurde komplett eingestampft, mal gesagt.
Nö.
Doch.
Vielleicht, wie auch immer.
Das ist so wie Duke Nukem Forever. Quasi, es war mal, war es ganz lange nicht.
Und dann war
es wieder so halt.
Jetzt hat irgendeine Textdatei in irgendeinem anderen Game gefunden und dann hat Half-Life 3 confirmed. Das ist einfach so einfach funktioniert.
Confirmed, direkt. Ja. So macht man Presse-Releases.
Jetzt könnten wir von, wenn es schon Half-Life heißt, ja gleich zu dem Mann kommen, der auch nur so halb gelebt hat und am Ende tot war in diesem Flugzeug.
Der hat, glaube ich, davor normal gelebt.
Aber hey, wenn er Leute beißt im Flugzeug, dann kann er schon nicht mehr ganz richtig
gelebt
haben.
Ich glaube, das war ein Zombie.
Ja, deswegen. Und das sind ja dann Halbtote, oder nicht?
Ja. Also Half-Life. Je nachdem, wie welche Art von Zombie.
Ich finde, der ist in einem Half-Life dann.
In einem Halbleben?
Ja.
Oh, naja.
Ich hab jetzt mal eine dem Sachverhalt und auch dem, sag ich mal, dem Ernstigkeitsgrad, wie wir das behandeln wollen, angemessene Quelle hierfür gesucht.
Fox News.
Ich habe lange gesucht, aber ich habe es auch bei Fox News gefunden. Ja. Okay. Und vor allem
nur besser wäre noch Torrent Freak.
Die haben den kompletten Scoop. Ja.
Gulli. Direkt auf Gulli wieder.
Der also Gulli hatten wir ja gerade schon.
Torrent Freak hat das bestimmt auch. Was ist passiert? Irgendwie muss auf einem Flug von Lissabon nach Dublin ein brasilianischer Staatsbürger irgendwie ausgerastet sein und so hart ausgerastet sein, dass irgendwie Leute ihn versucht haben, irgendwie am Boden festzuhalten und festzubinden oder wie auch immer, also halt sicherzustellen, zu verwahren. Und dabei hat er irgendwie einen anderen Passagier gebissen und dann kurz darauf ist er gestorben.
Abgefuckter Shit, ey.
Das und das klingt jetzt natürlich, und deshalb habe ich extra die Quelle von Fox News rausgesucht, das klingt jetzt natürlich so, oder das ist wahrscheinlich gar nicht so witzig oder wie auch immer, wie es passiert ist. Ich meine, da ist jemand gestorben. Aber man kann das Ganze natürlich auch, wie Felix gerade gesagt hat, irgendwie hinspinnen, dass er halt einfach irgendwie ein Zombie war. Und der hat dummerweise gleich den einen gebissen, der Antikörper gegen ihn hatte.
Das ist ein bisschen doof.
Das wäre schon ein bisschen doof. Ja. Gleichzeitig muss es anscheinend außerdem bei diesem Flug dann noch vorgekommen sein, dass die Polizei danach irgendwie Leute untersucht und durchsucht hat und dann bei einer anderen Passagierin, die 44 Jahre alt ist, aus Portugal kommend, auf dem Flug nach Dublin in Irland, irgendwie was, 5 Pfund Amphetaminpulver bei sich gehabt haben muss.
Zwei Sachen können nicht zusammen
passen. Angeblich gehört das nicht zusammen.
Vielleicht hat der andere auch 5 Pfund in seinem Arsch. Und dann ist es aufgegangen. Und dann ist natürlich vorbei.
Hat einer von euch mal diesen Lucy-Film gesehen?
wo das auch passiert
ist? Das ist so ein Luc Besson-Film, wo hier Scarlett Johansson mitspielt, die dann irgendwie so ein Drogenpaket im Bauch hat und dann geht das auf und dann kriegt sie dadurch so die mega Halles und geht voll ab.
Dann wird sie krass.
Ja, also, das ist so ein französischer Film. Also
sie stirbt davon nicht, also es ist Spoiler, sie stirbt davon nicht, sondern wird super hardcore.
Genau, sie wird super hardcore und sie fährt nachher mit einem Peugeot durch die Gegend, der Lasergeräusche macht, wenn sie die Lichthupe betätigt.
Geil.
Ein französischer Actionfilm.
So ist es halt, ja.
Und Spoiler Alert, am Ende kommt alles auf einen USB-Stick und ist fertig.
Zack, fertig. Oder das gleiche Ding, Rick and Morty, ist quasi das gleiche für die erste Show.
Kommt auch um einen USB-Stick.
Nee. Er kriegt aber auch Drogen in seinen Arsch und dann ist er so super gut in Mathe.
Super. Das hätte ich fürs Abi damals brauchen können. Sag euch, das Abi in Wolgograd wird immer härter.
Hate auf jeden Fall.
Ja.
Ja, vor allem, wenn man kein Geld hat. Also wenn man Geld hat, kauft man sie es einfach.
Was?
So ist das.
Geld?
Abi.
So. Kaufst du Geld.
Mehr Geld.
Einheiten Geld.
Ich hätte gern für meine 100 Geld mehr Geld. 200 Geld, bitte.
Dann haben wir noch einen Toten der Woche, nämlich der Playboy schafft die Nacktbilder ab. Ja, also in der gedruckten Ausgabe.
Aber
oder überhaupt so.
Nee, in der Online-Ausgabe auch.
In allem.
Ja, überall. Ja.
Das heißt, da ist jetzt nur noch hochqualitativer Content.
Qualitativ hochwertige.
Diese tollen
Lifestyle-Interviews
und diese, wie man sich gut rasiert oder weiß nicht, was steht da sonst noch drin?
Ich habe auch keine Ahnung.
Ich glaube schon.
Also wir tun jetzt hier natürlich nur so, aber wir spielen uns gerade überzeugt. Ich habe noch nie
mir einen Playboy gekauft.
Dann habe ich auch nicht. Ich habe ihn geklaut. Nein. Stimmt nicht.
Vier schnelle Autos und Brüste.
Yeah, und jetzt sind es nur noch schnelle Autos mit Brüsten.
Also, da bist du ja dann jetzt.
Also zwei Brüste oben drauf auf dem Lamborghini.
Matt, da musst du jetzt ja Abonnent werden, wenn da jetzt nur noch schnelle Autos drin vorkommen. Ja.
Und irgendwelche Typen.
Dann nicht mehr. Nee, lass mal. Nee, ich hab doch so schon, das werde ich beim Lesefuhr merken, ich hab doch so schon keine Zeit zum Lesen. Und da jetzt die Bilder raus, muss ich ja also lesen.
Es geht erstmal nur um den US-amerikanischen Playboy.
Ah, perfekt. Gott sei Dank.
Der deutsche Playboy hat darauf reagiert. Und zwar.
Mehr Brüste.
Am Konzept des deutschen Playboy ändert sich nichts. Glück gehabt.
Weiter, Mann.
Brüste.
Zum Glück kein Tempolimit auf der Autobahn.
Ui.
Okay. Die Begründung irgendwie beim amerikanischen Playboy dahinter war irgendwie, weil halt eh schon genug im Internet ist.
Ja, genau. es gibt Brüste im Internet YouTube, und dann brauchen wir das auch nicht.
YouPorn.
Ja.
YouPornTube, ja.
YouTube-Porn.
YouTube-Porn.
Ja, es gibt Pornhub. YouTube Red jetzt.
Das ist was anderes. Da zahlst du auch, aber das ist was anderes.
Ja, da kommen wir dann dazu.
Okay, ist das also auch eine Sache, die wir hiermit behandelt haben?
Ja.
Der arme
Zum
Playboy.
Glück
am deutschen Ende. Ja, der heißt jetzt Twix und Twix.
Was?
So
schlimm.
So, jetzt kommen wir von den Toten zu den fast Toten.
Was?
Felix,
habe ich noch was?
Du hast eine Ente für uns.
Oh, so gut, so das ist so gut einfach. Ich lese einfach die Headline vor. Duck walks into a pub, drinks pint, fights dog, loses, maintains bowtie. So schön einfach. Diese Ente geht in den Pub rein, trinkt ein Bier, kämpft gegen einen Hund, verliert. Aber ist egal, weil sie ist eine Ente und hat gerade ein Bier getrunken.
Und hat immer noch ihren Schlips um.
Und hat immer noch einen Bowtie um. Immer noch seinen tollen Schlips, ja. Das war.
Fliege, klar.
Und es geht um eine super bekannte Ente, die das quasi jedes Mal macht. Irgendwie.
Die macht es ständig.
Ja, doch, die kommt die ganze Zeit in diesen Pub rein und trinkt ihr Bier und dann geht sie wieder. Und sie hat immer diesen Bowtie um und der, dem die Ente gehört, dem war, glaube ich, okay, ich weiß nicht. Gibt es da irgendwie Gesetze gegen, irgendwie die Ente das Bier zu verwehren oder so?
Ich glaube, in Britain gibt es kein Gesetz gegen
Tiere
alkoholisieren und was danach passiert, darüber reden wir.
Außer wenn diese Ente aus dem Pub rausgehen würde mit dem Bier, dann
Nee, bezahlen tut sie ja eh nicht.
Sie kann ja eingeladen
werden. Ist ja egal.
Ja, die wird
aber sie darf.
Nee, das wird auf ihre Liste geschrieben von Bier, wenn sie noch bezahlen muss.
Aber sie darf halt nicht mit dem Bier rausgehen.
Ist das jetzt ja eigentlich eine Ente oder eine Gans? Naja.
Ist diese News eigentlich eine Ente?
Ah, das ist eine
Nein,
ist eine Ente.
Schon drauf angespielt. Nee, man sieht hier Bilder von einer Ente, wie sie einen Pint trinkt, ja. Ist schön. Und
aber warum?
Warum nicht?
Das ist warum Britain. Hat sie sich mit dem Hund angelegt? Das ist halt die Frage. Ich glaube, sie hat zu viel getrunken. muss man sagen. Und da sieht man, Alkohol ist keine Lösung, weil dann legst du dich mit solchen anderen
Hunden an
und verlierst.
Aber wenn du einen Boater hast, alles gut.
Aber dann ist auch egal.
Na gut, also wenn man sonst keine Probleme hat.
Genau, und es ist tatsächlich, es ist eine echte News, die so passiert ist. Und, die Ente ist dabei fast gestorben, wo sie gegen diesen Hund verloren hat. Das ist das Schlimmste eigentlich. Aber das Gute ist, dass sie nicht gestorben ist.
Ja, Gott sei Dank. Okay. Ja. Deswegen haben wir sie auch nicht als Toter der Woche.
Sondern als darunter.
Als Held der Woche.
Genau, sag.
Held
der Woche. Ente der Woche.
Die Ente der Woche.
Sie haben leider kein Bild, wo die Ente gegen den Hund kämpft.
Ja, warum eigentlich nicht?
Ja, weil da wahrscheinlich gerade keiner irgendwie Fotos gemacht
hat. Ja, aber heutzutage hat doch immer jeder einen.
Vielleicht ist es irgendwo dabei. Auf Facebook, aber keiner.
Vielleicht hat die Ente so ein Selfie gemacht, so, yo, dog.
Vielleicht hat die Ente das auf Facebook getwittert oder so.
Genau. Und dann bei Xing geliked.
Genau.
Ja. Kommen wir doch lieber wieder zu Autos.
Genau, jetzt wieder zurück zu Autos, beziehungsweise andere Halbtote der Woche. Nicht nur Volkswagen kennt sich mit Rückrufaktionen aus, auch Toyota. Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen gesprochen über Toyota, deshalb ist es jetzt auch so ein bisschen so ein Blast. Toyota muss 6,5 Millionen Autos weltweit zurückrufen wegen defekten Fensterhebern. Da könnte sich Rauch entwickeln. Und
was sind das für krasse Fensterheber?
Ja gut, da kann halt Kurzschluss passieren oder so. Da geht schon ordentlich was drüber. Da geht
einiges.
Um so einen Einklemmschutz wirksam zu bauen. Jedenfalls
1,21 Gigawatts.
Genau, nur in der Tür von deinem Auto. Tesla versucht es immer noch hinzukriegen mit Toyota, aber kein Problem, also Rauch können wir. Wir müssen da halt irgendwie Autos zurückrufen und dann haben gleich mal die netten Leute von Extra 3 daraus den Spleen gedreht, dass die ganzen Pickups, die da beim IS aufgetaucht sind, jetzt eventuell zurückgerufen werden und deshalb der IS am Ende ist, weil die Autos müssen ja jetzt in die Werkstatt. Das wäre sehr lustig, wenn tatsächlich dann welche von denen in den Werkstätten auftauchen. Vor allem, weil die die Fenster immer unten
haben. Ja, und wenn die jetzt nicht wegen den defekten Fensterhebern zurückhaben, verlieren die dann ihre Garantie?
Ja, die haben dann keine Garantie mehr, ja. Ich glaube auch, das ist der letzte Beweis, den Toyota noch brauchte, dass das keine ehrbaren Käufer waren.
Genau, die bringen nicht mal ihre Autos zurück, wenn wir sie drum bitten.
Kann kein ernsthaftes, ehrliches Interesse an diesem Fahrzeug haben. Wie hast du vorher gesagt, Felix, wer ein Maschinengewehr auf seinem Auto montiert, hat wahrscheinlich jeden Versicherungsschutz verloren.
Oder? Ich weiß nicht, ja. Also das ist halt die Frage, ob man dann den Versicherungsschutz verliert, wenn man ein schweres Maschinengewehr hinten auf sein Auto
baut. In den USA bestimmt nicht.
Nee, das ist auch okay, aber da darfst du es abfeuern. Das Problem ist ja, du hast ja eine relativ hohe Last, die dann quasi eine mechanische Wirkung
anders. Kann man in den USA überhaupt ein Auto zulassen, wo kein Maschinengewehr drauf angebracht
ist? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das gibt so Sonderzulassungen oder so.
Ich glaube, da müssen wir den Mark mal fragen.
Wie das da aussieht, ja.
Ja, ich meine, wenn es kein Pickup ist, dann kannst du es zulassen.
Was ist mit Raketenwerfern?
Raketenwerfer geht
immer. Musst du dann aber im Kriegsgebiet sein, damit du den benutzen darfst?
Nee.
Oder du musst einfach schnell
gehen. Nee, wenn fahren. Du Raketenwerfer benutzt, dann wird alles um dich rum zum Kriegsgebiet.
Also wenn wir was gelernt haben von Battlefield 1942, ist, wenn du nach hinten schießt, wird dein Panzer schneller.
Ach so, die sparen Sprit da. Ja. Nein.
Mit Maschinengewehr geht das natürlich auch. Ist ja wohl klar, geht ja nicht so schnell.
Mit dem Rückstoß, ne? Ja. Nicht schlecht.
Gut.
Also falls ihr in Toyota fahrt und der gerade nicht irgendwie in der Wüste irgendwie rumsteht beim IS, sondern hier in europäischen Gefilden und betroffen seid, ich habe auch verlinkt, was genau da. Ihr werdet angeschrieben.
Genau.
Sofern Toyota von euch eine gültige Adresse hat.
Ja.
Das finde ich übrigens interessant an der ganzen Geschichte. Wie ist das? Die gehen dann zum Kraftfahrtbundesamt oder wie macht ihr das?
Ja, genau.
Also weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein gebrauchtes Auto kaufe, dann wird das ja beim Kraftfahrtbundesamt irgendwie registriert oder wie? Also woher das weiß...
Muss ja umgeschrieben werden, oder?
Ja genau, im Fahrzeugbrief, also Zulassungsbescheinigung Teil 2, steht
Teil 1 steht da.
Teil 1 ist der Schein, Teil 2 ist der Brief, meine ich mittlerweile. Es ist genau umgekehrt, wie es früher war. Also einfach die Nummerierung ist andersrum, egal. In einer der beiden Zulassungsbescheinigungen steht ja drin, wer du bist. Also der Eigentümer des Fahrzeugs, der Halter, und die Marke. Und das heißt, theoretisch kann dann also der Hersteller irgendwie ins Kraftfahrtbundesamt gehen und sagen, sag mal alle die Fahrzeuge, die von uns zu.
Ich weiß es gar nicht.
Ja, also ich kann es mir nur so vorstellen, weil ansonsten wüsste, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, doch sagen wir Toyota oder in meinem Falle jetzt Fiat, nicht.
Jetzt wissen wir es. Jetzt können wir Ihnen
nicht Bescheid, was ich da
heute machen.
Also dass sie mich da anschreiben.
Wie kann man ein italienisches Auto fahren?
Ist kein italienisches Auto, ist in Polen zusammengebaut worden.
Ja, dann ist okay.
Wie kann man ein polnisches Auto fahren?
Wie kann das überhaupt herkommen?
Find ich gut, ist für mich im Geiste des europäischen Gedankens.
Ja.
So.
Dass die Italiener jetzt in Polen bauen.
Ja. Gar nicht so im Geiste des europäischen Gedankens, finde ich, Amazon.
Wieso?
Die haben da sowas, das heißt Amazon Pantry.
Aber Amazon stellt doch jetzt ganz viele Flüchtlinge ein.
Was?
Ja, die brauchen über Weihnachten doch wieder so viele Paketzusammenschrauber.
Und Zusammenschrauber.
Die setzen sich dann die Pakete rein.
Ja, der Akkuschrauber, verletzen sie sich nicht.
Wie viele Flüchtlinge werden denn so über die Weihnachtszeit verkauft? Das muss man jetzt auch nachfragen.
Moment,
wie war das jetzt? Wie viel werden denn Leibeigene? Naja, so viel, wie der Amazon halt braucht. Wir sind da ganz pragmatisch. Wenn Amazon sagt, wir brauchen 10.000 Leute, dann sagt die Politik, super.
Dann sagt Verdi,
das ist Verdi ja egal, das sind ja eh nur Leiharbeiter.
Ach so.
Die kriegen ja auch nicht den Mindestlohn oder so.
Stimmt, die sind billiger.
Aber immerhin muss Amazon den wahrscheinlich irgendwie Matratzen irgendwo hinstellen. Und von daher sind die dann schon mal weg für die Politik. Also, das ist, glaube ich, ein guter Deal.
Und wo hast du das gelesen oder gehört oder gesehen?
Du willst jetzt auch Quellen haben oder was?
Entschuldigung. Wir können auch Dinge einfach so zum Thema machen.
Amazon.
So lange erzähle ich was von Amazon Pantry.
Ja, mach mal.
Amazon Pantry.
Amazon.de nach Flüchtlingen durchsuchen. Nee.
Die Flüchtlinge sind.
Kann ich es auch rein per Prime bestellen oder was?
Das habe ich ja gefragt. Wie viele werden denn so verkauft über das Weihnachtszeit?
Ist das böse, ey.
Aber über Prime kriegst du es dann direkt am nächsten Tag schon, oder?
Das kommt drauf an.
Je nachdem, in München kriegst du es direkt am gleichen Tag.
Prime Now.
Ja, das sind ja auch
Braucht
viele.
Meine Flüchtlinge
oh
jetzt.
Oh Gott, oh Gott.
Aber ich stimmt, ich müsste ja gar nicht zu weit fahren. Werden die dann direkt da abgeholt und dann...
Oh Gott, wir kriegen wieder so viele Hasskommentare.
Nee, Quatsch. Wir sind voll die guten, netten Leute einfach.
Also, okay, wie war das? Die Compliance-Lampe steht schon wieder auf dunkelorange,
Moment,
oder?
Dunkelrot.
Schauen wir nach.
Der blinkt rot. Das ist nicht
jetzt gut. Ist sie langsam wieder blau.
Mhm. Aber wollten wir eigentlich über Amazon haten?
Amazon
haben wir
Pantry.
Doch gemacht, oder?
Wir haben ordentlich Hate abgelassen und werden ihn auch abkriegen. Amazon Pantry, ich sag's nochmal gerne, Amazon Pantry ist ein Dienst von Amazon. Der ist momentan nur für Prime-Kunden in Deutschland und Österreich verfügbar. Das ist irgendwie hier testweise irgendwie. Und Amazons Versuch, irgendwie in das, ich weiß nicht, Lebensmittelgeschäft oder so einzusteigen. Ich hab's echt nicht verstanden. Jetzt erklärt ihr mir's mal. Beziehungsweise ich erkläre euch jetzt mal das Prinzip. Also, du gehst jetzt hier auf Amazon Pantry, bist Prime-Kunde, das heißt, du zahlst schon mal Geld dafür, dass du Prime-Kunde bist. Ja? So. Dann gehst du auf diese Webseite von Amazon und sagst, hier, und dann sagen sie, okay, gut, du hast jetzt eine Pantry-Box.
Eine Pantry-Box.
Das ist einfach wie ein Einkaufswagen, aber es ist eine Pantry-Box. Und,
okay, ja, habe ich verstanden.
Und da legst du Artikel rein. Die sagen jetzt auch nicht genau, ob das jetzt nur gewisse Artikel sind, ich schätze mal schon. Also wir haben hier irgendwie so 8 Kategorien, Lebensmittel, Getränke, Haushalt, Babybedarf, Beauty, Drogerie, Haustierbedarf, Bürobedarf. Und die legst du rein und dann siehst du oben so, wie sich deine Box füllt und dann hast du so x Prozent. Also hast du eine Prozentanzeige und dann wird die voll. Und ich mache das jetzt mal hier nebenher. Die lege ich jetzt in den Einkaufswagen TM und dadurch füllt sich jetzt...
Nee, in den Pantry.
Ja, nee, aber hier steht auch noch, das ist typisch Amazon, hier steht in den Einkaufswagen, er legt es dann aber in diese Box. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einmal irgendwie eine Packung Nudeln, Spaghetti reingelegt, eine Packung.
Ja, und ist die Box
das,
schon voll?
Jetzt ist meine Box zu 5% schon gefüllt. 5%.
Und wenn die voll ist, was ist dann?
Ja, und jetzt geht's weiter, genau. Jetzt habe ich irgendwann die Box voll.
Kauf mal mehr Nudeln.
Und
kauf mal das
mehr
20,
Nudeln.
Kauf mal 20 Packen
kauf
Nudeln.
Jetzt, kauf jetzt noch irgendwie hier
Pack
ganz,
mal 20 ganz Packen Nudeln viel. In deinen Schrank rein.
Ich kann nur bis zu 7.
Ja, dann
habe ich 8.
Warum soll ich?
Jetzt habe ich 8, jetzt habe ich 15, jetzt habe ich so zu 78%.
Kauf noch ein bisschen Milch oder so.
Jetzt nehme ich noch 5 dazu, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will einfach mehr als, jetzt habe ich 2 Boxen, 20 Artikel. Die eine ist zu 4% gefüllt. Mhm. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt eine Box voll und ich kriege dann auch das angezeigt. So. das bestelle ich jetzt. Das heißt, ich habe jetzt eine Box und die bestelle ich und das kostet mich dann 5 € Versandkosten.
Hä?
Und ich habe gedacht, man macht diese Box voll, damit man quasi...
Ich habe gedacht, man ist bei Prime, damit man keine Versandkosten
ja,
mehr bezahlt.
Und ich habe gedacht, Trottel, man hat diese eine Amazon. Box, dann machst du die halt zu 100% voll und dann bekommst du die Box halt ohne Versandkosten.
So, es geht aber noch weiter. Und zwar, die liefern dir dann irgendwie die Box direkt nach Hause. Ich sehe hier keine genaue Angabe. Ich meine, es war aber nicht Express. Also nicht Prime, sondern halt irgendwie 1-2 Werktage. Und dafür bezahle ich nochmal extra. Warum? Was zur Hölle? Wieso? Ich bin Prime-Kunde. Ich krieg alles, was hier nicht diese bescheuerten Plus-Produkte sind und was per Prime lieferbar ist, kostenlos per Expressversand morgen. Warum soll ich diese Pantry-Scheiß machen? Das Einzige, was ich mir da erklären kann, ist, dass da irgendwie halt gewisse Artikel nur da gibt. Aber das habe ich noch nicht gefunden, weil ich kann die gleichen Artikel in der Regel auch einfach per Prime bestellen.
Okay, also du kannst auch eine Packung Nudeln so bestellen und dann kommt's halt einfach so.
Ja, oder du kaufst halt, wenn die Amazon Plus Produkte sind, kaufst du halt für 20 € ein. Was gibt ja diesen Shit auch noch? Diesen Plus-Krempel, wo du dann quasi mindestens trotzdem nochmal
so viel... Das ist ja auch der fieseste Marketing-Scheiß irgendwie der letzten Jahre, dass sie diese Plus-Produkte genannt haben, wobei es eigentlich Minus-Minus-Produkte sein müssten, weil das Einzige bedeutet ist, selbst wenn du jetzt Prime-Kunde bist, kannst du sie nicht mehr versandkostenfrei bestellen, sondern du musst jetzt wieder eine Minimum-Pauschale irgendwie von 20 € oder so erreichen, bis du das versandkostenfrei oder bis es genauer überhaupt bekommst. Weil die Plus-Produkte bekommst du einfach gar nicht, wenn du nicht eine gewisse Summe irgendwie hast. Ja, der BB-8 dreht hier auch langsam. Das ist mein emotionaler, der raged so wie ich, ja.
Das ist
mein
so schön, wie emotionaler einfach sein Kopf abgesprungen ist. Ich weiß gar nicht, wieso.
Warum nicht? So macht man das, wenn es einem zu viel wird.
Genug ist das, genug.
Okay, also ich hätte beim ersten Mal, wo du das gesagt hast, so gedacht, das ist so wie so eine, du kannst ja so lauter so Bio-Boxen oder Kisten dir irgendwie liefern lassen, was weiß ich, einmal freitags, also wir kriegen immer so eine Bio-Kiste freitags und vorher kann ich halt sagen, was da alles reinkommt. Nee,
also Regelmäßigkeit ist aber gar nicht mit drin. Das ist noch gar nicht bedacht. Das ist nicht wie Sparabo oder so, sondern das ist einmal.
Genau,
das
gibt ja auch noch Sparabo.
Du kannst will ich nochmal oder so.
Alle 3 Wochen dir Bananen liefern lassen oder so.
Bananen.
Keine Ahnung. Also das würde für mich Sinn machen. Ja, du hast so eine Kiste, die kannst du dir zusammenstellen und du kriegst sie auf jeden Fall.
Ja.
Und entweder Amazon steckt dir halt irgendwelche Scheißsachen rein. Oder du suchst dir die...
Oder du steckst dir selber diese Banane rein. Gott sei Dank ist schon 22 Uhr.
Gott sei Dank ist immer 22 Uhr.
Immer mindestens 22 Uhr.
Über diese Zeitverschiebung.
Immer mindestens 22
Uhr. Ja, also ich
dann, wie gesagt... Dann wird's ja aus meiner Sicht irgendwie Sinn machen. Okay, weißt du, du hast eine Regelmäßigkeit. Du kriegst halt immer deine Lieferung nach Hause. Und vor allem als Prime-Kunde natürlich noch kostenlos wäre okay. Und sie liefern dir halt immer irgendwelche Lebensmittel, außer du änderst sie halt und packst halt bestimmte Sachen rein. Dann würde es Sinn machen, aber jetzt so wie du es erzählst.
Oder wenn die Box halt so richtig geil ist, aber das ist halt aus so einem blöder Karton halt.
Geil.
Ich habe das irgendwie voll die praktische Box ist, die ich nachher auch noch benutzen kann.
So eine wie von...
Dann würde ich 5 € für bezahlen, ja.
So wie von Ikea, so eine Box.
Aber es ist nicht nur, dass du einmal die 5 € bezahlen musst, weil du dann
pro Box...
die Box behalten darfst.
Ja gut, das ist der Karton, den kriegst du, musst du nicht zurückschicken.
Das ist ein super Quatsch einfach.
Das ist so ein Karton, das ist keine gescheite Box. Das ist halt echt nur so eine...
Also gescheite Box für deine Katze, aber nicht für die normale...
das ist die Zielgruppe.
Katzen.
So, hier, kauf mal ein.
Ja, das ist auch tatsächlich, auf dem einen Promo-Image hier ist auch Whiskas mit drauf.
Ist das wenigstens billiger dann oder so?
Nee, es ist nicht mal so, dass du dann irgendwas sparst. Nee, also an den Artikeln oder so. Nein! Oder? Ich kann es mir nur so erklären, dass das irgendwie Artikel sind, die du so irgendwie nicht kriegst. Also machen wir mal das Probe auf Exempel und ich sage jetzt hier, ich habe jetzt hier gerade auf Espresso gedrückt, hier gibt's irgendwie so Illy Espresso gemahlen bla 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 bla. Und das nehme ich jetzt und jetzt suche ich einfach mal, ob ich das gleiche bei Amazon auch normal bestellen kann. So. Ja, hier, genau, kann ich auch ganz normal per Prime bestellen. Kostenlos morgen. Haha. Warum? Was soll das?
Aber du musst Prime sein, damit du es auch schon benutzen kannst, oder?
Genau, und du musst Prime-Kunde sein, damit du das Pantry haben kannst.
Jetzt
ist Pantry. Bescheuert. Bescheuert. Und das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass es kommt aus den USA und einige meiner Bekannten, die in den USA schon sind, die machen das häufig, weil die Amis haben ja einen Grund, warum sie das lauffaulste Volk der Welt sind. Die lassen sich das dann an die Wohnungstür liefern. Das ist auch noch so ein Unterschied. Anscheinend kommt es in den USA an die Wohnungstür versus hier an die Haustür. Das heißt, du musst es nicht mehr hochtragen. Auch noch so ein Punkt. Wenn ich per Prime bestelle, bekomme ich meine Artikel vom DHL-Mann in die Hand gegeben an der Wohnungstür.
Ja, und das ist in Amerika
nicht
so.
Und nee, aber bei Pantry dann nicht. Da stellen sie es unten vom Haus ab und gehen. Tschüssi.
Das ist doch schlecht.
Also habe ich das gelesen. Ja, eben. Dieses Pantry ist einfach nur schlecht.
Ja gut, ich meine, wenn du nicht da bist, willst du ja trotzdem deine Lebensmittel haben. Also von daher.
Ja, aber die sonst.
Sagen wir mal. Vielleicht haben sie es genau jetzt in der kalten Jahreszeit gelauncht wegen
Kühlkette. Also bei uns ist es auch so, bei uns kommt ja, wir haben so eine Bio-Kiste, die kommt halt, wie gesagt, jeden Freitag und ja, also wenn keiner da ist, würde die auch vor die Haustür gestellt werden.
Das ist auch eine reguläre Kiste aus Kunststoff, das heißt, genau. Die wird befüllt, ihr nehmt das raus, ihr gebt die wieder ab.
Genau.
Die wird wieder abgeholt.
Ja. Gut. Genau, die wird beim nächsten Mal wieder abgeholt.
Ihr habt da so eine Art Abo drauf.
Genau, wir haben ein Abo drauf und die würden uns halt immer Sachen reinpacken.
So hätte ich mir das vorgestellt.
Genau, du kannst dir Sachen reinpacken oder du kannst sie halt auch ändern, wenn du sagst, was weiß ich, du willst heute Nudeln haben und sie hätten dir halt nur Gemüse reingepackt. Also sie nehmen halt, sie halt.
Ich wollte heute gerne Nudeln, aber wir haben nur Gemüse, tut mir leid.
Wir haben hier ganz viele Zucchini reingepackt.
Das ist eine Bio-Boxi-Trottel, Nudeln gibt's hier nicht. Das ist 10 Jahre lang bestellt, kam immer Gemüse statt.
Nee, sie packen dir halt normalerweise Obst und Gemüse rein für, ich glaube, 20 Euro oder 19, 20 Euro. Und du kannst dann halt die Sachen entweder abwählen oder sie halt drin lassen und noch Sachen hinzuwählen. Das gibt's in vielen deutschen Städten, da gibt's auch mehrere verschiedene Anbieter. Ja, das finde ich ganz praktisch.
Also mich hat's noch nicht überzeugt.
Was?
Das Amazon-Ding.
Das Amazon-Ding, nee, das Amazon-Ding hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Aber es gibt's jetzt in Deutschland, ja? Also dieses Pantry.
Ja, das ist jetzt gerade so am Starten. Also das ist jetzt gerade exklusiv für Prime-Leute und ich weiß nicht, ob das...
Für kurze Zeit gibt's kostenlosen Versand. Nicht schlecht.
Wupp, wenn du und Amazon Pantry als...
Kannst du dir auch noch von Rewe und Co. dir irgendwie deine Sachen und Edeka oder...
Können die es vielleicht direkt in den Keller bringen? Weil das heißt ja die Vorratskammer in der Box.
Das kannst du bestimmt machen.
Kannst du dir das da direkt unten reinstellen, weil du brauchst ja eh gerade nicht, wenn das eh so lange
kannst
braucht.
Kannst bestimmt machen, weil das kann ja nur besser funktionieren als mit DHL, wo du sagst, ich hätte ja einen Wunschnachbarn, da können sie es abgeben bei mir gerade, dann nehmen sie es wieder mit und bringen sie die Postfiliale und ich kann es 3 Tage später abholen.
Das verdammt nicht.
Ich bestelle ja bei Amazon keine Lebensmittel.
Kannst ja Nutella bestellen, so wie alle anständigen Leute.
Die vergammeln nicht innerhalb von 3 Tagen.
Halt innerhalb von 3 Jahren oder so.
Nicht mal dann.
Wahrscheinlich. Wenn du es nicht aufmachst, geht es einfach niemals schlecht. Ja. Wird's niemals schlecht.
Okay, haben wir also auch genug Amazon gehatet und Material geliefert, damit man uns anhaten kann.
Wir können gar nicht angehatet werden, weil wir so awesome sind.
Gehen wir weiter zu Twitter.
Was kann schief gehen?
Twitter
hat irgendwie... Du willst auch Twitter haten?
Ja?
Nee, du wolltest Twitter haten?
Wir gar nicht.
Nee. Aber Twitter stellt doch jetzt demnächst so eine tolle neue Funktion vor. Du kannst Umfragen erstellen in Twitter.
Wupp. Kannst du das auch bei Facebook dann hochtwittern? Bei Facebook kannst du seit 5 Jahren Umfragen machen. Wer nutzt's?
Niemand benutzt's. Genau. Ah, dieses neue Twitter. Fucking. Das kommt später.
Dieses neue
Twitter. Android 6 hat mich geowned einfach.
Ah, so. Du hast Android 6. Okay.
Ich hab's immer noch nicht. Ich habe heute wieder mal draufgeklickt und hab gesagt, ich will. Und es hat gesagt, nein, sie sind noch nicht würdig.
Soll ich das auch kurz vorher noch irgendwas sagen, dass es besser ist oder so?
Ist besser?
Du hast mehr Standby-Zeit. Und die Uhr hat nicht mehr so eine dünne Schrift, sondern eine dickere. Das heißt, man kann die Uhr besser lesen. Und das sind die zwei Sachen, die ich gemerkt habe. Einmal hält länger, zweitens mal die Uhr Schrift so wie anders.
Ja, das hat jetzt so diesen Doze-Modus, ne?
Ja, es hält länger, keine Ahnung. Ja. Ist mir auch egal, wie das funktioniert, aber es hält halt irgendwie anstatt 2 Tagen und ein bisschen hält es jetzt 3 Tage durch.
Wenn du das Telefon umdrehst und aufs Display legst, hält es noch länger. Ohne Scheiß. Also wenn du das
ja, wenn ich es auf dem Induktionsladeteil lege, dann hält's.
Nein, wenn du's schlafen legst, das Telefon, nachts und es gerade nicht laden legst und drehst es rum, dann findest du es raus, dass es auf dem Display liegt. Ich glaube, das hat iOS mittlerweile auch und schaltet noch mehr auf Schlafen.
Noch mehr aufschlafen.
Ja.
Also ist das
ich glaube, bei iOS ist es irgendwie so zum Beispiel, dass sie dann sagen, wir erkennen das und dann geht das Display auch gar nicht mehr an, weil das ja auch Energie verbrät. Also wenn jetzt eine wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicken würde und dann würde normalerweise der Display kurz aufleuchten und sagen, hier eine Nachricht.
Hier eine Nachricht. Aber dann ist auch ruhig, oder? Weil das ist ja voll nervig, wenn dir einer in der Nacht eine Nachricht schreibt. Das ist
dafür super. Kannst du den Do Not Disturb Modus
ja, machen. Aber dafür genau. Musst du es machen. Das ist ja wohl auch schon wieder Quatsch. Er soll einfach merken, wenn ich schlafe.
Das ist Google, die können das wissen.
Ja, natürlich, die wissen das. Die wissen aber nicht schlafen.
Es ist nachts und ich bewege mich nicht, als schlafe ich wohl.
Ja, genau. Oder ich habe das Display hier auf die andere Seite gelegt, weil das wäre ja auch ein Use Case dann so oder so.
Ja. Okay.
Anyways, das ist dieser Dose-Modus oder ist das noch was?
Ja, die wissen doch, ich höre Podcasts, also schlafe ich gleich.
Genau, ich höre sonst keine Podcasts.
Dann schlafe ich praktisch schon, dann können sie die Podcast-App auch ausschalten.
Ja,
dann
können sie auch anmachen, extra.
Ja.
Sie einschlafen Podcast.
Okay. Also Twitter hat irgendwie Leute entlassen. 336 oder so an der Zahl.
1000?
Nee.
Ach so, wir, die sind ja voll wenig,
ja,
oder?
Das,
Twitter ist ja eigentlich voll der kleine wenig. Verein.
Das waren irgendwie
ja, die haben auch kein Geschäftsmodell.
Prozent nur.
Doch, die haben diesen voll nervigen Shit, dass sie Werbung schicken.
Und ja, so. Ja, genau.
Ja. Und die haben da einen Mitarbeiter, den oder ehemaligen Mitarbeiter jetzt, den Bart Tewiss oder so mit Nachnamen, den kann ich schwer aussprechen. Der hatte das Twitter-Handle @Bart. Und der arbeitete von zu Hause.
Der arbeitete von
zu und der kam dann eines Morgens zur Arbeit, im Sinne von er wachte auf und ging in sein Homeoffice und las dann irgendwie so, oh, der Jack Dorsey hat mal irgendwie so getwittert, hey hier, wir haben echt schwere Entscheidungen getroffen, aber wir haben irgendwie Leute entlassen müssen. Und das nächste, was er gemerkt hat, ist, er wollte sich in seinen Twitter-Account einloggen und das ging nicht mehr, weil also er hat halt einen Firmen-Twitter-Account und es ging einfach nicht mehr. Und das Einzige, was er noch irgendwie sah, ist, dass irgendwie sein Team ihm versucht hat, eine Voicemail hinterlassen hat.
Eine Voicemail?
Weil sie ihn halt versucht haben anzurufen, um ihm mitzuteilen, Junge, du bist gefeuert worden. Ja.
Okay. Aber vielleicht
ach,
hat er auch nichts gemacht.
Und er hat eine DM von Twitter Inc. hier in dem einen Screenshot. You've been removed from Twitter Inc. Hm. So.
Aber vielleicht hat er auch einfach nichts gemacht.
Wie nichts gemacht?
Ja, es hat halt zu Hause gesessen, irgendwie sich.
Ja, das ist ja mal vollkommen dahingestellt. Und es relativiert sich die Geschichte jetzt insofern, sie haben halt versucht, ihn zu erreichen und haben ihn halt nicht erreicht und haben ihm deshalb eine Voicemail hinterlassen. Aber es ist halt trotzdem
ja,
weil krass, finde ich.
Erwartet, dass sie eben den Brief schreiben?
Naja, also du kannst, also jemand, in Deutschland kannst du
Leute nicht
einfach kündigen, einfach nur so, ohne ihnen dann, also du musst ja jetzt nicht irgendwie so ein Kündigungsgespräch oder so gehabt haben, aber du findest auf einmal fest, stellst auf einmal fest, du kommst nicht mehr in dein Haus rein und sagst, oh, ich habe da einen Schlüssel geändert, weil es ist jetzt mein Haus. Das geht ja nicht.
Ja, also in Deutschland ist es relativ schwierig, Leute loszuwerden. Du brauchst einen triftigen Grund. Und der Grund darf nicht einfach sein, ja, pff, keine
also
Lust mehr,
sondern die Modalitäten, jemanden kündigen zu können, Thema Kündigungsschutz ist nochmal was anderes, aber einfach so den Stil irgendwie. Und das Fiese an der Sache ist, und das waren jetzt Airquotes, nur 336 Leute, da kann man doch schon irgendwie gucken, dass das sowas nicht passiert. Ich finde es sehr kritisch, wenn da sowas passiert.
Vielleicht haben sie auch gar nicht mehr gewusst, dass es die noch gibt und dann haben sie ihn halt nur aus Versehen entlassen. Mit.
Ja gut, ja, also problematisch ist wahrscheinlich, dass die remote gearbeitet haben
ja.
Und halt selten in irgendeinem Büro zusammenkommen, sonst ja. Wäre da sicher ein persönliches, oder hoffentlich wäre dann da vorher ein persönliches Gespräch zustande
ja.
Gekommen.
Ja.
Klar, ein guter Stil ist es so.
Also
oder
ich
so
meine, es ist
aber,
natürlich rechtens in den USA, weil der hat wahrscheinlich gar keinen Arbeitsvertrag in dem Sinne gehabt, sondern so wie ich das dem letzten mitbekommen habe, sind da
Geld überwiesen.
Ja, also Arbeitsverhältnisse sind da einfach at will. Also das ist, du hast keinen Vertrag, sondern das kann jederzeit mit und ohne Begründung irgendwie aufgelöst werden. Über Stil kann man sich dann halt streiten. Ich finde es interessant, dass es da so passiert ist und der hat es natürlich aufgrund seines, dass er da bei genau dieser Firma mit genau diesem Social Network gearbeitet ist, auch gearbeitet hat, hat es da dann auch mit dem Tweet zu einigermaßen kurzzeitiger Bekanntheit erreicht.
Ja. Erlangt. Weil ich meine, das passiert ja garantiert die ganze Zeit in den USA überall und nur weil er halt jetzt bei Twitter war und irgendwie Follower hatte,
genau.
Ist es wahrscheinlich hochgekommen einfach.
Genau. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute irgendwie da in den USA in den letzten Jahren irgendwie morgens auf Arbeit gekommen sind und dann hieß es, übrigens, hier ist deine Box, deine Pantry-Box, kannst du Zeug reintun und
genau,
gehen.
Aber $5 brauchen wir dafür. Deine Pantry-Box. Ja. Krasse ja. Sache, also ist schon ein bisschen was anderes als in Deutschland, muss man sagen.
Durchaus. Also Durch. Alle, die hier arbeiten, können sich da schon mal glücklich schätzen.
Ein bisschen glücklicher.
Dann haben wir jetzt irgendwas mit Mail und RFCs hier bei den News.
Genau.
Dane.
Dane für Mails ist jetzt fertig. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass das eine Möglichkeit ist, wie man wie Zertifikate, die bei E-Mails, also bei SMTP, wenn Server untereinander E-Mails austauschen, wie die Verschlüsselung da sichergestellt werden kann oder dass das Zertifikat das ist, was es sein soll. Und dazu kann man die in den DNS packen. Und die Spezifikation ist jetzt ein RFC und das ist fertig und wird jetzt auch immer mehr eingesetzt von verschiedenen Mail-Providern. Sogar das BSI wird wahrscheinlich in seiner nächsten Richtlinie irgendwie festlegen, dass das von E-Mail-Providern so gefordert wird. Und ich habe auch gehört, dass wahrscheinlich web.de, GMX, also hier deine Freunde da drüben in Karlsruhe und Co. demnächst wohl auch einsetzen werden.
Ich
habe das auch auf meinen Mail-Servern implementiert und also es ist jetzt...
Der neue heiße Scheiß beim Mail-Ding.
Das ist der neue, total neue heiße Scheiß neben so vielen anderen Sachen.
Was kann es jetzt nochmal mehr?
Du hast damit die Möglichkeit zu überprüfen, ob das Zertifikat, was der andere Server vorgibt, auch das Richtige ist.
Das heißt, es ging vorher einfach nicht, oder wie ist das?
Nein, nee, es ging vorher einfach nicht.
What?
So, ja, wir haben Zertifikate, aber benutzen...
Ja, doch, benutzt es hast du es natürlich, weil wenn jemand ein Zertifikat anbietet, ich meine, die Verschlüsselung ist ja deswegen trotzdem nicht schlecht.
Ja, ist halt opportunistisch dann.
Der verschlüsselt halt irgendwie irgendwann.
Genau.
Und ob der andere immer noch der gleiche ist, ist ja auch scheißegal eigentlich. Hauptsache verschlüsseln.
Hauptsache, ja, genau. Erstmal kann man es natürlich so sehen. Wir verschlüsseln erstmal. Hauptsache, der andere wird schon, oder
es wird schon passen.
Genau,
es wird schon passen. HTTPS irgendwie besser ist als HTTP.
Genau. Ich kann halt nicht überprüfen, ob derjenige wirklich der ist, der er vorgibt zu sein.
Ja.
Und das ist genau das, was Dane löst, weil dann tragen die Leute, was weiß ich, ich trage dann halt für meine @ingoebel.de zum Beispiel, trage ich dann halt ein, yo, das ist der Server, das ist der Key zu dem Server oder Fingerprint zu dem Zertifikat, was benutzt wird. Schön, du kannst mir Mails senden, super Sache.
Ja, aber das funktioniert auch nur anständig, also es macht nur anständig Sinn, wenn du auch DNSSEC bei dir deployed hast.
Genau.
Ansonsten kann das natürlich auch wieder DNS boofen. Genau. Man kann sagen, das ist übrigens das Richtige und ich habe das hier vorbereitet.
Ja, stimmt. Okay. Genau. Also ich habe bei uns die Hauptdomain, habe ich per DNSSEC gesichert und in der Hauptdomain sind natürlich auch die Mail-Server drin und für die habe ich die Zertifikate, habe ich den Fingerprint generiert und habe den auch ins DNS reingeschrieben und damit Bench, Bung, Bang, Öse, Dane,
alles fertig. Alles Security.
Ja.
Security.
Genau. Und das war jetzt einfach krass, dass es auch so schnell ging. Also dass sich die Leute hingesetzt haben und sich den Standard zusammengeschrieben haben, bis er ist jetzt ein RFC, ging nur 2 Jahre durch. Und das ist schon Rekord sozusagen mit. Und
2 Jahre Rekord. Das ist ganz schön traurig auch, wenn man es so sagt.
Wenn man es so sagt, dass das so lange gedauert hat. Ja. Vielleicht. Und der Viktor
Dukovny,
einer, der an diesem Standard mitgeschrieben hat, der ist da auch sehr fleißig. Der hat mir zum Beispiel auch eine Mail geschrieben, dass bei mir, ich habe das Zertifikat gewechselt und habe natürlich vergessen, den Fingerprint auszutauschen.
Und dann ist natürlich direkt explodiert.
Und da hat er mir eine Mail geschrieben. Also der monitort auch gerade die Leute, die das tatsächlich einsetzen, das Dane, gibt auch so ein
und dann lacht er dich aus, wenn es falsch ist.
Yeah, er hat
so, funktioniert.
Nee, eben nicht. Er hat halt gesagt, okay, guck nochmal, irgendwas ist nicht ganz richtig. Da gibt's auch eine Menge Tools, die dir dann halt den Fingerprint nochmal ausrechnen, den du reinschreiben willst. Da gibt's auch leider verschiedene Möglichkeiten, wie du den Fingerprint angibst, in welchem, wie er verschlüsselt ist oder wie er gehasht ist und ob es ein komplettes Zertifikat ist oder nur ein Teil davon oder wie auch immer.
Ja.
Und fand ich sehr nett, dass er, oder finde ich einfach krass, dass er sich da so die letzte Zeit so reingehangen hat und da auf allen Mailinglisten aktiv ist, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen und das Zeug gepusht hat ohne Ende. So, ist fertig, funktioniert, wunderbar, sehr schöne Sache, damit sich die Mail-Server untereinander verstehen und wissen, Ist derjenige, der mir da eine Mail schreibt, wirklich der, der mir eine Mail schicken soll?
Dafür muss dann der andere aber auch quasi das überprüfen.
Ja. Aber das ist, also, wer ein Postfix hat, das ist ja der meist eingesetzte SMTP-Server, also, so auf der Welt, würde ich mal jetzt mal sagen.
Auf der Welt, nicht sogar im ganzen Universum.
Wenn wir nicht, kommt drauf an, ob wir alleine sind oder nicht.
Nee, das kommt nicht drauf an, weil kein anderer würde fucking Mail benutzen. Ja. Das ist ja wohl super dumm. Keiner will Mail.
Da ist es relativ einfach einzustellen. Du brauchst halt nur einen DNS-Sec-fähigen Resolver, also einen DNS, der das kann. Kannst auch einen Lokal nehmen und dann kannst du im Postfix, gibst du zwei Kommandos an, dass es machen soll und fertig ist. Mhm. Da musst du es ja nicht mehr selber implementieren, also da musst du ja nicht mehr selber Dane können, sondern es muss nur dein Postfix, muss nur auf der anderen Seite nachfragen können, hey, DNSSEC, kannst du DNSSEC und ja, wie ist denn dein Key und ihn dann überprüfen können. Das heißt ja noch nicht, dass du selber das ganze Zeug auch machen musst.
Okay.
Muss ja nur der Überprüfungsteil stattfinden. Und das ist relativ einfach zu erstellen. Also das kann man mal in 5 Minuten am Vormittag erledigen. Während selber Dane anzubieten dann schon eher mal so einen Tag Vorbereitung braucht und sich da mal wirklich mit beschäftigen muss. Also sonst passiert dir das halt, dass dann dein Zertifikat und Fingerprint eventuell mal nicht mitten zueinander passen, weil man an einer Stelle nicht aufgepasst hat. Ja.
Mhm.
Gute Sache.
So, und jetzt zu anderen Security-Dingen. Und zwar eine kurze News, der CIA-Boss, sein AOL-Account wurde gehackt.
Der CIA-Boss, sein AOL-Account.
Sein AOL-Account. Und dann fragt man sich, AOL, was war das? Das waren diese 90 Tage kostenloses Internet, oder?
Nee, das war das, was in E-Mail für dich doch so geplackt wurde.
E-Mail für dich?
Ja, siehst du?
Können die auch schon D-E-Mail? Ich weiß es nicht. Sind die auch D-E-Mail-Partner?
Hast du nie E-Mail für dich gesehen?
Nee.
Das war doch mit Tom Hanks und...
Oh Gott, mit wem war das noch?
Tom Hanks? Was? E-Mail für dich? Tom Hanks und... The...
Sandra Bullock?
Nee. Nein.
E-Mail... Gott.
You got mail.
Ja, yeah, you've got mail. Genau, sie haben Post.
Genau. Jedenfalls,
Meg Ryan. E-Mail für dich. Sehr schöner Film.
Immer mal wieder. Ein sehr schöner Film.
Sehr schön, sehr alt.
98, okay. Also noch aus dem letzten Jahrtausend.
Und die haben AOL benutzt.
Die haben damals AOL benutzt.
Also die AOL hat sich da eingekauft,
von AOL der Slogan, wenn du E-Mail hattest, war,
sie haben Post.
You've got mail.
Genau. Und sie haben Post.
Deutsch, sie haben Post.
Ja.
Sie haben Post.
Ach so, aber wie hieß das der Film?
You've got mail.
Also E-Mail für dich.
In Deutsch heißt der E-Mail für dich.
Ist natürlich scheiße übersetzt, weil sie hätten auch dann das Deutsche übersetzt.
Ja, sie haben Post.
Sie haben Post.
Ja, aber es stimmt. Ich hatte dann auch eine Zeit lang AOL.
So nervig, ey.
Was? Okay. Ja!
Alle hatten mal AOL, oder?
Nö.
Ich hatte mal AOL.
Ja, also ich hatte
nur die CDs.
Ich hatte tatsächlich AOL, weil, ihr erinnert euch noch an die Zeit, wo man kein DSL hatte?
Ja.
Ja, und dann gab es, kurze Zeit lang gab es mal Flatrates, ISDN-Flatrates.
Hm.
Und dann hat die Telekom beschlossen, das mit den Flatrates, das lassen wir jetzt mal wieder.
Das setzt sich nicht durch.
Und dann
auch
haben
eine ewige Sache mit der Telekom.
Und dann haben sie das abgeschafft und dann hat AOL eine Lotterie angeboten, dass man bei denen eine Flatrate kriegt. Und ich habe tatsächlich eine gewonnen damals. Du musstest sie bezahlen, aber du hattest wenigstens eine Flatrate.
Damals.
Shut up and take my money.
Damals im Internet, ja, als sie sind der 1-Million-Besucher, sie haben gewonnen. Wirklich, wirklich, wirklich bedeutet.
Ja, wirklich gewonnen.
Und dann hatte ich wieder eine ISDN-Flatrate. Und es war so geil.
Woo,
ja.
Woo.
Ja.
Ich meine,
alle anderen hatten schon DSL und hatten DSL-Flatrates.
Ja, pap.
Aber ich war trotzdem froh, dass ich dann eine Flatrate hatte.
Ich hatte eine Modem-Flatrate, weil mein Vater bei AOL gearbeitet hat.
So, das wäre
aber auch nicht so lang. Und dann hatte ich es auch nicht mehr.
Siehst du?
Und dann habe ich den WebDay Smart Server.
Aber das war doch Pain.
Und ich war so, wie lange bin ich jetzt drin? So eine halbe Stunde oder 10 Minuten nur? Mm.
Ja. Siehst du, und da hatte ich noch eine Flatrate, weil ich bei AOL eine gewonnen habe.
Ja, geil.
Für irgendwie 20 Euro im Monat.
Das ist echt ein toller Gewinn, muss man ja sagen.
Ey, was tut man nicht alles? Ja, ich hatte eine Flatrate, die konnte immer online sein.
Jedenfalls, darum ging's ja gar nicht. Also so ein bisschen nur. Es ging darum, dass der CIA-Boss immer noch einen AOL-Account hatte und irgendein Script-Kiddie hat seinen Account gehackt, und zwar mit Social Engineering. Das heißt, er hat quasi bei AOL angerufen, hat gesagt, ja, ich bin hier dieser Customer, also quasi der CIA-Boss, und er hat gewusst, er hat bei Verizon angerufen, und die haben quasi das Recht gehabt, bei AOL den Account zu resetten, weil die der Parent, also quasi die Mutterfirma sind von AOL. Und er hat die quasi getrickt, den Account zu resetten, weil er halt ein paar Informationen über den Boss rausgefunden hat.
Social Engineering
hat, ja. Und hat dann quasi das Passwort resetten können und hat sich dann eingeloggt und hat diese ganzen E-Mails quasi von dem Account runtergerippt. Und 40 E-Mails waren wohl mit Dokumenten, eins mit einer 47-seitigen Security Clearance Page, die aber auch quasi online einsehbar ist. Und nichts classified ist. Das heißt, der CIA-Chef hat sich anständig dran gehalten, keine irgendwie classifieden Sachen auf seinem AOL-Account zu haben. Und das ist ja prinzipiell schön zu sehen auch, dass Leute nicht verkacken. So. Und die ganzen Dokumente, die ganzen E-Mails sind auf wikileaks.com, das kann man sich durchschauen, wenn man da Bock drauf hat. Und ja, ist doch mal nett. Oder auch nicht nett. So, was kommt als nächstes? Was Glückliches kommt? SSH. SSH ist eine super Sache.
Windows.
Alle lieben SSH. Und jetzt?
Jetzt auch Microsoft? Oder wie?
Ingo? Hast du eingeschlafen?
Ich musste gerade mal hier auf, ich musste mal gerade noch eine Quelle finden für diese tollen, ausgelosten Flatrates. Von AOL.
Das tut mir leid.
Tollen.
Nee, das ist okay. Es sei dir vergeben, muss ich ja mal sagen.
Ja. Das muss ich mir ja vorstellen. Damals hat die, früher hat die ICN Flatrate 78 Mark gekostet. Ja, du hattest dann
aber von der Lotterie, oder?
Und nee, danach kam dann die Lotterie, wo 1000 Kunden pro Woche irgendwie die 39 Mark Flatrate bekommen haben. Die hatte ich dann scheinbar tatsächlich auch, weil ich weiß noch, ich hatte mich eingeschrieben und habe die, war so glücklich, dass ich die gewonnen hatte. Also in Anführungsstrichen gewonnen. Also ich verlinke
immer
jetzt.
Dafür bezahlen, das ist so absurd, ja, einfach, wenn man das überlegt. So, ich habe das gewonnen. So, ja geil, wie viele Monate hast du kosten? So, nein, ich habe es gewonnen, ich muss dafür bezahlen.
Also ich verlinke mal diesen alten Heiser-Artikel, den ich gefunden habe gerade dazu. Ich bin so stolz auf mich damals gewesen, dass ich eine ICN-Flatrate hatte. AOL.
Kannst du auch, muss man ja sagen.
Und dann ging es halt immer, sie haben Post. Das war einfach ein gutes Gefühl. Ups, Entschuldigung. Super Gefühl damals. So, tut mir leid, ich bin raus. Worum ging's? Du hast jetzt über die CIA-Mails geredet.
Nee, jetzt ist schon fertig.
Jetzt sind wir bei SSH.
Jetzt sind wir beim nächsten.
Sind wir beim SSH.
Microsoft bringt SSH?
Ja, Microsoft bringt SSH. Ist doch irgendwie cool, oder?
Also, aber die bringen nicht SSH, sondern die haben es geportet für Windows.
Genau, sie haben es portiert für Windows, die Version 7.1 von OpenSSH. Noch basiert sie irgendwie auch auf Libre OpenSSL. Sie wollen es dann halt auf die Windows Crypto API umschreiben. Es ist jetzt noch Beta/Testing/Preview/Blafu. Aber irgendwann nächstes Jahr soll das wohl rauskommen. Wir haben noch ein paar Probleme mit dem POSIX Layer. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen krass.
Aber
demnächst kannst du so ein Windows verwenden wie so ein Linux-Rechner. Also du loggst dich einfach per SSH da ein, hast dann deine Shell und kannst Dinge tun.
Eine gute Sache eigentlich.
Fühlt sich dann demnächst an, als hättest du...
Aber das hast du doch jetzt schon. Mit PSExec.
PS was?
PSExec?
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Okay, das ist quasi unter Windows, hast du so ein shitty Backdoor-Tool, nennt sich PSExec, und dann kannst du das über diesen...
Das kann ich von hier aus aufrufen?
Ja, kannst du von...
Ja, ich kann hier meine Bash aufmachen und kann ich das dann aufrufen?
Ja, kannst du.
Echt?
Ja. PSExec kommt auch zum Beispiel mit Metasploit.
PS?
Und dann kannst du dir da auch eine Shell...
Man kennt das nicht.
Ja, weil du es nicht installiert hast.
Ist das da verschlüsselt?
Wie? kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich... Also es geht auf jeden Fall über diesen...
Habe ich tatsächlich noch nie was von gehört, aber es ist einfach krass.
Vereinfachter Telnet-Ersatz. Natürlich gelogen, weil es viel schwerer ist, als Telnet zu benutzen, aber ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls...
Ist es verschlüsselt oder nicht? Nee. Ja, dann willst du es ja auch nicht benutzen.
Je nachdem halt. Es macht ein paar Sachen einfacher, nämlich diesen Remote-Access-Shit.
Ja, aber du willst es dann nicht benutzen übers Internet.
Nee, übers Internet willst du es nicht benutzen. Ja. Da wird so dieses, wie heißt dieses Remote-Desktop? glaube ich, ja. Diesen Terminus.
Ja, wahrscheinlich, aber ich will ja auf der Kommandozeile dann da was machen.
Ja.
Und das fühlt sich dann ja schon so, also ich habe auch keine Ahnung, was die PowerShell alles für Sachen kann.
PowerShell ist geil.
Aber wenn die PowerShell kann ja mittlerweile auch Unix Sachen, also die ist ja mittlerweile so ein bisschen POSIX.
Nee.
Na doch, die
hat. Ja, also die ist POSIX compliant.
Genau.
Das heißt aber nicht, dass die sich wie eine POSIX-Shell anfühlt. Das ist einfach nur irgendwie.
Ich habe keine Ahnung. Du merkst, ich habe keine Ahnung von Windows und keine Ahnung von der PowerShell. Ich frage zwar immer in meiner Veranstaltung, ich halte ja Linux-Grundlagen, frage ich immer, wer kennt sich mit der CMD aus, wer kennt sich mit der PowerShell aus?
Ja, und wer meldet sich da?
Ja, maximal einer.
PowerShell ist aber, also tatsächlich ist PowerShell eins von den Sachen, die relativ cool sind, weil du hast Pipes und du hast nicht nur Pipes, die irgendwie Standard in, Standard out machen, sondern die haben Objekte, die du übergibst.
Okay.
Und diese Objekte können nicht nur Daten quasi haben, also du sagst zum Beispiel, das ist ein Objekt, Punkt, keine Ahnung, Punkt Hostname oder so, und dann steht da halt der Hostname drin, sondern die können auch Funktionen haben, quasi, also echte. Also wie
es ist Power.
Echte neue Playing with Power.
PowerShell.
Genauso wie die
okay. Power. Naja, Power aber wenn einfach. Du jetzt diese PowerShell noch über SSH erreichen kannst, dann ist das schon.
Das ist geil, oder?
Dann muss ich sagen. Dann ist dieses Windows doch tatsächlich dann mal benutzbar. Also so von außen.
Ja.
So als richtiges Gerät so. Als
richtiges Gerät, ja. So und als nächstes lassen sie dann noch das Bund weg und dann kann man noch gleich ein Linux sehen.
Aber dann hast du keine PowerShell.
Ja.
Ja,
da kann man auch mit leben, weil Python ist da relativ nah dran. Ich finde sogar, dass Python eher an PowerShell dran ist als die POSIX-Shell. Weil es fühlt sich eher nach einer Programmiersprache an als nach einer Shell, die man auf dem Computer benutzen will. Das hat alles Vor- und Nachteile, wie das. Ja. Ah, genau. Der Leadname heißt RDP, Remote Desktop Protocol natürlich. Und ja, PSXX gab's da, wenn ihr das quasi ganz alte Computer habt, dann funktioniert es ab Windows 2000. Ab Juli 2004 gibt's das.
Ja.
Gut. Und genau. Im Windows IT Pro Magazin kam das. Nein, jetzt ist bloß wie es funktioniert. Das ist ja auch egal. Jedenfalls, was soll ich sagen? Genau, Windows mit SSH ist geil, weil SSH hat ja nicht nur diesen Remote Shell Sachen, sondern es hat ja auch diese ganzen Port Forwardings und Tunnel und diesen ganzen anderen coolen Scheiß, und das ist eigentlich ziemlich awesome. Weil wenn du quasi mal einfach so über eine Box tunneln kannst und dann die Box dahinter, das ist super entspannt einfach.
Benutze ich auch oft.
Coole Sache, echt. Ja. Besonders dynamisches Port Forwardings, quasi wie ein Webproxy. Ja,
ist aber cool. Geile Sache.
Geht einfach so. Muss man mal sagen.
Gut, dann
Sachen geben einfach.
Leute, die mit ISIS verwechselt werden.
Aber die haben auch Bärte.
Aber in Schweden.
Die haben auch Bärte. Muss man jetzt mal zum Verteidigung von dem Typen sagen.
Und sie haben irgendwie.
Und sie haben, also sie heißen Bearded Willens.
Bearded Willens, die haben immer schon so heiß, dann kann man.
Ja, genau, die haben eine schwarze Flagge, sind alle schwarz angezogen und haben Bärte.
Ja.
Wer kann denn das anders sein als die ISIS?
Ja.
Ganz klar.
Und ja. Wenn jetzt. Sie jetzt noch Toyota fahren.
Genau, aber
einer von denen ist bestimmt.
Nee, die sind so classy, die kommen einfach alle mit dem Bus. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil sie machen das. Leute. Genau, und es geht um eine News aus Schweden, wo quasi Leute, die an so einer Burg vorbeigelaufen sind, haben gesehen, so, hey, shit, da hinten sind irgendwie Leute, die haben Bärte und die haben so eine schwarze Flagge, das sind bestimmt Terroristen, und haben die Terroristenpolizei angerufen oder wie heißen, keine Ahnung, wie heißt die hier? Terrorpolizei.
Terroristenpolizisten.
Ja, genau. Und dann kam ich vorbei und haben gesehen so, hey, war die mitträgt? Und die so, ja, okay. Und dann haben sie mit ein bisschen gefeiert und haben,
okay.
Dabei, also haben sich halt schlapp gelacht.
Cool, fast so cool wie McAfee.
Ja, es sind,
hey, willst du ein Rauchen?
Ja, und das ist halt einfach so eine geile Geschichte, weil ja, sie haben Bärte, das heißt, sie sind Terroristen.
Oh,
so gut einfach. Und der eine hat auch einen Turban, das ist natürlich super Terrorist.
Super Terrorist.
Ja.
Hat er einen Bart und einen Turban?
Der hat einen Bart und einen Turban, ja. Also bei einem
Double negative.
Ja. Ja. Okay. The police saw, of course, that they weren't terrorists, just very happy and nice bearded gentlemen. Das ist so schön einfach.
Ja. Tja. Ja, wenn man auch mit schwarzen Flaggen rumläuft und Bärte hat.
Ja, ja, ja.
Also. Gut, kommen wir wieder kommen wir wieder von Menschen zur Wirtschaft.
Organisationen.
Zum organisierten
Verbrechen.
Kriminellen. Ja, genau. Ja, organisiertes Kriminelle, was aber legal ist.
Legale.
Aber ist es dann, kann es dann kriminell sein?
Die fandst du kriminell handeln? Grenze ist fließend, zum Beispiel in diesem Falle bei Insider-Informationen.
Genau. Dell kauft EMC. EMC, wir erinnern uns, machen so Sahn-Dinger, ja, Storage-Teile.
Sind einer der großen im Background, die man so als normaler Consumer vorne nicht so kennt.
Genauso wie NetApp.
Ja,
EMC Networker kennt man, glaube ich.
Ja, am ehesten kennt man eben EMC noch für ihr Investment in VMware. Da haben sie irgendwie 80%.
Ah, okay. Das macht dann mit unserer übernächsten.
Und VMware ist doch wiederum irgendwie so die Mutter oder irgendwie von Pivotal, und die haben die ganzen Spring Source Typen übernommen, die ganze Spring Web Gedöns und so.
So führt sich alles wieder zusammen.
Eigentlich
haben sie Apple gekauft.
Dell kauft Apple.
Wir haben's. Dell kauft Apple.
Niemand kauft Apple.
Apple kauft Apple.
Apple kauft Dell. Dell.
Give the money back to the shareholders, sage ich dazu. Ja.
Ist es schon mal passiert, dass eine Firma eine andere Firma gekauft hat, hat sie gemerkt, dass es sie selber sind eigentlich?
Und ja,
dass sie
Porsche und VW haben das letztens gemacht.
Ja, aber da
letztens, vor ein paar Jahren.
Ja.
Ja.
Ja, also nee, da
aber
war
es ja, da war's ja
Porsche klar. Wollte VW kaufen und dann wurde daraus aber das VW Porsche gekauft.
Ja, das ist ja was anderes. Nee, so, okay, wir kaufen diese Firma, die ist echt geil. Und dann, so, okay, wir haben sie gekauft. Das war unsere Firma. Warte mal.
Wie ist das?
Moment.
Das war Tochter, die Mutter gekauft.
Das war unsere Mutterfirma. So, what?
Da der Vater die Tochter gekauft.
Möchte ich jetzt wissen, wenn ihr was wisst, könnt ihr das in die...
Der Vater verkauft nur seine Tochter.
Ja.
Ihr
müsst es dann auf jeden Fall in die unsere Kommentare
schreiben. Also, was da passiert so? Dell hat sich überlegt, wir kaufen EMC und das machen sie.
Aber hat Dell nicht gerade gar kein Geld?
Aber eigentlich nicht, ja.
Aber gehört Dell jetzt eigentlich wieder Michael Dell? Hat er das jetzt wieder von der Börse genommen? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß gar nicht genau. Aber
okay, ich guck das nach, und während du erzählst, was passiert ist.
Der Deal ist so 67 Milliarden Dollar schwer etwa. Also Dell kauft für etwa 67 Milliarden Dollar, hauptsächlich natürlich in Aktien, EMC, und zwar mit einem, wie sagt man dazu, Venture? Nee, mit einem... einem Konglomerat aus der eigenen Equity von Michael Dell, irgendwie einem Investment Unternehmen MSD Partners, das irgendwie ihm mitgehört, wahrscheinlich heißt der Michael S. Dell, und so gut Silver Lake ist noch dabei und irgendwie eine staatliche singapurianische Investment Company, Thema SEC. Und die alle zusammen haben sich zusammengetan und kaufen im Wesentlichen mit Schulden, also durch Schuldenaufnahme und Direktstock und VMware Tracking Stock irgendwie EMC. Also so ein klassischer Deal, der eigentlich nur backfiren kann, was Finanzen angeht, aber vielleicht strategisch irgendwie sinnvoll ist.
Was ich ja komisch finde, ist ja eigentlich, dass aktuell ja die ganzen Firmen sich aufsplitten und kleiner werden und so, zum Beispiel HP, IBM und die ganzen anderen großen.
Die ganzen, also viele ehemalige große, ja.
Und oder zum Beispiel auch
sich andere halt gerade mit anderen zusammentun und ja, mitzuspielen.
Komisch, oder? Also das Komische ist ja, eigentlich könnte man denken, okay, das ist jetzt irgendwie ein Weg, der immer der richtige ist, aber es ist einfach immer ein Hin und Her und alles ist super verwirrend.
Ich bin bei Dell in den letzten Jahren irgendwie, also für mich ist Dell halt immer noch hauptsächlich ein Computerbauer. Und
bauen die noch Computer?
Ja. Das war ja, also so kenne ich die noch. Aber ich kenne jetzt irgendwie kaum Leute, die irgendwie Dell-Hardware bauen, kaufen.
Bis vor kurzem.
Und EMC, also es hört sich halt so ein bisschen an, als will halt auch Dell viel mehr in den
Speicher
Netzwerk-Unternehmensmarkt gehen, weil irgendwie halt, und das hat sich ja über die letzten Jahre abgezeichnet, auf dem normalen Consumer-Markt irgendwie nichts mehr zu holen ist.
Ja, da macht höchstens Apple Geld, alle anderen verlieren da irgendwie. Ja. Und Apple verkauft ja seine Tastaturen für 150 Euro.
Wie wir
demnächst schon.
Apple verkauft seine Tastaturen für so viel, da kauft Dell ganze Firmen für.
Der eine Tastatur verkauft.
Ja. Na. Ja, und das wird jetzt irgendwie passieren. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie von den entsprechenden Behörden greenlighted werden muss. Wahrscheinlich irgendwie schon.
Ja, es muss immer von
Und inwiefern das eine Neuausrichtung von Dell ist, wird sich dann zeigen. Ob sie dann echt bald daherkommen und sagen, so, und jetzt das ganze blöde Consumer-Geschäft, noch Alienware ist ja auch irgendwie Dell, ne? Seit Jahren.
Kauft doch keiner mehr, oder?
Ja, da gibt's, also Alienware habe ich zumindest in den USA kennengelernt, gibt's einige so richtige Die-Hard-Fans. Okay. Also so hat die, also so wie, es gibt so viele Leute, wie Mac Pros kaufen hier in Deutschland oder hier auf der Welt, so viele kaufen ungefähr auch Alienware-Hardware, weil sie sagen so, ich habe hier ein Notebook mit 5 Grafikkarten drin und 18 Cores und
1000 Grafikkarten.
Es braucht zwar ein Atomkraftwerk irgendwie, damit es läuft, aber es ist halt das Geilste, was du damals bekommen hast und so. Das mag alles stimmen, das mag alles super sein, hab da wenig Argumente vor dem Hintergrund vorzulegen, solange halt am Ende immer noch Windows draufläuft. Mäh.
Okay.
Ja, also auch da glaube ich einfach, ist nicht mehr so viel zu holen. Also wenn halt eben, wenn du echt nur so ein paar wenige Die-Hard-Fans hast, die irgendwie deine Alienware und Hardware kaufen und von Dell-Hardware, wie gesagt, ich kenne um mich herum haben in den letzten Jahren einige Leute Rechner-Hardware gekauft und Dell ist ein Name, der tauchte da gar nicht mehr auf und früher war das irgendwie so ein Standard, dass man zumindest mal bei Dell geguckt hat.
Okay. Also wenn ich mir ein Notebook kaufen würde, ist Dell und Lenovo sind auf jeden Fall die, wo ich nachgucke.
Okay. Also, ja, guck eigentlich, also wenn es Windows und Linux sein soll, dann gucke ich ja nur noch bei Lenovo nach den ThinkPad Edges und so.
Aber
weil das ist das halt, weil es die Leute um mich rum so irgendwie an Geld bereit sind auszugeben.
Also das Problem an den ThinkPad-Teilen ist einfach diese
Spyware.
Ja, Spyware erstmal, ja. Aber das zweite ist, dass das BIOS gelockt ist und dass du da quasi nicht einfach eine neue WLAN-Karte reinstecken kannst, wie jetzt bei meinem fucking Gerät, ja. Ich hätte gerne so eine AC-Karte. Aber es gibt für dieses Gerät keine AC-Karte von Lenovo nachzukaufen. Das heißt,
du bist keine
einfach
andere
gefuckt.
Ja, ja.
Das und Problem. Das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nur scheiße. Bei den X220 war es noch so, okay, du kannst BIOS flashen und selber machen. Aber hier ist es dann einfach so, ja, eigentlich, jetzt müsstest du ihn auslöten, den fucking BIOS-Chip und es selber flashen. Aber es will doch keiner.
Dödö.
Das ist einfach so ein super Shit und deswegen Lenovo, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich nochmal ein Lenovo hole.
Also kannst du ja ein Dell holen in Zukunft.
Vielleicht ein Dell.
Dell gibt's immerhin Linux-Rechner. Also sie verkaufen dir einen Linux-Rechner.
Ich brauche keinen Linux-Rechner, ich brauche einen Rechner, der von Linux supported ist.
Ja, ja, das ist ja bei einem Rechner, auf dem Linux schon mal per se läuft, wesentlich höher.
Die Wahrscheinlichkeit ist höher.
Als bei einem, wo zwar, ich meine gut, Lenovo baut halt immer noch Rechner, die von der Community gut supported werden, aber du kannst bei Dell halt einen Rechner mit Ubuntu vorkonfiguriert kaufen.
Hm. Okay.
Und das wäre definitiv einer, über den ich halt spekulieren würde, mir mal wieder zu kaufen, wenn hier ein Upgrade ansteht. Mal gucken.
Dann hat noch jemand gekauft.
Echt? Wer kauft denn?
Ja. Oder wird jemand kaufen? Das ist ja immer, also wenn sowas, das ist ja immer so, das wird, also auch dieser Deal mit Dell und hier EMC, habe ich gerade nochmal gelesen, wird irgendwie im
Ja, das dauert super lange.
2016 oder so. Dann
ja gut, genau, die kündigen es jetzt an, dann muss es halt noch durch alle Institutionen durch, dann muss die EU-Kommission muss Ja sagen, in Amerika muss wahrscheinlich auch die Monopolkommission Ja sagen und dann dürfen die das irgendwann machen. Dann dauert es noch eine Weile, bis es wirklich in trockenen Tüchern ist, bis die Verträge alle fertig sind, bis alle Lawyers einmal drüber gespuckt haben und bis die Aktien dann wirklich transferiert sind und dann wird halt erst integriert. Also das dauert halt immer noch eine Weile.
Mhm. Ja. Okay. Und dann kauft Western Digital jetzt SanDisk?
Ja.
Abgefahren.
Ja, also
Speicherhersteller kauft Speicherhersteller?
Genau, nicht
der PC-Schrauber kauft den wievieltgrößten?
Also ich hätte jetzt gedacht, dass beide eigentlich gleich groß sind, aber jetzt, wo der eine den anderen kauft, kann es ja wohl nicht mehr sein.
No, das geht
ja, na, was haben wir denn noch? Wen Seagate? Haben wir denn überhaupt noch? Wir haben nur noch
Seagate ist doch, wem ist gehören die jetzt?
Nicht auch Seagate schon?
Nee, BD und Seagate sind zwei andere.
Ja, aber dann sind es die einzigen beiden, die noch übrig bleiben.
Gehört Seagate nicht irgendwie zu Hitachi oder das nicht an? Nee, Western Digital hat Hitachi gekauft. Ah, das ist alles komplett.
Es sind nicht mehr so viele, die noch Festplatten herstellen. Also das ist Das sind
ja, es kommt eher alles aus der gleichen Fabrik irgendwo in Taiwan, die mal untergegangen
ist. Sowieso, ja.
Ja, gut.
Also okay, also WD hat 2011 Hitachi gekauft.
Genau, und Toshiba gibt's auch nicht mehr. Toshiba ist auch, die Toshiba Hardware-Sparte ist da auch gekauft worden.
Von wem?
Oder? Ich glaube.
Also
ich.
Seagate hat die Festplattensparte von Samsung gekauft. Suche ich mir hier gerade noch zusammen. Und jetzt Toshiba.
Ich dachte, ich mal, Toshiba hätte auch die Festplattensparte verkauft. Oder haben sie nur einen Teil der Sparte verkauft gehabt?
So gut, wir vorbereitet sind einfach.
Na gut, immer. Das ist jetzt...
Das Internet ist gut vorbereitet. Das Internet ist super
offen. Okay, also sagen wir so, es gibt noch Hitachi. Nee, gibt's noch Hitachi jetzt noch?
Hitachi ist WD.
Ist Western Digital. So. Okay, dann gibt's jetzt noch Seagate.
Ja.
Das war's dann aber auch.
Genau. Und Toshiba vielleicht noch irgendwie so ein bisschen.
Ja, ich dachte aber, die hätten auch ihre Festplattensparte verkauft.
Ja, also Apple hat meines Wissens irgendwie immer Toshiba SSDs drin. Oder viele. Von dem her müsste es sie eigentlich noch geben. Jedenfalls.
Nö, muss es nicht.
Die zwei großen werden WD und Seagate sein. Kann man das irgendwo hier direkt sehen. Seagate hatte angeblich 2014 13,7 Milliarden Umsatz. Western Digital.
Ah, nee, okay, Toshiba hat OCZ gekauft gehabt.
Und WD hatte 15,3 Milliarden Umsatz 2013.
Ah, nee, so ist es, ja, okay.
Ah, der hat. Ja, das ist aber auch echt ein inzestuöses Gehabe. Das ist schlimm, ey.
Okay, dann, also dann trennt sich wieder und dann gehen wir zusammen.
Gut, also Festplatten gibt's noch von Toshiba, von Seagate und von Western Digital.
Genau.
Und
Aldi.
Und
keine Ahnung, die haben doch auch immer welche.
Ja, also es gibt nicht mehr sehr viele Festplattenhersteller.
Ne, die von ID, die sind auch, da sind auch nur Seagate drin oder Hitachi, was halt gerade billig war.
Also Festplatten plus Flash-Speicher, Speicherhersteller. Ne? Ich meine, das ist ja auch das SanDisk, war ja nie Festplatten im Sinne von rotierender Rost.
Nee,
sondern,
die haben ja nur
rotierender Rost. Wenn es so ist.
Ja, sondern halt, also SanDisk war immer so SD-Karten,
ja,
und so.
SD-Karten,
und genau. Die haben auch so Flash-Speicher für also so Slot-In-Module Dings gebaut. Ich habe so eine zum Beispiel in meinem NUC drin und war halt relativ günstig. Brauchte nur so eine 32 GB SSD, war super günstig. Mhm. Ja.
Ja.
Die kaufen die jetzt, was verändert sich? Nix?
Wahrscheinlich.
Gut, weiter.
Ja, ist nochmal so ein bisschen Marktkonzentration, gell? Aber ich meine, Flash-Speicher ist der Zukunftsmarkt und deswegen werden die halt immer so ein bisschen weiter weggehen von ihren drehenden Festplatten zu Flash-Speicher und deswegen macht
oder
das, glaube ich,
aus. Oder Festplatten werden mal richtig geil jetzt irgendwie.
Ja, ich meine, sie machen ja so lauter Hybrid-Zeug und
aber die sind alle
scheiße. Irgendwelche scheiße. Auf 8 Terabyte ist auch, das ist auch irgendwie ganz spezielles Zeug zurzeit. Ja, also macht aus Sicht von WD sicher Sinn, sowas da zu tun. Und ich meine, wenn ich zurzeit NAS-Festplatten kaufe, sind das schon immer WD-RED, weil die sind mit am besten. Also wenn ich...
Naja, also WD-RED, das war tatsächlich vor 2 Jahren so.
Ja, genau.
Aber,
aber da habe ich das letzte Mal auch welche gekauft.
Ja, also jetzt kannst du eigentlich die meisten Festplatten direkt so hernehmen. Du hast manchmal solche Ausreißer wie bei Seagate, dass du da die 2 oder 3 Terabyte Version nicht nehmen kannst, weil die halt die ganze Zeit ausfallen. Aber so prinzipiell sieht das alles relativ gut aus gerade.
Na gut, du hast bei den WD ja den Vorteil, dass die nicht versuchen, den Sektor so oft zu lesen, sondern der halt sagt, wenn es kaputt ist, dann ist halt kaputt, dann geh halt weiter, dann nimm halt den anderen Block vom Raid und lass mich in Ruhe mit dem Scheiß.
Also es gibt bestimmt so ein paar Tweaks, aber du kannst die ganzen, ja, auch die ganzen externen Festplatten kannst du relativ gut hernehmen.
Ja, ja.
Du kannst die ganzen externen Festplatten, da die Festplatte rausreißen und in deinen Computer reinstecken, weil du hast 3 Jahre Garantie, wenn die es draufschreiben halt, wenn die es dir garantieren. Na gut, so ist halt eine Garantie.
Ja.
Egal. Jedenfalls, du bist mit externen Festplatten, wenn du die Festplatte einfach rausreißt und wenn du sagst, es ist kaputt und die einfach wieder reinsteckst, dann bist du da relativ gut eigentlich dabei. Was ein bisschen abgefahren ist, weil du für interne Festplatten irgendwie nur 1 Jahr oder 2 bekommst und für externe Festplatten kriegst du mehr Garantie, mehr Jahre. Und das ist irgendwie nicht in Ordnung, aber es ist halt einfach gerade so.
Ja. Okay, gut.
Anyways,
machen wir weiter, sobald ich hier wieder zurück ins Pad finde. Ich bin
Apple. Apple Hardware.
Ach so, da
Apple verkauft jetzt neue Rechner.
Und nicht Festplatten. Apple verkauft
und Festplatten. Und Festplatten. Apple macht das eigentlich. Apple hat sich gedacht, Markt mit Zukunft, da steigen wir ein.
Ja. Nee, Drehen der Rost.
Markt mit Festplatten, wir verkaufen jetzt.
Markt mit Festplatten.
Markt mit Festplatten. Ein Markt, wir verkaufen jetzt mehr Mäuse und mehr Tastaturen und zwar für viel mehr Geld.
Das ist ja praktisch. Aber warum haben sie es nicht vorher schon gemacht?
Moment, jetzt wollen wir der Reihe nach.
Also
es gibt jetzt ganz kurz abgehandelt, es gibt jetzt neue iMacs von Apple. Und zwar 21,5 Zoll, den kleinen. Gibt es jetzt auch mit Retina 4K-Display. So, fertig. Und bei den neuen wie bei den alten, da gibt es irgendwie halt auch neue Platten und so. Und sie müssen anscheinend echt irgendwie noch einen Hersteller gefunden haben für den 21,5 Zoll iMac, der in Serial ATA-Platten mit 5400 Umdrehungen gegeben hat.
Scheiße, ja.
Dazu muss man sagen, im 21,5 Zoll iMac sind 2,5 Zoll Festplatten drin und im 27 Zoll, glaube ich, 3,5 Zoll Festplatten.
Aber es ist jetzt weniger SSD drin.
Jetzt kommen wir zum nächsten. Wenn du einen Fusion Drive kaufst,
genau.
Das ist diese Kombination aus einem Flash Drive und einer normalen Festplatte. Das gibt's in verschiedenen Größen. Und bei dem 1 Terabyte Fusion Drive waren iFike früher bei dem 27 Zoll, den ich hatte, waren irgendwie 128 GB Flash-Speicher drin und der Rest Platte. Und jetzt sind's nur noch, 24 GB. Irgendwie so, also wenig. Echt lächerlich wenig. Also so
doppelt
wenig.
Teurer.
Nee, das ist jetzt günstiger, wie auch immer. Also das Fusion Drive selber ist günstiger, aber da haben sie dann halt gespart. Und das hat halt jetzt Größen erreicht, dass es echt blöd wird, weil also du kriegst das OS da nicht mehr ganz drauf. Jetzt würde man sagen, ja, das muss ja nicht ganz da drauf, weil es kommen ja nur die häufig benutzten Dateien in den Flash-Speicher. Alles schön und gut, aber die Strategie von dem OS ist so, dass es typischerweise alles, was frisch geschrieben wird, erstmal versucht auf den Flash zu schreiben und dafür dann notfalls auch Platz macht und so.
Ja.
Und das geht so weit, dass Apple selber sagt, wenn du diesen iMac mit 16 GB RAM kaufst, also es gibt den kleinen mit 8 und mit 16 GB, fest verbautem RAM übrigens, das ist aber schon länger so, wenn du den mit 16 GB RAM kaufst, dann ist ja dein Flash-Speicher von deinem Fusion Drive kleiner oder nicht mehr groß genug als dein RAM und der will ja diese Hibernation-File dann irgendwie auf den Flash-Speicher schreiben und das geht nicht und dann muss es auf den normalen und es dauert dann ewig.
Na super.
Und das ist einfach voll scheiße und deshalb sagen sie dann, also wenn du das, es gibt dann so einen Infotext, den ich glaube auch verlinkt habe, wenn du das, wo drin steht, wenn du den iMac mit 16 GB RAM, dann solltest du mindestens das 2 Terabyte Fusion Drive oder die 256er reinen Flash bestellen. Bescheuert. Dass sie überhaupt noch so Flugrost verbauen. Ich finde
es auch nicht. Das ist in der Produktion, sind das auch irgendwie $2 Unterschied, oder?
Ja, das keine Ahnung. Muss sich ja wohl lohnen.
Ich meine, also wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Irgendwoher muss Apple ja auch die reichste Firma der Welt sein. Die müssen ja irgendwie schon gut Geld machen. Und
ja komm, die verkaufen doch eh schon Scheiße als Gold.
Ja, da sind sie gut drin, ne?
Ja, siehst du ja auch da mit den Fusion Drives, doch das Gleiche. Weil ich meine, du kriegst einen 512 Terabyte für 200 Euro einfach schon als Consumer gekauft, ja, oder 180.
Und die wollen 1000 Euro dafür haben.
600 mehr.
600 mehr nur.
512 Gigabyte Flash kostet 600 Euro Aufpreis.
Ja,
Euro.
600 Aufpreis. Das heißt also, die 128 jetzt auf jeden Fall schon drin.
Nee.
256. Nee,
das 1 Terabyte Fusion Drive kostet 120 Aufpreis noch. Du hast eine 1 Terabyte scheiß ATA-Platte mit 5400 Umdrehungen drin und wenn du dann das ist der eigentlich fieseste Hack. Du kriegst einen 1 Terabyte ATA for free und wenn du jetzt noch, was sind das da, 16 Gigabyte Flash dazu willst, das kostet 120 Euro.
Die verkaufen echt.
Das ist eine Frechheit.
Die verkaufen echt scheiße als Gold.
Also
diese
neuen.
Die verkaufen dir einen USB-Stick.
Also nagel mich nicht drauf, vielleicht sind es auch 24 Gigabyte, aber das ist scheißegal.
Ist ja egal. Also Sachen, die vor irgendwie 10 Jahren irgendwie mal waren.
Die machen da so ein iPhone rein. Mit Lightning Connect.
Bing. Und hat trotzdem noch mehr Platz.
Wunderst dich noch. Ja, so, und die iMacs sind auch, also aus der guten alten Zeit, aus der wir alle kommen, ja, da war noch die Regel so, und das ist schon viel Geld, ein iMac-Einstiegsmodell kostete immer so 1000 Euro. 999 und als sie dann irgendwann mal das geile Alu-Modell gemacht haben, hat er irgendwie 1099 gekostet, ein Hunderter mehr. Schön und gut. Jetzt fängt der 21,5 Zoll mit 4K Display, es gibt den nämlich auch noch ohne, aber der mit 4K, der fängt irgendwie bei hier 1,7 an.
Tja. Also ich weiß nicht, was du
das sind halt mal 700 Euro mehr oder 600 Euro mehr. Das ist
einfach nur abgefuckter Shit, ey.
Naja, okay, also ich meine, ich bin keine Zielgruppe dafür und ich kenne auch wenig Leute, die Zielgruppe für ein iMac mehr sind. Deshalb macht sich Apple wahrscheinlich auch den Punkt, dass sie sagen, also, dann nehmen wir es halt auch richtig, ne?
Ja, Leute, die es noch haben wollen.
Ich kenne, also die ganzen Designer und so, die wollen sich
aber alle das, nee, den 27
nee,
Zoll
das,
und den kriegen die in Vollausstattung
ja,
für 3,5 verlängert.
Ja, okay. Das Problem ist ja, dass die iMacs gar nicht genug Rechenpower haben ihre die Grafikkarten.
Was?
Sind doch gar nicht hardcore genug, um damit naja, anständig also, Design zu machen. Das sind doch auch nur so.
Was für Design reden wir? Willst du einen Pixar-Film rendern oder willst du Illustrator benutzen?
Eigentlich wollte
ja, also das ist
halt, also so 3D-Rendering-Krempel.
Haben sie einigermaßen genug für den normalen Anwendungsfall, also aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du einfach nur
Photoshop
so ein Pre-Rendering wenn du so ein Pre-Rendering auch in 3D Max oder so machen wolltest oder irgend so, wie heißt die Mac-Software dazu, keine Ahnung, Cinema 4D habe ich früher benutzt, da hat so ein iMac 27 Zoll mit so einer aktuellen Grafikkarte, einigermaßen aktuellen Grafikkarte, hat genug Wumms, um das irgendwie so ein Pre-Rendering zu machen und für alles andere machst du dann noch eine Renderfarm irgendwo angemietet oder so. Und die Mac Pros, die haben ja im Vergleich dann irgendwie viel Grafikkartenleistung, aber wenig Preis-Leistung einfach. Ja, also der 27 Zoll iMac ist halt der neue Standard, also der ist das, was früher der Mac Pro war. Okay. Der Standard Mac Pro. So. Mit 5K-Display und ich weiß nicht was, meinetwegen, aber ich sehe da irgendwie immer weniger Anwendungsfall, außer jetzt echt so diese angeblichen Designer. Nette News am Rande übrigens, irgendwann kriegt Intel vielleicht auch mal hier Thunderbolt 3 fertig und dann irgendwann Anfang nächsten Jahres ist dann auch die Hardware da, wenn sie die CPUs endlich mal geliefert kriegen von der, wie heißt die Skylake Fizzle da Generation?
Das Neueste
da. Wenn sie das wieder geliefert kriegen, dann kriegen wir endlich vielleicht auch mal 4K externe Displays von Apple. Nach nur 5 Jahren oder so. So.
Ja.
Und nicht, dass noch einer sagt, ich wäre ein
Apple-Fan. Das stellt sich dann den Designer als Zweitmonitor hin.
Nee, das stelle ich mir neben meinem MacBook.
Ach so.
Darum geht's. Nee, also tatsächlich ist das immer noch, das ist,
aber kann, da kannst du dich einfach irgendeinen
kaufen,
ja.
Kannst du dich einfach irgendeinen anderen kaufen, muss dann nicht von Apple sein,
die
oder?
Sind aber scheiße. Aus mehreren Gründen. Kurzum, momentan ist es so, ich habe so ein 27 Zoll Display neben meinem Thunderbolt, neben meinem Retina MacBook. Das heißt, das große Display ist schlechter als das auf dem MacBook. Das ist eine schlechtere Auflösung. Das
ja,
ist
gut, aber
Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du abends heimgehst.
Kannst du das 4K-Ding mittlerweile holen?
Ja, aber das geht nicht über den normalen Thunderbolt drüber. Dann musst du so Späße machen.
Ist das nicht so HDMI?
Nee, das kannst du ja auch nicht. Das kann das MacBook nicht. Oder ich weiß nicht, was so, über den. Nee, und dann musst du irgendwie hier zwei
Thunderbolt.
Dann musst du hier die zwei Thunderbolt-Anschlüsse belegen und das geht irgendwie von Dell und das hat Apple, aber dann macht ziert sich Apple wieder mit der Treiberunterstützung und das hat irgendwie bis, ich weiß nicht, wann in El Capitan gedauert und ich weiß nicht, was ist
genau,
so ein
deswegen
Scheiß.
Kauft man dann lieber für 3000 Euro
und dann ist kein, nee, und dann ist da noch kein Ladegerät dabei bei Dings und ab mit dem neuen wird's dann richtig geil mit dem Thunderbolt 3, das sind dann nämlich USB-C Stecker und dann hast du alles über einen Stecki.
Gott sei Dank.
Display und Strom und kannst Apple dann Geld geben, so Thema Apple dann Geld geben. Sie haben außerdem noch weitere neue Magic vorgestellt, nämlich Mäuse, Tastaturen und ein Trackpad. Und da nehmen sie das mal richtig. Also Geld.
Also ich habe ja gerade geschaut, HDMI, kannst du 4K drüber machen?
Ja, über HDMI.
Über dein HDMI da. Was an deinem Computer?
Muss ich mal überprüfen. Das Problem ist, 4K beim 27 Zoll, so ein 27 Zoll Display
hat. Pro Retina Late 2013 hast du, oder?
Nicht Late 2013.
Sondern? Also mindestens
14 oder 15.
Ja, okay. Ja, dann
mit 15
dann supportest du, so. Würdest du aber supportet einfach so.
Ja.
Also vielleicht musst du es nochmal
nach. Mal schauen, aber das, irgendwas passte da auch wieder dran nicht.
Na gut.
Und wenn es dann nur so Sachen ist, wie dass dann nicht aus dem Display hinten meine USB-Ports rauskommen, wo ich dann alle meine 15.000 Test-Devices, die um mich rumliegen, irgendwie anschließen kann.
Nee, dann ist es so.
Gibt's neue Tastatur. Die alte hat irgendwie, glaube ich, 80 Euro gekostet. Die neue kostet 120. What?
Ich nehm's.
Ist halt eine Batterie
echt,
mit drin. What?
Ist echt eine Frechheit.
Die neue Magic Mouse kostet irgendwie auch 20 Euro mehr. Das neue Magic
Trackpad
ist der Vollabschuss. Das kostet Moment, ich muss den Link nochmal aufmachen.
Ich muss nochmal nachgucken.
Nee, ich muss mir einfach auf der Zunge zergehen lassen und ich will jetzt hier keinen Scheiß hin. 150 Euro.
Für ein Trackpad?
Für ein Trackpad. Ja, es hat Force Touch und eine Batterie und Bluetooth. Und jetzt kommt's und das macht mega Value, da ist so ein Lightning-Kabel mit dabei. Bei den ganzen Geräten sind jetzt nämlich Lightning-Kabel dabei und das bringt mich zum Ende der ganzen
Kram. USB-3 einfach so? Das wäre doch geil.
Hä? USB-3
für eine Du kannst jetzt mit deiner Tastatur dein Telefon laden oder?
Ja, du, warum ist da Lightning dann dran?
Das ist zum Laden. Lightning ist USB. USB auf der einen Seite, USB-A auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Lightning-Stecker, dieser Stecki.
Aber der USB-3-Stecker?
Das ist kein USB-3.
Nee, USB-C, das meine ich.
Das ist auch kein USB-C.
Ach, das ist was anderes, ups. Okay, nee, ich habe gedacht, dass ich irgendwas Anständiges gemacht habe, aber dann doch nicht.
USB-C ist ja auch nicht
kann ich jetzt zwingend. Kann ich jetzt mit meinem Trackpad mein Telefon laden? Ja oder nein?
Oder was lädt es dann von beiden? Welches lädt was?
Ja, ich warte da echt auf die geilsten. Ich warte da auf die geilsten Kombinationen, weil zum Beispiel Cable Sasa hat dann irgendwie schon ein Foto gezeigt, wie er irgendwie seine neue Magic Mouse, weil die Magic Mouse, die hat das jetzt unten. Die hat unten dann diesen Port. Ja, das heißt, du musst die Maus umdrehen
und dann kannst du das Kabel so vorne, dass du die auch noch benutzen
kannst. Da hat sie ja keinen Platz. Da hat der Johnny Ive keinen Platz.
Ja.
Egal. Das Geilste ist einfach, du hast dann unten den Stecki und dann hat er das einfach mal fett auf sein iPhone-Dock draufgesteckt. Aber ich warte noch drauf auf so Bilder, wie man liegt so irgendwie so eine Magic Mouse auf der Rückseite und dann steckt so ein Apple Pencil oben drin. Und du kannst deine,
du brauchst deine
Apple TV Remote laden vom,
genau, vom wie steck Pencil. Ich kreativ diese Geräte zueinander.
Du brauchst dann so zwei Trackpads und so ein Apple Pencil, damit du dein iPhone laden kannst oder so.
Das Stecksystem, das Steckspiel, das neue Lego von Apple.
Für genau, aber das Problem ist, ja, pro Teil nur 150 Euro.
Aber das
spielen sie auch jetzt sie mit Einstiegspreis, 300 Euro, zwei Geräte.
Ja, also das Problem ist ja, dass ja keine von diesen Konstellationen Sinn macht. Weißt du, wenn das wenigstens cool wäre und das irgendwas Neues machen würde, irgendwie
das macht besser,
wie so ein Transformer oder sowas Besseres würde, aber es ist einfach immer noch diese zwei Geräte, die nur ein Kabel miteinander verbunden haben.
Ja.
Das ist halt einfach nur Scheiße.
Gut, halten wir fest, nichts Neues, außer Apple weiß, wie man mehr Geld aus den Leuten
Apple
presst.
Apple weiß, aber, wie man richtig Geld aus den
Leuten presst. Aber die haben das mit dem Lightning schon richtig gemacht. So wie ich das jetzt bei allen anderen Devices auch sehen mit USB-C. So, ich will auch alle Sachen an alle Sachen stecken. Ich will das genauso geil machen. Und ich will das auch ineinander quasi Daisy-Chain und keine Ahnung alles
das
machen.
Das geht ja mit Lightning nicht. Aber
ja,
also es war ja klar, als Apple damals mit dem, was war das, iPhone 5 irgendwie, dass den Lightning-Stecki gebracht hat, dass dann alles, was sie in Zukunft an Peripherie machen, was, also
für das nächste 2 Jahre oder so, weil das ändert sich
ja
auch.
Ja, 2-3 Jahre mindestens mal.
Mindestens.
Dass das dann darüber geht. Ja, ich schätze mal, die nächste iPhone-Generation hat dann
USB-C. Mikro-USB-C haben.
Mikro-USB.
Nee, USB-C ist schon voll die gute
Grund. USB-C ist super. Ja. Also der Witz ist, USB-C haben sie ja zum Beispiel am Apple TV am neuen dran.
Praktisch. Komm. Aber du hast noch kein Lightning? Oder
gut, lass uns zu Docker.
Doch, Docker.
Doch, das soll komm, lass uns zu Docker gehen.
Docker.
Das andere schlägt mir auf den Magen einfach.
Docker. Wir haben wieder eine lustige News, weil das für andere war schon wieder viel zu deprimierend. Und zwar, von Oracle kommt
Docker.
OpenStack auf Docker. So gut einfach.
Container.
Kann ich dann einfach run Docker
OpenStack
machen.
Container run.
OpenStack Container.
Ist das dann auch ein Docker Hub?
Ja, nee.
Nee.
Also.
Das heißt, ich brauche unbreakable Linux.
Ja, auf jeden Fall.
Muss mir eine MySQL, eine Oracle Datenbank installieren, MySQL 5.7
und ZFS als Hintergrund.
ZFS unter mein Unbreakable Linux dann kann ich in meinen Docker-Container
OpenStack
packen und darauf
Singleton Factory.
Ja, also und darauf kannst du dann, wenn du OpenStack installiert hast, kannst du darauf Cloud Foundry installieren, ja. Und auf Cloud Foundry kannst du dann wieder Docker installieren und dann kannst du den Kreis schließen. Und wenn du es schaffst, quasi unter dem
Network Interfaces dann ineinander zu verbinden.
Und da geht einfach nur
du musstest das LHC ist da innen drin.
Also du musst es quasi schaffen, das Cloud Foundry auf Docker da drunter zu installieren, was aber eigentlich da oben drauf ist, ja? Quasi dann hast du es geschafft. Und dann hast du es geschafft und dann hast du einen Kreis verbunden von Containern.
Ein Cloud-Gemälde von MC Escher.
Ja.
Ich nenne es M-Cloud Escher.
Ja, also ich nenne es den Con-Container-Tainer.
Container.
Ja, weil es ein Container im Container in der Mitte
drin. Ich glaube, das ist ein Perpetuum mobile. Du steckst einfach was rein, es generiert mehr davon.
Generiert mehr Container.
Aber selber. In Wirklichkeit ist es nicht mehr, sondern einfach nur ein Kreis. Das ist ja das Interessante quasi. Kannst, es wird nicht mehr.
Du kannst
mehr.
Ja auf dem Docker-Container kannst du ja auch mehr laufen lassen. Du kannst ja mehr dockern.
Ja, du könntest zum Beispiel auf dem Docker-Container 2 Cloud Foundry installieren.
Ja, ja, und du kannst
und
ja auch
dann kannst du in dem Boom explodiert.
OpenStack kann ja auch mehr als nur einmal Docker.
Genau, kannst auch 10-mal Docker.
Kannst ja dann auch das noch in die Amazon Cloud laden und als Virus kann sich das da auch noch verbreiten.
Dockern.
Ja, ja.
Docker.
Und dann ist das ganze die ganze Amazon Cloud nur noch Docker.
Docker und OpenStack und Cloud Foundry. Alle drei Sachen zusammen. Der Tipp dazu kommt übrigens aus den heise Foren. Ich finde, der heise Forum ist so der beschissenste Scheiß, den man benutzen kann, weil das ist echt so kacke. Du hast so diese verschiedenen Threads, aber du kannst nicht irgendwie sehen, welches gerade gibt oder du kannst nicht anständig wechseln. Du hast da unten so kleine Pfeile und du siehst auch nicht alle Antworten gleich, außer du drückst unten rechts auf diesen komischen, auf dieses Sandwich drauf, weil dann siehst du alle Antworten drauf. Ansonsten musst du immer auf den nächsten Beitrag drücken. Fucking, das ist auch aus dem irgendwie letzten Jahrtausend, dieses fucking Forum, ey. Aber es sind die lustigen Leute da, das ist das Schlimmste eigentlich. Weil die haben die lustigen Sachen.
Oh, Gott.
So traurig.
Kommen wir von lustigen Sachen zu traurigen Sachen, nämlich Werbung.
Oh Gott.
Wir unterbrechen diese Sendung für ein bisschen Werbung.
Ein bisschen Werbung. Und fangen doch gleich mal mit dem ersten Werbekandidaten an.
Das ist
Bild.de.
Wer war denn schon mal auf Bild.de?
Ich war noch
vorher.
Keiner.
Vorher
keiner
war, glaube ich, niemand auf Bild.de, oder?
Doch, du warst heute doch zum ersten Mal auf Bild.de.
Ja, aber ich konnte
dich reingelassen. Sie haben
mich nicht reingelassen.
Ja, aber jetzt habe ich dir einen Tipp. Oh ne, fuck, dann werde ich abgemahnt.
Du kannst mir in Chat schreiben, aber du bist abgemahnt. Ja. Du könntest unter einem anonymen Account vom
genau,
Tor aus.
Du könntest ins Tornetz gehen und daraus.
Ich könnte einen Foreneintrag auf Bild.de wo ich schreibe, wie das geht.
Jemand umgeht.
Also, was ist passiert? Fangen wir mal ganz von vorne an für alle Leute, die uns aus der Schweiz hören und Bild.de nicht kennen.
Seid froh. Ihr habt nichts verpasst,
aber ihr habt sowas bestimmt auch. Das ist die Webseite der Bild-Zeitung und die gehört dem Springer Verlag. Okay, keine. Ja, die nennen sich so selber. Ja. Tut mir leid, das ist der Name von denen.
Ja, ist aber keine Zeitung, ne?
Ja, die nennen sich so. Gut. Also, Bild.de ist eine Webseite und die ist hauptsächlich werbefinanziert. So, die verkaufen dir scheiß Informationen, die keine Informationen sind, und das finanzieren sie durch Werbung, die nervig ist. Und irgendwann haben sie halt gemerkt, sie verdienen kein Geld mehr dran und haben wegen diesen Werbeblockern, diesen bösen, und leider konnten sie nur mit Adblock Plus anscheinend Deals abschließen. Ich pamphletisiere hier jetzt mal ein bisschen, dass die Werbung nicht trotzdem da angezeigt wird, und wollten es vielleicht noch nicht oder wie auch immer. Und dann haben sie sich für was anderes entschieden, nämlich das, wenn du jetzt mit einem Adblocker auf Bild.de gehst, dann kommt das, ey, du hast einen Adblocker, so kommst du hier nicht rein.
Du kommst hier nicht rein.
So. Dann kam ein Mensch, wie viele andere, auf die Idee, naja, das kann man hier ganz einfach umgehen, indem man die Filterregeln anpasst in seinem Adblocker, indem man zum Beispiel eben Bild.de zulässt oder immer die einzelnen Sachen, die dafür sorgen, dass dieses Ding dann kommt bei Bild.de auch blockt oder diese wenigen Sachen zulässt. Kurzum, man muss das ein bisschen anpassen und umgeht damit diesen Adblocker-Blocker.
Mhm.
So. Das findet der Springer Verlag, der hinter Bild.de steckt, nicht gut.
Gar nicht lustig, findet er.
Gar nicht lustig.
Gar nicht lustig.
Und hat diesen Eigentümer dieses YouTube-Videos, in dem das erklärt wird, abgemahnt.
Und
wegen Urheberrechtsverletzung.
Hä?
Da haben sie einen sehr interessanten Spin draus gedreht, und zwar.
Wie geht das denn?
Sie sagen, ihre Webseite ist ein urheberrechtlich geschütztes Gut und auch diese Seite mit dem Adblocker ist ein urheberrechtlich geschütztes Gut. Er hat eine Technik verbreitet, die dazu dient, dieses diesen Kopierschutz, das es im Endeffekt ist, oder diesen Schutzmechanismus zu umgehen. Und im Paragraph 95a des Urheberrechtsgesetzes steht, dass wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach diesem Gesetz geschützten Werkes zu umgehen auch nicht gut ist. Also auch verboten
jetzt, ist das Problem, dass so leider noch niemand dagegen geklagt hat und mal festgestellt hat, was ist denn ein wirksamer Schutz?
Das ist eine Frage, die ist leider philosophisch.
Können wir darüber diskutieren, genau. Rechtlich hat das noch nie jemand geklärt. Das steht da seit, ich glaube nicht, 5, 6, 7 Jahren drin.
Ja,
dass du einen wirksamen Schutz nicht umgehen darfst. So, jetzt ist.
Wenn du ihn umgangen hast, ist er ja nicht wirksam anscheinend, ja.
Ja, genau.
Diese Diskussion hatten wir im Studium in der Rechtsvorlesung, wo es darum ging, auch lange mit unserer Dozentin.
DVDs.
Dann hat sie gesagt, aber wirksam ist dann eine Frage des Ermessens des Gerichtes, das sagt, wie wirksam war der Schutz das wird dann so gemessen, wie viele Leute hat dieser Schutz abgewandt und wie viel Energie hast du aufgewandt, um ihn zu umgehen, und daran sagen wir, der war wohl schon wirksam. Hahaha.
Okay.
Weil also das gleiche die 95% Problem ist ja, der Leute nicht geschafft haben, war wohl schon wirksam.
Du darfst ja auch DVDs, durftest ja nicht rippen, weil da ist ja so ein Kopierschutz drauf, der irgendwie direkt gecrackt war, nachdem er rausgekommen ist, und seitdem ist er zumindest aus meiner Sicht nicht mehr wirksam, aus juristischer Sicht. Aber müsste man drüber streiten, hat noch niemand
drüber gestritten. Aber WP zum Beispiel?
Auch gab's einige Streitfälle.
WP ist ja, also wenn man selber
deutschen dann... Gerichten?
Auch.
Ja?
Ja, soweit ich weiß.
Also WP ist ja
haben alle verloren.
Ist ja auch so ein Ding, was geknackt ist, und das geht nicht mal als wirksamer Schutz, obwohl White Equivalent Privacy geht nicht mal als wirksamer Schutz.
Vor wem? Vor deutschen Gerichten. Das hat gar keiner mal überprüft.
Das war da. Also ich glaube, da gab's
aber WEP ist doch ein WLAN hauptsächlich hat wenig mit Urheberrecht zu tun.
Genau. Ist ja kein Schutz der Urheberrecht.
Okay,
aber selbst wenn, müsste es ein deutsches Gericht feststellen,
genau.
Und nicht irgendwelche Experten, die das meinen.
So, und
das ist schon ein Unterschied.
Also letzter Konsequenz.
Es sei denn, du schützt mit diesem WEP-Schlüssel
dein Werk.
Bild. Ja, dein Bild, dein künstlerisches Bild, was du gemalt hast. Und
Ich glaube, es ging darum, quasi, du darfst ja keinen offenen WLAN-Hotspot haben.
Ja, das ist was anderes.
Und WP galt ja dann nicht mehr als wirksamer Schutz. Das ist quasi
das ist von einer anderen Ebene. Das ist vor dem Spleen, vor dem Drive, dass du, wenn du ein WLAN betreibst und jemand anders über das Schweinkram im Internet macht, Urheberrechtsverletzungen begeht, musst du nachher nachweisen können, dass du wirksame Maßnahmen ergriffen hast, und da hieß es dann, WEP ist nicht wirksam.
Okay.
Und dann stehst du dumm da mit Störerhaftung. Aber in dem Fall ist es eben so, dass die Anwaltskanzlei das so versucht hat zu drehen. Welche Anwaltskanzlei ist das? Das muss man doch hier herausfinden können. Die Kanzlei Lubberger Lehmend im Auftrag der Bild GmbH. Okay, an die kann man sich also in Zukunft wenden, wenn man Urheberrechtseigentümer ist, weil die scheinen da proaktiv ausgelegt zu sein. Wenn die nicht gerade schon genug vom Springer Verlag beschäftigt werden.
Also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade auf BTE mit abgedateten Filtern, und ich hätte lieber gerne diesen Banner. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so scheiße einfach. Schnell wieder weg.
Ja, aber jetzt kannst du nicht mehr sagen, du warst noch nie auf BTE.
Ja, das stimmt. Und ich habe sogar gesehen. Aber ich kann dich auch einfach dazu zwingen.
Du kannst noch was anderes machen. Du kannst auch noch für 99 Cent im Monat Bild Plus.
Ja, nee, ist klar.
Ah nee, der erste Monat kostet nur 99 Cent.
Und danach kostet es wahrscheinlich ganz viel.
Man weiß es nicht, ich sehe es ja nicht, ich habe ja angeblich einen Adblocker und kann es nicht sehen, was danach kostet.
Ach so, stimmt.
Ja. So. Das Problematische, ganz noch kurz an der Sache, ist, dass diese Filterlisten, die bekannteste Filterliste, die es da gibt, ist EasyList. Und in die ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon eingebaut worden, diese Umgehungen, oder wollte man einbauen, diese Umgehungen von diesen Blockern?
Blocker.
Und damit wäre EasyList irgendwie rechtlich gefährdet gewesen, wird EasyList irgendwie von Adblock gelöst. Das ist eine Mafia, das ist echt schlimm. Also, du weißt echt nicht mehr, wem du da trauen kannst und wem nicht.
Also, EasyList kommt aus irgendeinem Forum, und zwar forums.lanik.us.
EasyList-Forum. Voll vertrauens. Naja, mehr als dieses.
Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere. Es gibt welche auf GitHub, und es gibt auch welche von jojo.org. Quasi die ganzen. Also das Gute ist ja, dass die nur Sachen wegfiltern. Die machen ja nicht Sachen dazu.
Und von frag.fin.de, da ist alles FSK 4000.
Ja, genau. Perfekt, einfach. FSK 6 ist, glaube ich, das zweite. Oder es gibt, also es gibt ein paar Anbieter und die meisten liegen auf irgendwie auf GitHub oder auf irgendwelchen komischen Foren.
Okay. Ich meine, wenn das halt ein amerikanischer Anbieter ist, natürlich haben amerikanische Anbieter wenig Interesse, sich um unsere deutschen Belange mit Bild.de zu kümmern. Guck
mal,
ja?
Ich bin auf Bild.de gegangen und was mal sagt es mir? Sie haben JavaScript in ihrem Browser deaktiviert.
Die Schlimmsten. Wir können keinen Adblocker-Blocker aktivieren.
Als sie schon JavaScript deaktiviert haben. Boah!
Können wir unsere ganzen L-Banner nicht mehr anzeigen hier. Woo!
Siehst du? Noch eine Anfehlung.
Ja, okay. Ich meine, also eigentlich will ich über das Thema gar nicht weiter reden, weil das Einzige, wo das Thema ja für sorgt, ist, dass diese blöde Bild.de-Seite noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, ja, die ihr eigentlich nicht zuteil werden darf.
Geo.de macht das jetzt auch.
Oh,
jetzt ist vorbei.
Geo.de.
Jetzt
gehören die auch
jetzt
zum
ist
Bild?
Krieg.
Weiß ich nicht. Nee, die Seite sieht ja ganz normal aus.
Geo irgendwie im Springer Verlag?
Die wollen das auch demnächst mal.
Oh, also gehören die dem Springer Verlag? Das könnte natürlich sein, dass sie da verbunden sind.
Ich weiß nicht, wem gehören die?
Online-Werbung haben sie einen Link. Das will ich auch nicht sehen.
G plus Impressum Wissen da. GmbH.
Ja.
Gruner und Ja.
G
plus J ist Gruner und Ja.
Okay.
Nee, guck, du musst kurz warten, dann kommt es.
Ach so.
Oh, warum bin ich so evil? Ja, aber das haben doch einige Verlage schon vor einiger Zeit angefangen.
Ja.
Die Taz macht das geil, die hat so eine Paywall, dann klickst du drauf, ich habe schon gezahlt. Oh.
Das ist die beste einfach.
Bei der Taz finde ich es, genau, dadurch, dass du sagen kannst, ist mir egal,
gibst du auch eine Stimme ab.
Finde ich es okay, ja. Du wirst darauf hingewiesen, hey, wir brauchen das Geld, es wäre nett, wenn du was machst. Das ist ja so eine, nicht eine wirkliche Paywall, sondern so eine smarte Paywall.
Ja.
So nach dem Motto, ja, ist nett, dass du mich darauf hingewiesen hast, ich bin aber so selten auf eurer Webseite, dass ich jetzt nicht zahle. Oder du kannst sagen, ja, ich habe schon gezahlt. Oder du kannst es halt wirklich machen mit den Zahlen. Geteilte Meinung. Also auf der einen Seite, mich nervt halt Werbung. Ich will sie halt nicht haben. Auf der anderen Seite, für eine Webseite, die ich halt so selten besuche, will ich auch nicht gleich irgendwie im Jahr oder im Monat was zahlen. Ja, auf der anderen Seite, wenn es jetzt eine Seite ist, die ich echt täglich besuche, würde ich tatsächlich mich auch irgendwann hinreißen zu lassen, dann monatlich zu zahlen. Aber das müsste halt wirklich eine Webseite sein, wo ich die Informationen immer lese. Wenn jetzt jeder anfängt, irgendwie ein paar Cent für seine Webseite haben zu wollen, nervt mich das halt auch wieder, weil es keine Möglichkeit gibt, das einfach zu bezahlen. Du kannst ja nicht einfach auf jeder Webseite sagen, ja, die 3 Cent ist okay. Da müsstest du ja dann erst wieder eine Kreditkarte angeben und bladiblub.
Nee, das haben wir
doch
schon mal gelöst.
Internetregierung angeben.
Nee, das haben wir doch schon mal gelöst, das Problem. War das nicht das Flatter?
Ja, das Flatter, voll gelöst, ja.
Flatter ist freiwilliges Micropayment und du weißt ja nicht, wie viel du am Ende dann pro Flatter-Klick vergibst. Das kann ja sein, dass der ein Flatter-Klick, bei dem einen ist er 5 Euro wert, ein Klick, und beim anderen ist er ja vielleicht nur 0,03 Cent wert.
Okay.
Ja. Das ist
zwar... Das heißt, Flatter hat das Problem gar nicht gelöst, was sie uns versprochen hat zu lösen. Das will ich nicht mehr.
Ja, also das spezielle Problem nicht.
Kriegen keinen Flatter mehr von mir.
Werden nicht mehr geflattert. Ah. Aber sobald du keinen Flatter mehr ausgibst, kriegen die das Flatter-Geld eh.
Also zum Beispiel bei test.de habe ich letztens tatsächlich mal so einen Monat bezahlt, weil ich da halt mir mehrere Informationen runtergezogen habe und das dann okay fand, die 7 Euro mal den Monat zu bezahlen. Aber auch das ist halt, wenn ich jetzt echt, geo.de bietet dir jetzt hier so einen Tageszugang an für 99 Cent.
Ja, oder die Möglichkeit, das Banner zu blocken.
Also es ist, ja, es gibt halt irgendwie noch keine coole Lösung dafür, und wenn jeder jetzt seine eigene Insellösung aufbaut, ist mir das auch irgendwie nicht recht. Auf der anderen Seite sehe ich es auch ein, dass die Leute Geld verdienen wollen, aber nicht mein Geld
von dummen
Nein,
Leuten,
bitte. Nee, meine Lösung wäre dann tatsächlich dafür, okay, dann besuche ich eure Webseite halt nicht, weil tut mir leid.
Ich kaufe mir vielleicht mal die Zeitung von euch ab und zu, irgendwann mal. Vielleicht auch nicht.
Ja, das vielleicht auch noch nicht mal, aber dafür...
Das vielleicht auch noch nicht mal. Sehr schön.
Dafür ist es mir dann halt wieder zu kompliziert.
Ja.
Ich gehe nicht auf jede Webseite und gebe da x-tausend Daten an, nur um den einen Artikel für 10 Cent dann runterzuladen.
Das Schlimme an der Sache ist halt auch gleichzeitig, ich will wenn dann nicht nur bezahlen dafür, dass ich keine Werbung neben meinem Artikel angezeigt bekomme, sondern ich will auch, dass der Artikel dann werbefrei ist. Weil das ist auch schon viel schlimmer geworden in den letzten Jahren. Ich habe mich vor ein paar Jahren irgendwie mal ein bisschen mit Online-Journalismus beschäftigt, weil wir auch mal ein Magazin irgendwie gemacht haben. Ich sage jetzt nicht, welches es ist. Vielleicht habe ich es auch irgendwann schon mal gesagt. Dann findet ihr das jetzt auch ganz einfach raus. Und die machen das mittlerweile.
Nachhört.
Und ich muss halt leider einfach sagen, es tut mir leid, das ist einfach kein Qualitätsjournalismus, der da draußen im Internet läuft, sondern das ist halt immer so ein, ich habe die Demo-Unit, die ich von dem Ding, das ich da gerade reviewe, vom Hersteller gestellt bekommen. Ja, voll toll. Wenn ich jetzt irgendwie viel Schlechtes drüber sage, kriege ich von dem nie mehr was gestellt. Also sage ich irgendwie nur, dass es voll toll ist. Es kostet zwar viel zu viel Geld, aber ich sage, es ist voll toll. Da kommen wir gleich beim nächsten auch nochmal drauf. Also, dass der Inhalt halt auch werbefrei und einflussfrei sein muss, weil sonst ist es halt auch speziell im Sinne von sowas wie Bild.de kein Journalismus, sondern dann ist es halt einfach nur anderen Leuten nach dem Maul geschwätzt.
Ja.
Da habe ich keinen Bock drauf, dafür Geld zu bezahlen. Wenn sie damit auch aufhören, dann bin ich gerne bereit, Geld zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie viele andere Leute das da draußen auch werden. Ich fürchte zu wenige, aber ich glaube, es wäre auch mal was wert. Also Krautreporter hat mich leider heftig enttäuscht in der Hinsicht, aber...
Ja, und dann hast du es gelassen. Hast du dein Abo nicht verlängert. Ist ja auch okay.
Ja, also so ein Tageszugang oder so fände ich auch eine interessante Lösung, weil nicht immer will ich die ganze Zeit alles da von einem.
Ja, muss mit angeboten werden, aber da ist immer noch das Problem, dass du halt nicht auf jede Webseite erst...
Du willst nicht überall ein Abo klicken müssen
Du willst nicht, jetzt musst du dich erstmal damit beschäftigen, nur willst einen Tagesvergang... Du
kannst doch per Sofortüberweisung voll sicher.
Ja. Oder Zähleüberweisung. Weißt du, wenn es dafür eine... Aber geht halt auch nicht. Ich will ja auch nicht eine zentrale Oberfläche haben, über die dann alle meine Daten gehen würden und jeder weiß, oder dieses Unternehmen, das die Kontrolle darüber hat, weiß dann alles, was ich lese. Ist ja auch wieder scheiße. Willst ja auch wieder nicht haben. Wenn Google
sowas anbieten würde.
Ja, willst du ja eigentlich auch wieder nicht haben. Das ist, auf der einen Seite will ich es ja auch zentral haben, ja, auf der anderen Seite will ich es wieder nicht zentral haben. Das ist blöd. Es ist einfach, Leute, lasst das mit dem Internet.
Wir haben es gelöst. Internet wird sich nicht durchsetzen.
Wir schaffen das Internet
Der Gesamtgesellschaft.
Journalismus im Internet ist einfach scheiße.
Der gesamtgesellschaftliche Nutzen des Internet hat sich als negativ herausgestellt.
Wir gehen jetzt wieder zu Print. Ja, da ist es irgendwie klar. Du willst diese scheiß Zeitschrift haben oder diese Zeitung. Also kaufst du sie. Und dafür ist es okay, da hast du was in der Hand, da bezahlst du Geld dafür. Das mit Journalismus und Internet klappt einfach nicht. Lasst mich in Ruhe alle. Es macht keinen Spaß. Du suchst was, ja, und dann kommst du erstmal auf so eine scheiß Paywall und denkst dir, leck mich doch alle am Arm oder auf so einen Adblocker?
Ja?
Es macht einfach keinen Spaß. Ich verstehe, dass die Journalisten im Internet auch Geld verdienen wollen. Ich will aber trotzdem ihre scheiß Werbung nicht sehen und die Methoden, die es gerade gibt, die Leute, die Leser in Abos oder Geld umzuwandeln, funktionieren halt auch nicht. Und das ist alles frustrierend.
Leser in Geld umwandeln.
Laser in Geld umwandeln.
Können wir eigentlich mal unsere Hörer in Geld umwandeln hier?
Ich würde unsere Hörer gerne in mehr Hörer umwandeln.
Das fände ich auch cool.
Dann musst du sie nur so in den Docker-Loop packen. Docker Cloud Foundry.
Ja. So wie PyPy quasi sich selber dann bootstrappen.
Ja. Das wird okay.
Können wir eigentlich mal so Binärgewitter Red machen?
Binärgewitter Red?
Ja, mit.
Warum heißt das YouTube eigentlich YouTube Red?
Das habe ich mir auch gefragt. Ich habe gedacht, haben die jetzt die Pornsparte aufgemacht?
YouTube Red?
What? Was ist da denn?
Ihr habt alle auf an RedTube gedacht.
Nein.
So.
Ja.
Ja, woran denn sonst, Mann? Woran sonst?
Aber das haben sie sich doch selber eingebrockt.
Echt? Also da habe ich keine Gnade, muss ich sagen.
Keine Gnade, YouTube Red. Also, was ist YouTube Red?
Tja.
YouTube hat gedacht, naja, wir bringen ja auch Werbung und nicht jeder will diese Werbung sehen. Also nehmen wir jetzt mal 10 Euro im Monat oder wie viel? 9,99 €?
1000 Euro.
Im Monat und dann kannst du dir komplett YouTube ohne Werbung angucken und als tolles Gratis kriegst du auch noch irgendwie so von bekannten YouTube-Stars, von denen ich noch nie was gehört habe in meinem Leben, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin jetzt nicht so der YouTuber. kriegst du irgendwie Premium-Content von denen. So, jetzt ist halt das Problem, auch das kann ich verstehen, ja, wenn ich jetzt nochmal 14 wäre und würde irgendwie den ganzen Tag auf YouTube abhängen, weil Fernsehen ist da ja einfach raus, kein Mensch guckt Fernsehen, also zumindest nicht in der Sparte, oder die es gucken sind, ach, komisch.
Das ist deren Fernsehen.
Ja, das ist deren Fernsehen und da kann ich verstehen, diese YouTube-Werbung nervt, die nervt ja sogar mich, wenn ich irgendwie die drei Videos, die ich am Tag gucke, nee, nicht mal, die drei Videos, die ich im Monat, ne, Woche, okay, die drei Videos,
die ich allgemein in meinem Leben geguckt habe.
Warst du mal beim Arzt, hast du dir helfen lassen? Weniger als drei YouTube-Videos am Tag ist gesundheitlich bedenklich.
Genau, das schadet deiner Gesundheit.
Ey. Dein Internetpass wird dir aberkannt, wenn es so weitergeht.
Ja, dein Smart-Surfer-Pass.
Dein Web.de-Internetführerschein. Da musst du echt aufpassen.
Ich guck nur bei Google. Premium-Content auf Vimeo. So, dafür bezahle ich auch.
Premium.
Jetzt leckt mich alle am Arm.
So.
Kommen wir zurück.
Also nein. Ja, genau, YouTube
Red. YouTube Red. Das heißt, du kriegst ohne Werbung Premium-Content auf YouTube, wenn du im Monat zahlst. Jetzt ist das Problem.
Moment. Premium-Content?
Premium-Content. Ja, du kriegst extra Content.
Mhm. Das ist Content, den gibt's so gar nicht.
Den gibt's noch gar nicht.
Den wird's also nicht geben.
So ja, wie ich es verstanden habe, gibt es ein paar YouTuber, die premiummäßig jetzt für dich Sachen da.
Und die machen dann auch mal gescheites Zeug und die hören dann
Nein, machen sie nicht. Machen sie trotzdem.
Danke.
Warum
zahle ich denen dann Geld?
Warum guckst du das überhaupt?
Damit du keine Werbung hast und Premium-Content hast.
Genau, du guckst es nur, damit du keine Werbung hast.
Ja, dann sind wir genau bei der Sache, die ich vorher beim Journalismus ja auch schon angesprochen habe. Ich will nicht nur keine Werbung haben, sondern ich will auch noch, wenn möglich, bei solchen Reviews oder so, bitte unbeeinflusstes Zeug.
Ja, aber das kriegst du.
Also ich habe
ja,
vollkommen...
Aber die Leute, die auf YouTube sind, sind ja jetzt nicht alles professionelle Journalisten.
Das sind alles professionelle Cash-Money.
Naja, es kommt drauf an, wofür man das benutzt. Ne?
Für was benutzt du das denn?
Cat-Videos.
Ne,
die sind professionell.
Ja,
also professionell.
Und Cat-Videos will man sich ja wohl ohne Werbung angucken. Und das sollte dir jetzt dann 10 Euro im Monat ja wohl mal werden.
Ja, aber ich will, dass die Katze nicht noch irgendwie hier James Bond-mäßig irgendwie ein Heineken-Bier trinken muss, bevor sie ihren lustigen Jump macht.
Aber das wäre lustiger. Muss ja sagen, diese Ente.
Was hat die Ente genau für ein Bier getrunken?
Ein Guinness.
Product Placement. Was war das für ein Bier?
Natürlich
war
ein Guinness.
Das war kein dunkles Bier.
Doch.
Das war ein Lager oder so.
Pint Lager Stout Dings da.
Nein, Stout war es nicht. Mann. Stout war es nicht.
Okay, wie dem auch sei.
Bags.
So. Bags. In British Pub Dings und Bags. Als Ente.
Oder ein Miller Lite oder so.
Nicht ein Miller Lite, wer ist das andere? Ein Bud Light.
Ja. Sind beide genau.
Bud Light Lime.
Beides die gleiche Elefantenpisse. Also quasi.
Arme Elefanten. Jedenfalls. Okay, das war, also die wollen dann Premium-Content produzieren. Man, Premium-Content und YouTube geht einfach überhaupt nicht zusammen. Tut mir leid. Aber und jetzt kommt noch eine Sache, die ich fies finde an der ganzen Geschichte und die ich meine, ich auch illegal nicht, aber halt den Geschäftsrichtlinien gegenüber verstößt, nämlich bei YouTube Red auf der iPhone-App, bei iOS, muss man 30% mehr zahlen, weil Apple ja 30% Beteiligung hat an dem, was du, also wenn du In-App-Purchase machst, kriegt Apple davon 30%. Also sagt Google, dann nehmen wir einfach 30% mehr.
Ja, ist okay.
Ist illegitim. Ist eigentlich, und ich bin gespannt, ob sie damit auf die Schnauze fallen, Apple hat da vor einiger Zeit, also als die In-App-Purchases neu waren, ganz viele rausgeschmissen dafür, wenn sie das gemacht haben. Die In-App-Purchase-Richtlinien von Apple sagen, es muss für den gleichen Preis verfügbar, also
ja,
über In-App-Purchase angeboten
an,
werden
Punkt,
wie anderweitig.
Ja, dann bietet es halt nicht an, dann sagt, geht bitte auf unsere Website und kauft das Ding.
Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist,
haben Sie ein Login? Nein, dann gehen Sie bitte auf unsere Website und kaufen Sie es.
Nee, darfst du ja auch nicht, oder? Da gab's ja
natürlich.
Auch
doch, das geht.
Das geht.
Ja, sonst könnte Amazon irgendwie keine Produkte über die App verkaufen. Wir müssen alles über den In-App-Purchase gekauft werden.
Ja gut, dann machen
wir
es so.
Wenn es nicht gehen würde, würde wahrscheinlich auch irgendeine Behörde, zumindest hier die EU, kommen und sagen, das geht so nicht. Ihr habt da eine marktbeherrschende Stellung, das geht so nicht.
Wer hat da marktbeherrschende Stellung für Dummscheiß? YouTube.
Nein, iOS. iOS kann ich einfach sagen, jeder App vorschreiben, du musst hier Geld über uns verkaufen.
Du musst hier Geld über uns verkaufen. Es geht doch dabei lediglich
und
darum,
wir wollen für jedes Geld 30%.
Dass Apple sagt, alles, was der User, also wenn der User für deinen Dienst irgendwie das hier für 5 Euro kriegt, darf er es bei Apple nicht für 6 Euro kriegen, sondern auch für 5.
Ja.
Das ist ja alles, was die Regel von Apple sagt. Das ist eigentlich im Sinne des Kunden. Und im Sinne von Apple? Haha.
Ja, natürlich im Sinne von Apple.
Aber das können sie auch gut. Okay.
Auch da verstehe ich, für die Leute, die die ganze Zeit auf YouTube rumhängen, ist es so wie Kabelfernsehen früher. Ja, für dein Kabelfernsehen hast du auch irgendwie die 30 Euro im Monat bezahlt. Ich meine, ich hatte noch nie in meinem Leben Kabelfernsehen, aber hey, sei es drum. Von daher fände ich das okay, wenn man jetzt sagt, man zahlt für seinen Fernsehanbieter und das ist ja YouTube in dem Fall irgendwie Geld im Monat. Jetzt ist halt das Problem, da wo YouTube richtig groß ist, so diese Zielgruppe 12, 13, 14, 15-Jährige, da die zahlen nicht mal einfach so 10 Euro im Monat.
Aber vielleicht denen ihre Eltern für den Premium.
Vielleicht.
Nee.
Und da ist es jetzt noch.
Aber wenn du da dann die Brüste bekommst, die du bei dem Dings nicht mehr bekommst, kannst du vom Playboy umsteigen, vom Playboy aber direkt.
Aircodes Premium Content.
Gehört RedTube auch zu YouTube? Da könnte man das ja, ist YouTube Red gleich RedTube? Nee, schade.
Aber also ich meine, wenn die Premium-Content in der Art anbieten könnten, dann könnte man überlegen, okay, kündige ich halt mein
Kabelanbieter und
mein Playboy.de
und mein Netflix.
Weil brauche ich dann nicht mehr, haben wir keine Brüste mehr, gehe ich auf RedTube.
Also das genau. Beste.
Gehe ich auf YouTube Red, meinst
das,
du?
Das ja, Beste, sorry. Was es auf YouTube seit langem gab, war Baby got Laugengebäck. Und
das heißt, kennst du auch nicht.
Kennst du nicht? Müssen wir wohl auch nur irgendwas.
Alles nachholen. Ich gucke kein YouTube.
Das ist ja auch öffentlich-rechtlich.
Das war ein öffentlich-rechtlich.
Ah, dann habe ich es vielleicht gesehen. Ja. Worum geht's?
ZDF.
Baby got Laugengebäck.
Ja. Okay. Wie dem auch sei, ich habe immer noch ein massives Problem, wenn ich höre YouTube und Premium-Content. Es gibt hier ein paar Leute um mich rum, die stehen voll auf diesen Casey Neistat. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ich mache mich jetzt vielleicht mal massiv unbeliebt, wenn ich aber sage, ich kann das nicht ausstehen. Der macht da irgendwie jeden Tag irgendwie so ein Video. Das geht irgendwie so 3-4 Minuten. Und diese YouTuber-Generation von heute, also nicht die YouTube-Gucker, sondern die YouTube-Macher, die haben irgendwie das voll raus, Videos so zu schneiden, da steigt in mir so, mit jedem Cut steigt die Galle in mir hoch. Also die haben so ein völlig arrhythmisches Schnitttempo und so weiter. Ich habe halt auch mal ein bisschen was damit gemacht und verstehe so ein bisschen davon, wie man so ungefähr so, also auch auf einem Bild, also einem Bewegtbild eine Dramaturgie irgendwie entwickelt und wenn sie dann irgendwie Sachen einblenden, die du irgendwie kurz lesen oder überfliegen musst und so, die blenden sie für eine hundertstel Sekunde ein oder so und machen
muss halt schnell lesen.
Total assi Geräusch dazu. Es ist unglaublich schlimm. Und das soll dann irgendwie eine Premium-Version davon auch noch solch Geld für bezahlen. Das Gute ist, mich kann niemand dazu zwingen.
Hahaha. übrigens, Premium-Content auf YouTube, zum Beispiel The Escapist mit Zero Punctuation ist auf YouTube. Das ist da, wo ich es gucke.
Apropos Premium-Content auf YouTube, Paramount hat demnächst irgendwie eine ganze Reihe alter Filme irgendwie for free auf ihrem YouTube-Channel veröffentlicht.
Oh mein Gott. Siehst du, doch Premium-Content. So. Und vielleicht machen die das
aber, nur noch aber mit halt, Red, halt Red reine Marketing-Aktion bestimmt wieder, also ziehen sie in der Woche wieder runter oder es sind halt echt irgendwelche scheiß Altfilme mit irgendwelchen zu irgendwelchen...
Oder so wie Command & Conquer, was du dann einfach zocken kannst, was ja auch eine geile Sache ist. Ja.
Okay.
So, ja. Nochmal
Premium YouTube.
Nochmal zurück dazu. Also der einzige Vorteil auch noch ist, wenn man diese YouTube Red Variante nimmt, du hast glaube ich Google Music oder YouTube Music demnächst einfach mit dazu. Ja, wieso, wenn du viel Musik hörst und nicht dir noch ein Spotify Abo dazu
klicken willst. Dürfen wir RedTube einfach so direkt verlinken? Ich weiß nicht, wenn wir, obwohl klar, in Russland ist okay.
Ja, in Russland.
Ja, das ist okay.
Das
dürfte unsere Webseite
nur. Da ist Sex und Wodka total in, also das ist glaube ich
total in. Ich glaube Wodka war nie out, das ist quasi immer.
Ingo.
Einfach
sprichst du aus Erfahrung.
Ja. Yeah. Vor allem bei Wodka.
Achso.
Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, na egal, du hast auf jeden Fall bei diesem RedTube und YouTube Red irgendwie
RedTube ist ein anderes.
Alles eins, kennst du alle.
Hast du auch Google Music dabei? Und da kannst du
halt bei RedTube dann?
Ja, bei RedTube.
Bei RedTube hast du dann Google Music.
Du machst einfach den Sound von denen runter und hörst dir einfach andere Musik dazu an.
Genau. Entspannende Musik.
Entspannende Musik. Da
mal Musik von 50 Cent drüberlegen.
Was? Drop It Like It's Hard, oder?
Snoop Dogg.
Oh nein! Dabei hat der so schön gepasst. So schön gepasst, der da.
Naja, muss immer alles kaputt machen.
Dann wär der Preis aber wieder okay. Also ich glaube, du zahlst für, ich weiß nicht,
was,
Google.
Wenn die über dein Porn dann Musik drüberlegen? Dann wäre der Preis okay. Und würde ich sagen, wenn
du deine Playlist zu deinem
diese Stimme von der einen, ja, die nervt nicht so hart, aber wenn ich da einfach Musik drüberlegen kann, das wäre eine gute Sache.
Oh boy.
Oder Autotune. Hat es schon mal einer gemacht?
Ich fürchte, ja.
Wahrscheinlich. Wie war das, Rule? Wie viel war das? Alles, was du dir jemals überlegt hast, hat schon irgendjemand gemacht?
Keine Ahnung, aber alles, was du dir überlegt hast, hat schon mal jemand Autotune drüber gelegt.
Autotune über Porn.
37.
Ich finde, das ist halt nicht total gut an. Autotune, du.
Aber wenn man es mit Google Music kombiniert, kann das vielleicht dann der Preis gerechtfertigt sein.
Möglich. Also Google Music und YouTube Red.
Und Autotune? Google,
also
und
du meinst...
Mit und ohne Autotune. Du hast Google Music auf jeden Fall mit drin. So.
Das ist so wie bei Prime dann mittlerweile so.
Ja.
Du willst jetzt aber auch Prime Video.
Du willst ja Google... Ja,
aber
ja.
Prime Video ist ja relativ cool eigentlich, muss ich ja sagen.
Ja, genau. Dass sie Sachen kostenlos verschicken, ist ja egal. Wir machen das ja eigentlich nur wegen dem... Videos.
Ey, und wegen der
andersrum war es früher bei mir, aber jetzt das hat sich bei mir geändert.
Tatsächlich. Ich gucke mittlerweile auch sehr viel irgendwie auf Prime Video und bestelle immer weniger.
Wenn du es bestellst, dann kommt es halt auch direkt gleich. Also
ja, das ist eigentlich nicht so wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was?
Ja, dass es halt am nächsten Tag ist, können auch am übernächsten Tag.
Aber du musst ja nichts bezahlen. Wenn du was für 3 Euro bestellst, musst du nicht noch...
Außer es ist ein Plusprodukt.
Alles weitere regelt ein Plusprodukt.
Ja, genau. Den Plusproduktvertreter.
Ein okay. Plusgesetz.
Gut, machen wir weiter.
Wo sind wir denn da?
Kommen wir zu Amazon.
Kommen wir wieder zu Amazon.
Hey, sind wir da schon wieder oder was?
Hab doch schon gesagt, da haben wir schon mal drüber geredet.
Ja, komm, das machen wir mal anders. Gehen wir zum Lesefu.
Okay, also dann kürzen wir das Ganze mal ein bisschen ab. Und zwar Overcast gibt's. Da lade ich mal kurz ein zu dem Ganzen. Overcast ist eine iOS-App für Podcasts, zum Podcasts hören, von dem Marco Arment.
Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geredet.
Genau, der Marco Arment, um das nochmal kurz, das ist jetzt einfach für die weitere Debatte interessant. Das ist der Typ, der ursprünglich mal Tumblr mitgegründet hat, dann ausgestiegen ist, da irgendwie so einen sechsstelligen mindestens, wenn nicht noch mehr, Dollaresbetrag eingesackt hat. Dann hat er Instapaper gemacht, hat es ein paar Jahre lang gemacht, hat es verkauft, hat auch wieder irgendwie einen ganz guten Betrag irgendwie für eingestrichen. Dann hat er The Magazine gemacht, hat es relativ kurzzeitig verkauft, hat es guten Geldbetrag eingestrichen. Dann hat er irgendwann hauptsächlich, glaube ich, dann Overcast gemacht, als Indie-App sozusagen, mit Free- und In-App-Purchase auf Premium-Features. Demnächst ist er mal vielen iOS-Usern recht unnett ins Gedächtnis gekommen, weil er einen Werbeblocker, einen Adblocker gemacht hat, der Peace heißt, also iOS 9, man kann so Content-Blocker machen, er hat einen gemacht, der hieß Peace, er hat da irgendwie was 2-3 Euro für bekommen, verlangt und nach einer Woche, wo die App draußen war, hat er irgendwie entschieden, oh, ich habe keinen Bock mehr, das weiterzumachen, ich habe die App von Apple gepullt und die wird keine Updates mehr erhalten und so. Hat er dann irgendwie eine halbwegs non-stringente Erklärung für abgegeben, warum er das nicht wollte und alle haben gesagt, ah, der hat irgendwie eingeknickt, weil ihn die Ad-Networks genervt haben und so und weil er selber ja auch irgendwie viel Sponsoren und so mit seinem Podcaster ATP und so hat, whatever. Und jetzt hat er Overcast 2.0 rausgebracht und hat die App komplett free gemacht, also auch die Premium-Features mit der Begründung, er mochte das nicht, dass viele Leute irgendwie die Free-Version benutzen, aber eine technisch schwächere Version. Also er will halt, dass alle die tolle Version benutzen, das Tolle, was er auch gebaut hat und nicht irgendwie eine minderwertige Version. Und hat das Preismodell eben umgestellt von Free mit Inner Purchase auf Free mit Patronage. Also wenn du jetzt Overcast magst, dann kannst du über den Inner Purchase einfach irgendwie so donaten im Prinzip und dann kriegt er irgendwie Geld. Und seine Argumentation ist eben die, dass er dadurch beide Vorteile kombiniert hat, nämlich er hat alle haben die tolle App, alle können die nutzen und für ihn lohnt es sich anscheinend, weil er über die Patronages auch genug Geld hinten bei rumkriegt.
Und ich meine, wenn er genug Geld hat, das ist es ja jetzt nicht schlimm, wenn er nicht genug dafür verdient.
Genau, und das ist jetzt ein Angriffsvektor, sage ich mal, auf seine Position da. Also ich persönlich kann es ein Stück weit verstehen. Ich finde es an sich ein gutes Modell. Wir haben uns ja beim Thema Apps und Indie-Apps irgendwie auch schon häufig Gedanken gemacht, was da vernünftige Preismodelle sind. Sicher sind nicht alle Apps gleich. Ich glaube, das ist etwas, das für ihn sehr gut funktioniert. Und dann hat sich da eine Frau namens Samantha Bielefeld zu Wort gemeldet. Das ist der Artikel im Lesefu The Elephant in the Room. Die sagt, naja gut, ist ja schön für den Marco Arment, weil A hat er genug Geld und B hat er das mal vollkommen außer rausgenommen, hat er halt schon genug Gefolgschaft und Leute, die ihn irgendwie kennen und die ihn mögen und so weiter. Das heißt, er hat genug Leute, die die App runterladen und dann wird auch ein großer Prozentsatz dran sein, die ihm spenden und dadurch wird sich das für ihn rechnen.
Ist kein großer Prozentsatz, aber selbst wenn es nur 15% sind,
was auch immer,
reicht das ja.
Genau.
Ja.
Plus er hat eben die Lebenssituation, dass er auf dieses Geld mal nicht wirklich angewiesen ist. Und das ist halt im Vergleich zu vielen anderen Apps, sagen wir jetzt mal, ich kann nicht sicher sagen, aber nehmen wir einfach eine andere App aus dem gleichen Umfeld, Castro, ja, eine iOS-Podcast-App, die meines Wissens Geld kostet, oder nehmen wir eine andere App, Instacast, die es nicht mehr gibt, aber die damals Geld gekostet hat, weil der von dem Geld leben musste. Also der Martin Hering, der Instacast gemacht hat vom WMedio, ich meine, das war halt dem seine Einkommensquelle, soweit ich weiß. Und wenn der da keine App verkauft hat, dann hat er kein Geld gemacht und dann war das halt scheiße für den, weil dann hat er kein Geld mehr gehabt. Und was der Marco Arment da jetzt macht, ist halt aus dieser Sicht zweischneidig, weil im amerikanischen Sprachraum nennt man das Predatory Pricing. Er schafft es halt mit dem, dass er dieses Geld nicht braucht und die App jetzt dadurch kostenlos zur Verfügung stellt, dass er Konkurrenten mehr oder weniger killt, weil die ja nicht mit ihm konkurrieren können, weil die brauchen ja Geld. Also die können, deren App müsste viel, 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 viel besser sein, um irgendwie zu rechtfertigen, dass sie dafür Geld verlangen und der Marco Arment dampft halt so die Preise runter.
Weil und er halt sagt, keiner kann es ihm nachmachen.
Ihr könnt hier alles haben. Das ist so wie wenn Apple von heute auf morgen sagen würde, wisst ihr was, wir haben eigentlich mehr als genug Geld. Ihr kriegt es einfach mal so auf unbestimmte Zeit lang alle, kriegt ihr iPhones alle for free hier, komm, was soll's.
Ja gut,
da wäre Samsung auch mal kurz.
Ja, aber jetzt trotzdem.
Und das ist verboten übrigens. Predatory Pricing ist verboten. Mhm. So. Aber gut, halt im Bereich Hardware und so, im Bereich Software ist da noch nichts reguliert. So.
Das heißt, ist okay.
Ist nicht reguliert.
Ist quasi ist okay.
Rechtlich gesehen ist es wohl okay, ja. So.
Okay.
So, das ist halt der Kritikpunkt oder der Hauptkritikpunkt an der Position. Den kann ich auch gut nachvollziehen, weil für mich ist es natürlich als Nutzer jetzt total toll. Ich kriege eine tolle Podcast-App. Also ich finde Overcast ziemlich gut. Die kriege ich for free mit allen Features. Man könnte jetzt übrigens noch sich ärgern und sagen, aber ich habe doch bei der letzten Version für diese Features extra bezahlt und wieso kriegen sie jetzt alle irgendwie auf einmal for free? Aber das ist ein ganz anderer Punkt und da braucht man gar nicht erst anfangen, weil das ist die das kann ja der Marco Arment selber entscheiden. Ja. Nur sehe ich es halt eben auch so, dass das Leben von Indie-Entwicklern teilweise auch schwerer macht, die eben tatsächlich auf dieses Geld angewiesen sind und die sich jetzt dem Druck auch ausgesetzt fühlen. Ja, warum machst du es nicht genauso wie der Marco Arment? Der ist doch voll erfolgreich damit und so. Und
ja gut, also
das ist halt nicht gegeben. Und das kombiniert mit dieser, wenn ich das noch ganz kurz zu Ende sage, das kombiniert mit dieser zwanghaften Kostenloskultur, die wir anscheinend im Internet ja haben, Thema Werbung und so auch wieder, finde ich nicht gut. Also führt zu blöden Ergebnissen und sorgt auf letzte Sicht dafür, dass die ganzen Indie-Entwickler, die ja über das, was sie machen, auch irgendwie die Gesellschaft da bereichern, es irgendwann halt nicht mehr machen, weil sie kein Geld mehr dran verdienen, sich andere Jobs suchen.
Gut, aber das Problem hast du immer. Also ich sehe das, ich sehe, also erstens, Podcasting ist jetzt was Apple schon eingebaut hat. Zweitens kann es natürlich dir in jedem Markt passieren, dass Apple, Google, Co. sagen, was weiß ich, du hast eine tollen Word-Processor-App hier gebaut, Apple meint plötzlich, ach, wir packen Pages mit drauf, Arschkarte gezogen. Das ist nicht das erste Mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass dir genau sowas passiert. Und wir haben ja schon ganz oft drüber geredet, Indie-Entwickler ist halt ein scheiß Job, wenn du da nicht zufällig der Überflieger bist und Glück hast, dass du gepusht wirst und viele von deinen Apps verkaufst, ist es sowieso nichts, mit dem du ewig groß reich wirst. Also
das, ja, ich, finde ich super. Das hast, jetzt hast du nämlich, jetzt haben wir in relativ kurzer Zeit, finde ich, alle Argumente gebracht, die zu dieser Diskussion irgendwie gibt. Ich weiß nicht, ob Felix vielleicht noch welche einfallen. Ansonsten würde ich es auch dabei belassen, weil das muss man für sich entscheiden, wie das dabei ist. Hm. Also ich kann die ganzen Argumente, die Ingo gerade gebracht hat, kann ich auch genauso voll nachvollziehen. Ich finde es super, das haben wir jetzt nicht hier absprechen müssen, dass er genau die gebracht hat. Ja?
Yay!
So, und jetzt gut, haben wir halt irgendwie, also sagen, jetzt haben wir die sachliche Debatte an diesem Ding so mit Argumenten
befüttert. Ja, jetzt könnte man noch emotional debattieren.
Und so, und jetzt kommt, also das ist, was es für zu dieser Sache, finde ich, sachlich zu sagen gibt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil des dieser Artikelserie, nämlich diese Samantha Bielefeld hat dann das Problem gehabt, dass sie auf diese Followership von dem Marco Arment gestoßen ist. Und sie hat das Problem, dass sie eine Frau ist.
Ja. Okay, sie ist jetzt also gebasht worden dafür, dass sie Kritik
ist,
geäußert hat.
Sie ist hart angegangen worden, um das mal so ganz nett zu sagen. Sie hat irgendwie Rape-E-Mails bekommen und ich weiß nicht was. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr unschöne Sache. Und der Matt Gemmell hat dazu einen sehr interessanten Blogpost dann geschrieben, der heißt Responsibility. Den habe ich als nächstes verlinkt. Und zwar, also Matt Gemmell ist ein Schreiberling, der hat irgendwie früher auch irgendwie irgendwelche Apps programmiert, war da relativ bekannt und jetzt hat er sich irgendwann vor einiger Zeit nur noch aufs Schreiben konzentriert. Und der hat einen Blogpost irgendwie verfasst, wo er mal geschrieben hat, dass er vor ein paar Jahren mal die Idee hatte, so eine fiktionale Bloggerin zu erfinden, so mit einem Tech-Background, die so irgendwie da was schreibt und die da irgendwie einfach nur fiktional sozusagen existiert, um irgendwann dann sozusagen das Geheimnis lüften zu können, sagen so, haha, guck mal, das war alles in Wirklichkeit nur ich und nur weil ihr alle gedacht habt, das wäre eine Frau, habt ihr die so und so behandelt. Und musste er aber gar nicht, weil das hat ihm diese Samantha Bielefeld, übrigens Samantha Bielefeld ist auch nur ein Pseudonym, ist aber nicht Matt Gemmell, behauptet er jetzt zumindest mal, hat ihm das anscheinend abgenommen, weil die hat genau das gemacht, ja, also diese Samantha Bielefeld hat jetzt sozusagen diese Rolle inne dessen, dass sie da so halt eine technisch versierte und sachlich, finde ich, durchaus verständlich oder stringent argumentierende Bloggerin ist und die hat eben diese Eigenschaft außerdem, dass sie weiblich ist oder zumindest von ihrem Namen her, man weiß ja nicht, wer da wirklich dahinter steckt, und hat dann halt diesen ganzen Hate irgendwie eingefangen und hat auch darüber dann in weiteren Artikeln geschrieben, über die Reaktionen darauf. Deshalb, ich will da jetzt auch gar keine Position beziehen, ich weiß nicht, was davon alles ernsthaft passiert ist an Drohungen und so weiter, ich finde es nur interessant, das alles mal sich durchzulesen, ist ein bisschen viel zu lesen tatsächlich. Sollte man sich mal reinziehen. Ich finde es sehr schade, dass in letzter Zeit ständig alles immer in diese Ecke rutschen muss, aber anscheinend bekleckern sich da eben viele Teilnehmer des Internets nicht sonderlich mit logischem Ruhm und lassen sich da immer wieder von there is somebody wrong on the Internet zu völlig nicht akzeptablen Aussagen hinreißen. So, Debattenkultur im Internet.
Oh man, Debattenkultur im Internet funktioniert nicht.
Nee. Selbst alle Etiketten haben da nicht geholfen.
Selbst da sind wir wieder an dem Punkt angekommen, ja. Internet abschaffen. Mhm. Ganz einfach
das Internet abschaffen. Das ist, glaube ich, das
Gesellschaft.
Ich denke, wir haben unsere Lösung direkt gefunden. Wir schicken uns Briefe.
E-Post-Briefe.
Nee, geht nicht mehr. Wir haben ja kein Internet mehr.
Wir schicken
Briefe.
Ja, dann wird es so das Postnetzwerk.
Wir hatten ja gerade Zurück in die Zukunft Tag. Da hat sich ja auch keiner das Internet vorstellen können. Also von daher machen wir es einfach so wie da. Wir schicken uns wieder Faxe.
Stimmt, die haben einen
Fax. Stimmt, das Fax macht die Problematik bestimmt viel besser.
Ja, halt, Telefone
kriegst halt Hate-Faxe.
Ja, Hassfaxe, wenn Leute deine Telefonnummer haben. Ja. Das ist, glaube ich, schlimmer, weil du kannst sie nicht ändern, du kannst nicht eine Pseudonym-Telefonnummer haben.
Doch, das kannst du bestimmt auch. Kannst an deine Telefongesellschaft einen Fax schicken, dass du gerne einen Pseudonym-Faxnummer-Anschluss hättest. Kriegst du einen zweiten Fax-Anschluss, kriegst du noch so einen Fax daneben gestellt, da kommen die ganze Fax-Hate-Faxe rein.
Fällt dann so direkt in den Müll rein. So. Ja. Was ist das denn? Ja, das ist mein Spam-Fax.
Das meint Def Null. Das meint Def Null einfach nur.
Das läuft die ganze Zeit, ja. Ich weiß. Ich hab das mal auf seiner Webseite angegeben. Auf seiner Fax-Seite angegeben.
Sehr gut.
Ja.
Schön.
Ja. Genau. Also wenn ihr alle so viel Zeit habt wie ich, sowas zu lesen, lest das doch bitte mal.
Ja, und wenn ihr keine Zeit habt, das lesen, lest es trotzdem.
Bildet euch eure Meinung über das Sachliche mit der Podcast-App und dem Patronage-Pricing und allem. Bildet euch eure Meinung über Responsibility der Debattenkultur im Internet.
Und was gibt's für Responsibility?
Jeder von euch ist verantwortlich dafür.
Ach Gott, wir sind so alle schuld eigentlich.
Nicht schuld.
Genau, und wenn ihr quasi Geld verdienen müsst in der Enterprise, dann habe ich genau das Richtige für euch, nämlich Enterprise Shell Scripts. Und Go Enterprise, Go Shell ist quasi die Unterschrift und das sagt eigentlich alles. Es geht darum, dass alle Enterprises eigentlich nur auf so ein paar Shell-Skripten aufbauen. Und die sind in mehr oder minder guter Qualität. Und je mehr Enterprise sie sind, desto mehr Scheiße sind sie quasi. Und
je mehr Enterprise, desto mehr Freddy. Scheiß.
Enterprise quasi. Mhm. Jedenfalls, es geht darum, das quasi zu beschreiben, was diese Enterprise Shell Scripts überhaupt sind und wie toll die funktionieren. Zum Beispiel zum Thema Threading, we thread everything, even blocking system calls. Weil es ist scheiße. Ja. Data processing. We have written a JSON parser to parse all the data, even non-JSON data. Und das ist Enterprise. Es muss einfach immer irgendwie funktionieren, auch wenn es scheiße ist. So. Und ganz unten gibt es try our free Enterprise Checker today. Und dort kann man GitHub Gist eingeben von einem Enterprise Shell Script, das man vielleicht selber in seiner Firma in Verwendung hat oder auch nicht oder so. Und dann kann man das submitten und der sagt dir, wie Enterprise dein Shell Script ist quasi.
Zum Beispiel, how Enterprise he is.
Ja, zum Beispiel gibt es so Sachen wie Skriptnamen, quasi wenn der irgendwie länger als 8 Zeichen ist, dann ist es einfach schon wieder viel zu lang für ein Enterprise Script. Kann ja nur schlecht sein dann, ja.
Das ist einfach ABC.
Genau, abc.sh oder run.sh oder halt entsprechend solche Sachen. Du hast schaut, wie viele Zeilen es hat. Wenn es muss mindestens 1000 Zeilen haben, damit es wirklich Enterprise ist. Ist ja wohl klar. Keine Kommentare.
Oder 1000 Module.
Ganz wichtig, keine Kommentare und möglichst viele Referenzen zu anderen Webseiten. Am besten die alle direkt in PipeSH, in SH direkt reingepiped werden. In deinem Shell-Skript drin. Das bringt Bonuspunkte.
Bonuspunkte.
Genau, Output redirecten, weil Output braucht eh niemand. Ist vollkommen scheißegal. Genau, was haben wir noch? Ob du die Disk partitionierst in deinem Enterprise Shell Script, was immer eine ganz wichtige Sache ist. Weil das muss halt immer gemacht werden einfach, ja. Und
sicher.
Und
E-Mail
an deine Gmail-Adresse. Das ist auch natürlich super Enterprise, damit du weißt quasi, wenn was passiert ist. Ja, eine sehr lustige Seite. Nimmt so ein bisschen dieses ganze los, wir cheaten es nur hin und dann ist es auf einmal in Production quasi so ein dieses ganze ja halt so wie Enterprise funktionieren. Das ist ja das Schlimme, das hat irgendwann mal so ein Nerd gebaut und hat das halt irgendwie hingecheatet und dann bauen da riesige Businesses auf mit irgendwie mehreren hunderttausend Dollar für eine Lizenz und dann ist es eigentlich scheiße. Das ist eigentlich ein Riesenscheiß. So, genau. Good. Und das ist quasi mein Lesefonds, also es ist nur ein bisschen Text drin, zu enterprise-shell-scripts.com.
Gut, dann Divas with iOS.
Genau, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, das ist ja jetzt nicht direkt was zum Lesen, sich mal alle Frameworks vorgenommen. Jetzt, wo ja Tivos GM raus ist, kann man ja auch offen drüber reden. Also die Golden Master, weil das Apple TV, das neue, das gibt's jetzt irgendwie nächste Woche zum Vorbestellen und die Woche drauf dann zum Bekommen. Und da hat Apple auch mal wieder so kurzerhand irgendeine GM rausgehauen und ich weiß ja nicht, wie sich Entwickler, die so aktiv eine App dran entwickeln, irgendwie dann fühlen und sagen so, ach ja, jetzt hast du noch eine Woche Zeit auf einmal. Ah, ha, ha.
Ja, mein Gott, das ist Apple, die dürfen das.
Ja, die dürfen das. Das ist alles,
die können das
alles golden,
super,
was die bauen.
Super gut.
Das ist auf jeden Fall die Apple-Hate-Sendung hier.
Das ist eigentlich komisch, weil du eigentlich nur diesen ganzen Apple-Shit machst.
Nö, mach ich ja gar nicht mehr.
Machst du jetzt nicht mehr?
Nee, dann machen wir nur noch Android-Entwicklung.
Ach, deswegen naja, da immer über Android. Kommen wir gleich bei Mimimi noch.
Genau. Mimimi. Weine mal, Hertha.
Naja, und jedenfalls ist das eine Aufstellung, so was an Frameworks sozusagen in iOS und tvOS drin ist, was nur in iOS drin ist und was nur in tvOS drin ist. Und da sieht man halt einfach mal die Liste an Frameworks, die nur in iOS drin ist, ist fast genauso lang wie die Liste an Frameworks, die sich iOS und tvOS sharen. Und da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel Core Audio. Wenn meine App Audio ausgeben will, dann brauche ich Core Audio.
Vielleicht brauchst du jetzt ein neues Audio.
AV Foundation geht vielleicht gerade noch. Also viele werden sich da ärgern. Nee, das ist halt nur unter iOS. Oder was ich sehr peinlich finde, sind Sachen wie
muss
zum Beispiel...
Puls nehmen.
Also Sachen, die ich peinlich finde, sind Sachen wie HomeKit. Das Apple TV ist doch prädestiniert als meine HomeKit-Zentrale, weil das ist immer zu Hause und da habe ich Siri drauf und ja, das könnte ich auch als Relay benutzen, aber nein, haben sie nicht reingemacht. Bam.
Hey, es ist nur für Fernseher.
Ja,
aber
dann kein Map-Kit. Ich will doch vielleicht auch mal irgendwie auf meinem Fernseher, ich fände es total geil, irgendwie auf meinem Fernseher irgendwie mir Sachen so anzuschauen, wo ich mal hingehe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stadt besuche oder so.
Du hast komische Use Cases.
Echt. Ja, tut mir echt leid.
Dann share doch deinen Bildschirm hier über, wie heißt es?
Und
Apple Play.
Und
AirPlay.
Genau.
Auf deinen
großen. Ja, und was noch nicht drin ist, ist Multi-Peer Connectivity. Das ist sogar ganz wichtig, weil sie machen hier die ganze Zeit auf, ja, du kannst dann mit dem iOS irgendwie an das Apple TV irgendwie dich randocken. Ja, toll. Geht aber nicht so einfach, wenn ihr nicht das Multi-Peer Connectivity Framework, mit dem ich das Apple TV einfach von meinem iPhone detekten kann, anbietet und so. Spackums. Und so weiter. Also,
kommt bestimmt alles
momentan noch. Ist in tvOS aus meiner Sicht halt vor allem viel Game-Zeug irgendwie drin. Also,
warte doch, bis tvOS 2 rauskommt.
Nee, wir tvOS 10.
tvOS 100.
tvOS beginnt bei Versionsnummer 9.
Okay, dann warte doch, bis es bis 10 rauskommt.
tvOS 9.2.
Man installiert nie die erste Version, bei Apple schon gar nicht. Das hat man doch gelernt.
Ich kaufe mir so ein Apple TV, mach kein OS drauf.
Auslassen, bis die Version 2 rauskommt.
Genau, du wartest es einfach aus.
Aber ich habe doch eins geschenkt bekommen.
Ja, da kann ich da auch nichts für, aber man installiert sich da auch nicht die erste Version vom neuen macOS oder vom neuen iOS. Macht man nicht, weil man weiß, da geht alles kaputt. Wir haben es gesehen. Hast du die vielen Leute im Internet gesehen, die alle rumgeheult haben? Ja.
Ich habe mit Kapitän wenig Probleme gehabt.
Lesen.
Ja, okay, du benutzt auch keine Microsoft-Produkte, obwohl du bei dem Laden arbeitest. Würdest du
das
machen,
anfangen.
Hättest
Moment.
Du geheult.
Ich mach mal hier mein OneNote auf und mein Outlook und mein PowerPoint und mein Skype for Business. Geht bei mir einwandfrei und jetzt geht's noch besser. Glück gehabt, ich glaube auch. Wie dem auch sei, das ist einfach nur eine Auflistung von Frameworks und ich
einfach nicht Panne. Die erste Version nehmen. Einfach nicht die erste Version.
Panne. Ja. So.
Und als Entwickler schon gar nicht.
Was ich komisch finde, ist, dass das ganze Social und Twitter Zeugs nicht dabei ist, weil das habe ich gedacht, das will man doch bestimmt dann auf seinem Telefon auf seinem Fernseher haben.
Ja, da ist vieles dabei, was man irgendwie nicht auf seinem
Twitter.
Wie gesagt, das ist einfach momentan irgendwie in der ersten Inkarnation ist tvOS irgendwie einfach nur eine Game-Konsole.
Ja, und
Filme hat, gucken und Game-Konsole.
Das ist quasi wie die PlayStation 4, es hat keine Spiele.
Ja, genau.
PS4 has no games.
Gut. Da können wir eigentlich direkt weiter. Ich kann auch noch ein bisschen ranten. Ich mache sehr wohl Dinge mit iOS. So, bam.
So, ich habe ein Telefon.
Nämlich, wir haben da vor Urzeit mal so eine App gebaut und da gibt's jetzt von Apple neu, also das ist nicht Paperback, sondern eine App mit Mountainbike Reparatur-Tutorials. Und da hatten wir immer die Problematik, dass irgendwie alle wollen, dass wir eine iPad-Version davon machen, aber das iPad hat andere Auflösungen von Grafiken, wir müssen höher auflösende Grafiken hinterlegen, die App wird riesig dadurch. Und erst jetzt gibt es von Apple so ein Content Delivery Network, nennt sich Ad-Hoc On-Demand Resources, wo man das auslagern kann. Weil ansonsten hätten wir immer irgendwie einen riesen Backend bauen müssen mit Syncing, mit Download, ich weiß nicht was. Der Kunde wollte es nicht bezahlen, beziehungsweise das Unternehmen, mit dem wir da die Partnerschaft hatten, wollte irgendwie kein Geld für ausgeben. Wir hatten die Zeit nicht. So, voll geil, es gibt jetzt irgendwie in iOS 9 On-Demand Resources, ist im Prinzip genau das. Du packst einzelne Ressourcenbestandteile deiner App in so ein Paket, in so ein Asset Catalog. Das sind dann zum Beispiel Bilder hauptsächlich, ja, das sind dann Image Assets, die packst du in so ein Paket. Textes, sagst du zum Beispiel, das ist Ressource mit Namen sowieso, nennen wir es mal Tutorial A und das nächste ist Tutorial B und da gehören die Ressourcen dazu. Und das lieferst du dann einfach so direkt beim App Store ab und dann nimmt er die raus und hostet die für dich selber und du baust Code in deine App ein, der einfach diese Sachen dann von diesem Content Delivery Network dann lädt, wenn du sie brauchst. Das ist komplett broken.
Oh,
weil
war so eine gute Idee.
Ich war so naiv und hab gedacht, ja, wenn sie es in iOS 9 rausbringen, könnte es in iOS 9 ja auch schon funktionieren, tut's aber nicht.
Aber das ist doch, was der Ingo gesagt hat, das so funktioniert nicht in
iOS 9. Nächste, was komplett broken ist, Image Sets, also Asset Catalogs sind das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Das ist einfach nur so ein Ordner-Container-Format mit ein bisschen JSON drin, wo du halt dann irgendwie alle deine Ressourcen reinlegst, also benennst du und dann legst du die verschiedenen Auflösungsstufen rein, also zum Beispiel R2X für Retina, R3X für dieses iPhone 6S und iPad-Grafiken mit 2X mit einem anderen Präfix und so weiter und dann musst du über so ein JSON-File das irgendwie spezifizieren, was für welches welche Plattform ist. Und da haben sie dann so Sizing-Classes irgendwann erfunden, Compact, Normal, ich weiß nicht was. Aber du hast halt auch so Subtypes. Und es ist halt einfach mal, ich habe da irgendwie Radars gefallen bis zum geht nicht mehr.
Was ist ein Radar?
Radar ist ein Bug Report bei Apple.
Warum heißt nicht Bug Report?
Weil das Tool Radar heißt.
Achso, und dann ist alle Radars werden in Radars
gemacht. Und generell, jetzt, wenn ich schon mal dabei bin, ihr könnt euch darauf einstellen, wenn ihr ein Radar bei Apple fallt, dann passiert monatelang nichts und dann wird es entweder als Duplicate geschlossen oder Apple sagt, works as intended. So, und es ist genau das, was da passiert ist. Ich habe mir die Asset Catalogs back durchgelesen, weil ich habe ein Tool gebaut, das so Asset Catalogs baut aus den Sources, die ich halt habe, also aus den, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie 50 Tutorials oder so und habe dann da einfach mit Image Magic Zeug gebaut, das dann irgendwie Auflösungsstufen davon, Thumbnails cropped, alles mögliche, schöne Arbeit gemacht, irgendwie ewig lang dran gebaut und dann saubere Asset Catalogs hinten raus, also es sind ja einfach nur Verzeichnisse, mit an gewissen Stellen hocken dann noch so JSON-Files und dann steht in dieser Asset Catalog Reference, also erstmal bringen sie irgendwie das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus durcheinander. Sie sagen irgendwie, der Subtype 667H ist für das iPhone 6 Plus und der 736H ist für das iPhone 6, ist aber genau andersrum. Kurz 667H ist, weil das Display hier, ich zeige das gerade in die Jungs, das Display hat eine Höhe von 667 Punkt.
Okay.
R2X, also mal 2, also 1300 Pixel.
Ja.
Und das vom iPhone 6 Plus, das hat 736H, also das dieser Subtype gibt sozusagen an, wie hoch das Display ist und an dem kannst du das Device identifizieren. Sie haben es einfach mal genau rumgedreht in ihrer Spec. Das heißt, sie haben schon mal Typos oder Sinnhaftigkeitsfehler in ihrer Spec. Dann sagen sie aber eben auch noch, du kannst diese zwei Subtypes benutzen, um diese zwei Devices zu targeten. Es gibt noch einen alten Subtype für das iPhone 5. Das hat den Subtype Retina 4, weil es ein Retina-Display mit 4 Zoll ist. Man merkt, wie sinnvoll diese Namen vergeben wurden.
Das ist
so
praktisch.
So. Turns out, der Subtype Retina 4, wenn du was mit dem versiehst, das funktioniert, das wird von Xcode richtig erkannt, das mit den zwei anderen nicht, obwohl es in der Spec steht. Mache ich einen Bug-Report auf bei Apple, sagt, geht nicht, kaputt. Machen sie zu mit einer ellenlangen Begründung, wo dann drin steht, nee, wir wollen nicht, dass Entwickler das verwenden, das würde zu dem und dem und dem führen, widersprechen sich in ihrer Begründung auch dreimal irgendwie selber und ich sag dann am Ende nur, Leute, ich habe euch nur gesagt, eure scheiß Software hält sich nicht an eure scheiß Spec. Und ihr sagt mir, das works as intended. Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Könnt ihr eure Specs selber nicht lesen?
Ich glaube, sie haben keine andere Möglichkeit, das zu schließen. Sie hätten lieber sowas wie Pony. So, ja, was auch immer.
Dann hätten sie einfach, das ist ja das andere bei Radar. Dann hätten sie einfach sagen können, closed as duplicate, weil dann kriegst du in der Regel nicht mal eine Referenz von was das ein Duplicate war. Du kannst auch gar nicht mehr schauen. Du kannst bei Radar auch alles closed. Du kannst nicht voten irgendwie. Du siehst nicht, welche Issues es alles gibt. Und kannst nicht voten.
Oh, ja.
Du fallst so wie bei IBM, das ist einfach Dev Null.
Ja.
Dev Null und allerhöchstens kommt irgendwann mal noch so ein Duplicate oder Works as Intended zurück. Und zu guter Letzt mit diesen Asset Catalogs kommt noch eine Sache dazu. Das neue Xcode, das braucht ewig lang, um diese Asset Catalogs zu bauen. Also mein blödes kleines Groovy-Skript braucht irgendwie ein paar Sekunden irgendwie für alle 50 Stück. Das Xcode braucht irgendwie ewig lang, das zu bauen. Und ganz häufig passiert dann, wie nennt man das? Ein völlig erratischer Fehler. immer mal wieder bricht's einfach mittendrin ab, sagt irgendwie, das geht nicht, also Compile-Fehler. Und das Geile ist, du kriegst diese Compile-Fehler und drückst einfach nochmal auf Compile und dann geht's ein bisschen weiter.
Und bescheuert irgendwann ist Software. Irgendwann drückt's,
fertig. Ja, sorry, aber wie bescheuert muss Software sein, wenn ich einfach nur oft genug compilen muss, bis es geht? Das ist nicht die Definition von Quellcode.
Weißt du, was der Trick ist? Double Compile.
Ne, reicht auch nicht. Nee, also bei den 50 Asset Catalogs, die ich in meinem Projekt drin habe, da musste ich manchmal so bis zu 10-mal auf Compile drücken,
ja,
okay. bis ich das überhaupt erst rausgefunden hatte, dass sozusagen mich weiter auf Compile drücken im Prozess der Fehler weiterbringt, ja?
Schon ein bisschen lustig aus.
Das ist einfach bescheuert.
Ich verlinke hier noch ganz kurz Double Compile und ich zeig das
Also merkt euch, was der Ingo vorher gesagt hat. Ganz schlimm bei SDKs. Wenn Apple irgendwie neue APIs rausbringt in neuen OS-Versionen gerade, benutzt's erstmal nicht. Geht erstmal davon aus, dass es maximal broken ist. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Ich habe das auch mit SpriteKit damals gehabt, als es irgendwie neu war. Da war auch alles Mögliche maximal broken. Das macht keinen Spaß mehr für Apple zu entwickeln. Ich mache jetzt Android.
Du meinst Android?
Ich mache jetzt Android und es macht echt Spaß, muss ich sagen.
Das ist traurig.
Also auch nicht alles, aber ja, im Großen und Ganzen...
Wenn man so oft quasi gefuckt wird von irgendwelchen anderen Sachen, dann macht alles auf einmal mehr Spaß, weil es nicht so scheiße ist.
Ja.
Dann findet man neue Sachen, die dann wieder scheiße sind und dann kann man immer wieder zurückgehen. Das ist genauso wie bei mir mit Chrome und Firefox. Irgendwann ist der andere so scheiße, dass du dann einfach auf den anderen wechselst. Und dann hält es wieder ein Jahr oder zwei und dann wächst du wieder zurück. Und bei dir wird es auch so sein. Ich sehe es vor.
Ich hoffe das.
Ja, ist okay.
Ja. Also... Und ich finde das einfach mega traurig, weil in letzter Konsequenz, ich benutze ja die ganze Apple-Software hier irgendwie gerne und die ganzen Geräte, aber ich habe zum Beispiel schon überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie Brothers da zu feilen, weil sie werden doch eh ignoriert.
Hm. Fuck da, ey. Und du hast, also das Problem ist ja, doch, du bezahlst eigentlich jedes Jahr dafür, dass du da Programmer sein darfst, ne?
Naja, das ist ein Mini-Anteil.
Du meinst, du solltest mehr dafür bezahlen, damit du mehr Support bekommst? Damit sie nicht sagen, lol, fick dich.
Ja, glücklicherweise sind wir nicht mehr da. Das war früher gerne bei Apple noch so, das hing, glaube ich, von dem Bearbeiter deines Issues ab. Wenn du ein Radar gefeilt hast mit irgendwelchen Sachen, die nicht gingen, dann kamen sie häufig und haben gesagt, mach doch ein DTS draus. DTS ist Developer Technical Support. Davon hast du irgendwie in deinem Programm irgendwie, glaube ich, ein oder zwei pro Jahr frei und danach musst du die nachkaufen. Das heißt, sie haben dir gesagt, du sollst ihnen noch mehr Geld geben, damit du ihnen zeigen kannst, dass ihre Software buggy ist.
Das ist so geil einfach.
Das ja, habe ich jetzt zum Glück schon länger nicht mehr erlebt, aber das war früher auch so ein Ding von denen. Ja, die haben einfach bei Diskussionen ab einem gewissen Level haben sie dir irgendwie, also wenn der
ich glaube, wenn du ins nächste Level kommst,
nee, wenn das Ping-Pong so ein paar Mal hin und her ging und sie immer noch nicht dich abweisen konnten mit dem, dass sie halt Apple sind und alles, was sie machen, Gold ist, ja, dann haben sie einfach gesagt, so, weißt du was, mach doch einfach ein DTS, dann kommt ein Engineer am Telefon irgendwie per Skype oder so zu dir und wir reden über das Ganze und das kostet dann irgendwie, ich weiß nicht wie viel.
Teuer.
Ja, oder du gehst halt zur WWDC, da kannst du die Leute mal direkt ins Gesicht sehen und die sind
direkt ins Gesicht spucken.
Die sind auf einmal auch ganz nett und die sind dann
ja,
auf einmal
auch nicht
ganz kooperativ.
Aber kaum ist die WWDC,
ja, bringen sie so Bugsoftware wieder raus.
Genau. Weißt du? Das Problem ist, das wird ja nicht von irgendjemandem, der davon einen Plan hat, gemacht, sondern das ist das First Level Support.
Ja.
Und der sagte, ja, haben sie versucht, an- und auszuschalten. Ah, ja. Oh, haben sie versucht, den Strom abzuschalten, dann wieder anzuschalten.
Ich war riesig begeistert, als damals mit, glaube ich, Xcode 6 irgendwas diese Asset Catalogs rauskamen und als ich sah, geil, Apple hat gemerkt, dass sie ein Open Format machen können, ein offenes Format mit ein bisschen JSON drin und nicht irgendwie ihre blöden Binary P-List Kram da wieder, ja? Und ich habe mich riesig gefreut, als ich dann gelesen habe, dass diese Asset Catalogs die grundlegende Technologie von diesen On-Demand Resources werden, weil das eben ein offenes Format ist und diese das auch noch schön spezifiziert haben. Die Spezifikation ist an sich rund, bis auf ein paar Verlinkungsfehler und so. Das kann halt mal passieren. Und dann kommen die mir so.
Also hier, du kannst DTS kaufen. Ja. Ein Zweierpack kostet 99 US-Dollar.
Wow.
Und ein Fünferpack kostet 249 US-Dollar. Und jetzt rechne mal, dass der Fünferpack teurer ist als der Zweierpack. Das ist nämlich ein Dollar mehr.
Was?
Ja.
Das ist zwei.
Zwei kosten 49,50. So, nee,
okay, du hast gerade 99
gesagt. Ja, 99 für ein Zweierpack.
Ja,
ja.
Zwei,
ja,
kosten 99.
Und 249 Fünfer. Oder habe ich mich gerade verrechnet? Nee, fünf Stück kosten doch 50, also wenn man es hochrechnet, 50 pro Developer Request, ja?
Nee, du liegst falsch. Du liegst falsch. Der 5er-Pack ist $1 billiger, das Stück. $1! Wenn du 99 durch 2 machst, kommt 49,5 raus. Wenn du 49 durch 5 machst, kommt 48,5 raus.
Stimmt, tut mir natürlich leid. Ist natürlich besser.
Ja, $1.
$1.
Kannst du,
$5.
Deswegen solltest du...
Was? Ist egal. Komm, können wir weitermachen, bitte.
Dollar. Okay, Double Cup. Wer hat Probleme mit Word Manager und RBD Support?
Genau, ich. Also, ich mag meinen Word Manager. Ja, das ist.
Wer ist das? Was macht der?
Das ist meine Steuerzentrale, um meine
Steuer zu machen.
Nein, Quatsch. Um meine virtuellen Maschinen zu managen.
Virtual Machine Menschen.
Ja, ja, meistens KVM, aber kann natürlich auch LXC und anderen Schüssel. Und hat eigentlich eine nette Funktion, kann auf RDB, also Radius Block Device, sprich Ceph Pool zugreifen. Und du kannst da auch einen Ceph Pool. Was? Was ist jetzt mit dir los?
Das ist nix, ich fühle mich einfach nur gerade wieder wie in der Firma. Du, sag mal, der muss noch ein RDB machen auf dem Z-Pool.
Ja, yeah, guck mal.
Kannst also du das nicht irgendwie noch ein LXC erklären hier?
Also Matt, du hast dich doch verrechnet. Bei dem 5er-Pack kostet 1,4980 und beim 2er-Pack kostet 49,50. Das heißt, 2er-Pack ist doch billiger. So. So. Jetzt könnt ihr weitermachen.
Alles Bruch.
Ja, was hast du denn da gerechnet, Junge?
Ich habe mit Apple Software hier gerechnet.
Ich glaube, du hast das richtige Framework dann noch nicht freigeschaltet für dein Apple Book.
Apple Calculator ist broken.
Calculator.
Oder dann rechnet es halt so, dass es stimmt.
Genau, der hat gesehen, dass du das ausgerechnet hast. Oh.
Nee, egal was du vorne eingibst, hinten kommt immer der Preis für eine Tastatur raus. $140.
$140. Kommen wir nochmal zurück zum Word Manager.
Sorry, nee,
also,
jetzt erzähl weiter.
Ich konnte in libvirt den Ceph Pool definieren und kann dann im Word Manager auch schön sagen, yo, bau mir mal das Image, nimm mal, mach mal. Ich kann es danach aber nicht auswählen. Ich kann also ein neues Image anlegen.
Dann musst du es mit Wirsch.
Ja, natürlich kann ich es auf der Kommandozeile.
Ja, dann gibt es. Es gibt halt das Feature.
Das ist ja natürlich schön. Aber der Witz war ja, ich fand es ja so lustig, dass der neue Word Manager das kann. Und dann kann er es aber nur zur Hälfte. Und das ist 50 Scheiße.
50
ich will ja nicht nur Images anlegen, diese verdammten Kackding. Ich will sie danach auch verwenden.
Aber Ingo.
Ja, verwenden. Wo ist das Problem?
50% ist doch mehr als 0.
50% ist voll viele Prozent, Mann.
Voll viele Prozentchen.
Ja, also ich finde es super. Nee, der Word Manager konnte früher auch keine Snapshots und jetzt kann er die. Ist geil.
Das ist mir völlig egal. Oh, ich will, dass der mein schönes angelegten Ceph-Pool verwenden kann und meine Images, die ich da angelegt habe, einfach, dass ich es einfach durchklicken kann. Also, verdammte Socke.
Ich höre den Ingo durch meine Kopfhörer durch. Wollte ich nur mal sagen, nur falls euch die Ohren jetzt rausgefallen sind. Aber ist okay.
Ich habe so das Gefühl, wir brauchen das beruhigende Moment des Fly-Demon.
Ja, wir brauchen jetzt mal eine halbe Stunde Mobile Messenger.
Ich
komm gleich noch zum Messenger. Gleich.
Okay, danke.
Komm.
Okay, also das hast du dein.
Also
Felix, du darfst jetzt auch nochmal kurz
zu Android.
Jetzt, wo ich ja bewiesen habe, dass Android gar nicht so viel schlimm sein kann.
Nee, alle. Android ist voll super. Das hat, wie gesagt, das hat diese größere Schrift von der Uhr, dass man die besser sehen kann. Was echt toll ist. Und
wichtig.
Und es hat vielleicht ein bisschen längere Akkulaufzeit, was ich mir auch nicht so sicher bin.
Vielleicht.
Doch super, alles super.
Ja, nee, super. Das einzige Problem ist, wir haben über diese Permissions geredet, dass die sich geändert haben, ja, und dass jetzt manche Sachen einfach abgehakt werden.
Automatisch abgehakt, ja.
Und ich hatte
aber
wohl...
Aber kannst du es im Nachhinein ja jetzt...
Nein, nee. Also es gibt ein paar Sachen, die kann man nicht...
Ja, Internetzugang kannst du nicht entziehen, richtig, aber alles genau. Andere, aber Kontaktzugriff und
genau,
so.
Genau, also es gab jetzt so ein paar Apps, die haben wohl neu gebraucht, irgendwie Zugriff auf Kontakte oder so ein Quatsch im Update. Die haben gesagt, okay, ich brauche diese neue Permission. Und zwar seit einem Jahr oder so. Und eine davon war Twitter. Und ich wollte es nicht updaten, weil danach dieses ganze Werbungsshit und so kam und diese nervigen, keine Ahnung, irgendwelche Profile und keine Ahnung, also diesen ganzen Quatsch, was ich alles nicht haben wollte und es war mir egal und ich wollte es nicht updaten. Und dann mit dem Update auf Android 6 hat einfach mal alle geupdatet. Und ich habe gedacht so, fick dich, Scheißgerät. Und ich habe es aber viel zu spät gemerkt, und es war auch egal.
Aber er hat's geupdatet. Und jetzt hat Twitter alle seine Kontaktdaten und wie auch
immer. Nee, er hat's geupdatet, quasi diese ganzen Apps.
Ja.
Und wenn die jetzt halt auf diese Kontakte zugreifen, fragen die mich vielleicht oder so.
Du kannst
ja, Moment, aber nein, Moment.
Wenn
die neue Version der App schon gegen das neue SDK gebaut wurde, sie das schon?
Das weiß ich doch nicht. Das
merkst du daran, wenn
sie beim Installieren gleich fragen müssen.
Genau, das merkst du, wenn beim Installieren oder beim Updaten dieses kommt mit hat, musst du nochmal freigeben, weil braucht neue Berechtigung. Versus, wenn dann erst während der App so ein Pop-up kommt, wenn du es dann benutzen willst. Was ist da passiert?
Naja, wahrscheinlich hat er noch nie auf den Kontakt zugreifen wollen.
Wahrscheinlich hat er Twitter-Seite nicht mehr aufgemacht.
Nee, ich habe das schon aufgemacht und mir ist hier aufgefallen, dass es neu aussah. Ich habe gedacht, sieht denn das neu aus? Ich habe es noch nie geupdatet.
Warum
macht das eine komische
Werbung? Warum zeigt das Sachen, die sie verpasst haben könnten?
Ja, genau, so ein Quatsch oder so. Ja, Neues auf Twitter. Ja, ich weiß, dass es jeden Tag Neues auf Twitter gibt. Dafür brauche ich nicht einen Banner, was mir Bescheid sagt jeden Tag.
Achtung, folgen Sie hier diesen Neuigkeiten.
Das fand ich auf jeden Fall nicht in Ordnung, dass er irgendwie alles geupdatet hat. Oder vielleicht auch hat er auch eine oder so nicht mit geupdatet, was ich jetzt aber gerade nicht sehe. Aber ich habe das Gefühl, dass er einfach alles geupdatet hat, was davor quasi für immer pending war, was ja auch okay gewesen ist. Finde ich nicht gut. Vielleicht bin ich jetzt aber auch mehr sicher, wer weiß es schon.
Mehr sicher.
Vielleicht wurde ich ja gesichert jetzt.
Gut.
Ja, Android 6, mehr ist mir nicht aufgefallen, muss ich sagen.
Tut.
Funktioniert vielleicht. Und es läuft auf meinem Nexus 5.
Ich hab's noch nicht, ich hab's immer noch nicht.
Du kriegst bestimmt bald.
Ja, ich...
Wenn die Götter, die Google-Götter...
Drück schon jeden Tag und sag, bitte
kann man das sagen?
Na klar, du kannst dann nachgucken und sagen,
ach so, nee, das ist ja, nur gibt ein Update, das ist ja nicht bitte updaten.
Ja.
Du musst denen vielleicht eine E-Mail schreiben und sagen,
bitte nehm mich auf!
Ich bin technischer irgendwie Journalist oder so ein Quatsch.
Genau.
Was machen wir als Podcast?
Technischer Betriebsleiter eines Podcasts.
Nee, immer wenn die dich dann was fragen, musst du sagen, das kann ich nur beantworten, wenn sie diese Paywall weggeklickt haben. Dann bist du legit als Journalist.
Genau. So, ich musste
sagen Sie mal, wollen Sie dafür, dass ich Ihnen diese Frage beantworte, wollen Sie jetzt eher einen Dollar pro Tag bezahlen oder...
Oder kaufen
oder
Sie es
individuell
oder klicken Sie auf alle
Frage.
Werbung.
Bitte.
Ja. Gut, kommen wir zu den Picks.
Picks.
Amazing Maps.
Amazing.
Ja. Und da sind wir doch gleich wieder bei Twitter.
Da sind wir gleich bei Twitter,
wir hatten
genau.
Das rausgesucht.
Das
ist doch auch in diesem Binärgewitter-Twitter-Feed.
Ja, genau,
oder?
Den habe ich mal irgendwann abonniert, zeig ich das Ding.
Nee, finde ich gut.
Finde ich einen netten Twitter-Account, die immer wieder so... Maps, also Karten twittern, auf denen irgendwas Interessantes dargestellt ist oder erklärt wird. Und könnt ihr euch mal angucken. Also was weiß ich, wir tauschen mal irgendwie zwei Kontinente aus und gucken mal, wie die Weltkarte dann aussieht. Oder wir teilen Europa auf nach kaffeetrinkender und teetrinkender Bevölkerung. Oder so Sachen halt.
Oder wie viele Solarpanels an Fläche es braucht, um die komplette Welt zu powern.
Ja.
Ja, das sind schon richtig, richtig coole.
Nee, sind gute Sachen. Manchmal sind die
Fragen irgendwie ein bisschen kompliziert und aufwendig gebaut, wie zum Beispiel, if the world 6.9 billion people lived in one city, how large would that city be if it were as dense as?
Ja, aber das Problem ist, dann
hast du so eine Angabe wie zum Beispiel, also du hast dann irgendwie, sagen wir New York, das heißt, also du hast 6,9 Millionen Milliarden Menschen leben in einer Stadt und wie groß ist diese Stadt, wenn sie so dicht ist wie New York, und dann wäre diese Stadt so groß wie Texas, das ist mir ein bisschen zu viel. Also eine Stadt, die ist New York, die ist so dicht wie New York, aber es ist dann Texas, hä?
Ja, aber das sind alle Menschen dann.
Zu spät für mich.
Ja. Also
wie die Bevölkerung der USA in Europa reinpassen würde. Und da siehst du mal, wie wenig Leute eigentlich in den USA wohnen, dass die einfach so in Europa mehrfach reinpassen würden.
Ja.
Oder also wie die Bevölkerung der USA nach China reinpassen würde.
Schon eine lustige Sache auf jeden Fall.
Ja.
Und manche sind auch voll deprimiert einfach.
Ja, manche sind deprimiert, manche sind auch nicht...
Auch Quatsch einfach.
Sind auch Quatsch, aber es ist einfach cool, Daten... aufbereitet zu sehen in einer Form, wie man sie sonst vielleicht nicht sieht.
Genau.
Also mein Pick diese Woche, Amazing Maps auf Twitter.
Gute Sache.
Was mir noch sehr gefällt, weil ich jetzt gerade kurz davor bin, in UK zu gehen, Commonly Used Electrical Sockets. Das ist dann auch so eine Weltkarte mit den verschiedenen Formen und das ist sehr schön.
Und UK
da
hat.
Da sieht man halt sehr deutlich das Commonwealth.
Ja, einen eigenen ausgedacht mal wieder.
Ja klar.
Den man also, nicht so.
Ich finde den ja komisch, muss ich sagen. Jo. Wenn man den nämlich reinsteckt, dann zappt es und macht so bzzzt. Was halt an diesen großen Connectors liegt.
Auch mal einen richtigen nehmen können, so ein.
Weil das ist mächtig.
Aber ich finde ja lustig, dass die meisten Electrical Sockets einfach aussehen wie Smileys.
Ja, speziell der amerikanische, ne?
Ja. Oder auch der pinke, was auch immer der ist, der unten. Achso,
Australien,
ja.
Und hier, was ist das da unten? Kolumbien. Ja. Kolumbien, Venezuela?
Nee. Brasilien hat den einzigen offiziellen UN-Stecker.
Den UN-Stecker.
Ja. Die haben sich mal umgestellt.
Toll.
War nicht auch die Idee für einen
globalen... 10 Points for Brasilia.
Für einen globalen Stecker?
Ja, genau. Brasilien sind die Einzigen, die ihn umgestellt haben. Ja,
das macht ihn sehr global.
Ja, das Wichtige ist ja, dass du den nicht falsch rum reinstecken darfst. Weil
genau, sonst
es
wäre
ja immer noch kaputte...
Glühbirnen.
Kaputte Stromleitung und so. Ja. Das ist alles
kackt. Sonst hätte man ja auch den Schuko-Stecker nicht.
Ja, genau. Ja. Aber den kann man halt in zwei Richtungen
reinstecken. Der ist nicht verpolungssicher, genau. Deswegen.
Aber das hat man auch, wie gesagt, nur in Sachen wie Brasilien, wo man dann wirklich drauf aufpassen muss. In Deutschland gibt es das nicht mehr.
Nee, du kommst ja selten an eine Glühbirne ran, wo das wirklich Sinn machen würde, dass Verpolung blöd ist.
Verkacken einfach.
Ja. Also Gott sei Dank ist in vielen, zumindest im Großteil der Eurostecker, also der kleine, überall gleich. Der passt überall rein.
Ja, gute Sache.
Von daher ist das schon ganz okay.
Kann man ganz schön viel mitnehmen.
Ja, okay.
Sehr schön. Amazing.
So.
Amazing.
Da auch Ingo Baby Gut Laugenbeck noch nicht kannte, habe ich das mal hier gepickt. Das ist eine lustige Produktion.
Da bist du bestimmt wieder wert.
Das Neo-Magazin
Royal mit Jan Böhmermann und William Cohn.
Genau.
Und
den anderen Leuten.
Wie hat Jan Böhmermann gesagt? Wenn ihr alle glaubt, das wäre rassistisch, das stimmt nicht, das ist sexistisch.
Genau. Ein bisschen aber.
Bisschen von allem.
Bisschen
von. Das macht die Kunst aus von dem.
Kunst?
Das ist Kunst? Kunst.
Kunst. Kunst ist erlaubt.
Satire.
Gut, dann kommen wir zu Mobile Messaging.
Schon wieder?
Oh, die Seite sieht auch entsprechend schön aus.
Ja, ein XMPP-Client iOS.
Schnarch.
Nämlich Monal, ein Open-Source-Client, BSD-Lizenz, soweit ich weiß, tut das, was er soll und ist nicht auf Apple-Push-Zeug-Gedöns angewiesen, ist also nicht so, dass sich irgendein fremder Server in dein Java-Account einloggen müsste, damit er die Push-Nachrichten weitergeben kann.
Ja. Das heißt aber auch, dass er deine Batterie leer saugt.
Boah.
Weil er die ganze Zeit die Connections aufhalten
geht
muss.
Geht aber. Also ich benutze ihn jetzt seit 4 Tagen und mein Telefon ist nicht schneller alle als...
Hast du auch so eine Anzeige, wie viel was verbraucht bei dir? Schon, oder? Also bei Android gibt es quasi die Batterieanzeige.
iOS 9 hat so eine Anzeige.
Ah, auch schon mit iOS 9, nicht schlecht.
Usage-Anzeige.
Wo finde ich das?
Settings, Batterie.
Dann gucke ich doch da gleich mal rein. Dann genau, kann ich das sagen.
Also bei Android
darüber haben übrigens ganz viele Leute endlich auch mal
Batterie
gemerkt. Und da hasse ich Facebook heute noch dafür. Man muss normalen Apple iOS-Usern immer sagen, nein, es bringt nichts, wenn du diese Apps aus dem Task-Switcher schließt. Es bringt deiner System-Performance nichts und auch deiner Batterielaufzeit. Würde theoretisch stimmen, wenn es die von Facebook nicht gäbe.
Nee,
weil also,
er hat gerade geflucht, wir haben es rausgeschnitten.
Die haben in ihre App alle möglichen Sachen reingemacht, dass sie halt immer im Background aktiv bleibt, ja, dass sie halt weiter tracken kann, was du so machst, wo du so bist und so weiter und einfach anbleiben kann die ganze Zeit und damit verbrauchst du ja nur fucking viel Energie.
Und in dem
Monal
siehst du es dann.
Und dann sehen die iOS-User das endlich mal, dass dann in der Regel so Facebook irgendwie mit 80% irgendwie Battery-User
80%?
Ja, die machen echt die ganze Zeit Background-Location und ich weiß nicht was, einfach nur, dass die App anbleibt. Nee, ist auch nicht in Ordnung.
Facebook, also Monal hat 1%.
Ja, ist doch geil.
Dann ist fertig. Also
nee, super.
Selbst Mail hat 11.
Und was sagt das? Das sagt er in der Regel auch so, ob es Foreground oder Background war.
Es hat Hintergrundaktivität, ja.
Okay.
Ja, ist doch super.
Ist doch geil.
1. Nee, 1% ist Gewinn einfach.
Also
dann hast du fertig.
1% Gewinn, da will ich mehr Dividende.
Es ist tatsächlich so, es ist halt, es läuft halt nicht ab, die Session irgendwann. Es ist halt echt die ganze Zeit an und wenn mich jemand anjabbert, dann kriege ich es halt damit. Jetzt wäre es noch schön, wenn dieser Client Message-Synchronisation könnte, ja. Ich hatte dafür ja vor einiger, genau, müsste irgendein Ceph unterstützen und vor allem, gut, das müsste ich jetzt noch, bräuchte ich vielleicht noch nicht mal unbedingt, aber was ich echt bräuchte, wäre Message Commons. Das heißt, dass, wenn mir einer schreibt, das auf allen meinen Clients zu sehen ist. Mhm. Also so ist es jetzt halt wieder
irgendwo
jetzt
da.
Jetzt kommt's auf dem Client an, aber dann halt nicht mehr auf meinem Desktop. Bisschen schade. Also Android, unter Android kann ich total empfehlen Conversations. Das ist der super beste Client, der kann das nämlich alle, der kann diese ganzen Xaps, super Sache, bin ich total glücklich mit. Ich suche immer noch so einen iOS-Client. Wenn Monal jetzt noch Message Commons unterstützt, wäre ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt, weil dann hätte ich endlich einen Java-Client, der einfach funktioniert und der gut benutzbar ist.
Ja,
Der ist schön einfach zu benutzen.
Issue schreiben.
Der ist schön einfach zu benutzen und ja, straightforward, macht einfach das, was es soll. Und obwohl er halt nicht deine Daten zu irgendeinem, mit irgendeinem Push-Server sich verbindet, ist er halt fast die ganze Zeit an und man kriegt die Nachrichten drauf. Also schon mal so 70% von dem, was man haben will, aber noch nicht ganz da.
Ja.
Trotzdem, wer einen XMPP-Client für iOS sucht, sollte sich den mal mit angucken. Gut.
Sample.
Dann Volkswagen vor Xcode?
Volkswagen vor Xcode.
Da kommen jetzt einfach zwei, wie wir bewiesen haben, richtig gute Sachen zusammen.
Zwei beste Sachen.
Und zwar da wäre hier ein geiles Xcode, was ist das? Nicht Plugin, ist eine Erweiterung, Framework im Prinzip, ja, ein Framework am ehesten für iOS-Entwicklung oder macOS-Entwicklung gebaut. Das heißt Volkswagen. Und das sorgt dafür, dass wenn man seine Unit-Tests in Xcode-Server laufen lässt, also bei Apple ist es ja so, dass man Unit-Tests nicht einfach irgendwie so auf irgendeinem Linux-Server oder so laufen lassen kann, sondern muss man einen Mac haben und dann muss auf dem Mac irgendwie macOS 10 Server installiert werden, also macOS und dann die Server-App und da ist Xcode-Server dabei und das führt dann die Unit-Tests aus. Alle Leute, die ich kenne, die iOS-Apps entwickeln, die fluchen da ständig drüber. Aber wenn es dann da drin läuft und dann irgendwie die Tests fehlschlagen, dann sorgt Volkswagen Xcode dafür, dass wenn die Tests im CI-Server fehlschlagen, dass sie dann doch eigentlich grün sind.
Das ist wichtig.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja.
Nee, das ist ja auch immer gut
für dich. Super, ist ein genialer
Troll. Für deinen Ribbon, damit das immer grün ist, dass immer deine Builds passing sind.
Ja, aber das Problem an der Sache ist, das machst du nie über einen Xcode-Server, sondern sowas machst du der Einfachheit halber über Travis CI.
Ja, genau. Aber da kannst du das auch benutzen, dieses Plugin. Das ist gut.
Aber das geht auch bei Travis.
Ja, ja. Es geht für verschiedene Sachen. Achso, nee, das war das PHP Xcode.
Ah, und es gibt übrigens auch ein PHP Unit VW. Das ist eine
genau, da,
PHP
da kommt Unit das, Extension. Kommt das ursprünglich
die das auch dafür sorgt.
Und das kann irgendwie ganz viele verschiedene Unit Testing Frameworks, zum Beispiel Travis, Bamboo, keine Ahnung, PHP CI, genau.
Das ist aber genial.
Und dann kannst du quasi sagen, für das gehen nur 3 Tests schief oder für das sieht immer alles grün aus. Eine gute Sache einfach. Oder halt nur einer und dann sieht so aus, als ob du voll schon fast alles geschafft hast. In Wirklichkeit ist alles kaputt.
Alles kaputt.
Aber da hättest du auch einfach keine Tests schreiben können.
Alles kaputt.
Naja.
Ja, also so lächerlich das jetzt gerade klingen mag, manchmal gibt's halt echt so einen Vorteil dadurch, weil
kannst du nach Hause gehen am Freitag. So aktiviert.
Nee, also wir haben halt hier jetzt noch nicht, wir arbeiten ja professionell, aber bei früheren Stints, die ich beruflich irgendwie unternommen habe, ist es halt manchmal so, dass dann irgendwie so ein CI-Setup und das CI-Setup ist halt so eingerichtet, dass irgendwie, wenn gewisse Sachen, Code-Style oder sowas nicht erfüllt werden oder gewisse Tests irgendwie fehlschlagen, dass dann halt nicht gebaut wird und dann auch nicht deployed werden kann. Und du musst jetzt aber den scheiß Midnight-Deploy irgendwie machen und die Builds, die Tests schlagen fehl, weil irgendwie gerade die Datenbank weg ist oder so, die Testdatenbank, weil der Sysadmin von dem Rechner, die gerade irgendwie keinen Bock hat oder was auch immer, und dann willst du einfach so einen Schalter irgendwie drin haben, der schnell sagt, nee, geht schon alles, tschüss,
gute Nacht,
ist
Build complete.
Ist natürlich ein wie sagt man dazu, eine Büchse der Pandora, weil das machst du einmal, stellst damit fest, ja, okay, das hat geholfen und danach hast du das aus Versehen irgendwie immer drin und irgendwie sind immer diese Tests grün und dann bist du dann
live,
wie der Felix gesagt hat, dann kannst du die Tests auch weglassen. Ja. Ganz klar.
Das ist total praktisch. Oder halt einfach.
Ich find's gut, dass es von Volkswagen ist.
Solche Tests, so eine Tests nur Warning machen oder so, keine Ahnung, gibt's bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, das zu fixen.
Ja.
Okay.
Ja, oder halt es.
Dann.
Geschafft.
Sind wir sind am Ende dieser Sendung. Echt? Felix. Ja.
So, muss ich irgendwas sagen? Muss ich irgendwas sagen?
Was? Nee, noch Internet musst du nichts sagen.
Okay.
Genau. Okay. Internet schafft euch ab.
Internet abschaffen.
Das Internet schafft sich schon selber ab, keine Sorge.
Genau. Die genau. Internet schaffen es.
Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen.
Nicht? Wir brauchen nur,
keine Datenautobahn, meine ich.
Wir brauchen keine Datenautobahn, nur Rohre.
Ja.
Aber because keine, the Internet is a series of tubes.
Aber keine Red Tubes, gell? Ganz
keine
vorsichtig.
Red
Tubes.
Ganz nur Tube Red.
Red Herrings, okay, aber keine Red Tubes.
Red Tubes, nicht gut. Tube Red, okay.
Tube
Red. Oder wie heißt es? YouTube Red?
YouTube Red.
Tube Red.
Ja.
Finde ich gut.
Genau. Also, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Internet abschaffen.
Internet abschaffen.
Internet trollen.
Das können wir gar nicht.
Mit Red Herrings.
Mit roten Heringen.
Ja.
Warum? Sind Heringe überhaupt rot aus? Nee,
ja,
oder?
Rote Heringe. Kennst du nicht
Red Herrings? Nee, Heringe sind blau. So grünlich, braun, blau, würde ich sagen. Echte Heringe. Es gibt echte Heringe und unechte Heringe übrigens.
Mhm. Red Herring.
Rote Heringe sind was anderes.
Ja. Genau.
Ja, jedenfalls die echten Heringe sind so grünlich. Blau.
Also. Tschüss.
Obwohl, symbolischer roter Hering. Ein essbarer roter Hering. Scheiße, es gibt auch rote Heringe.
Und essbar. To play us out. Fuck it, we're doing it live.
Ja, doing it live. Jedenfalls.
Da muss ich es dran schneiden, meinst du?
Kannst du auch davor, mir ist es egal.
Netzkultur.
Mach doch, was du willst. Mitten rein.
Mitten rein.
Mitten rein.
Mach es so mitten rein. Gut, liebe Hörer. Schön. War wieder schön mit euch.
Es gibt übrigens ein Emoji für Red Herring, den du dann unter Trollposts setzen kannst.
Steve's Job Nobody Wants a Stylus ist tot.
Auch vergleichbar mit den Harry Potter Fotos an der Wand.
Hey Siri, hey Siri, hey Siri, wie ist das Wetter heute? Wie wird das Wetter morgen? Hey Siri, wie heiß ich?
Mad!
Yeah. Mehr Pixel, mehr Fokuspixel, Autofokus noch schneller, best iPhone ever, bla bla bla. Dadurch hast du nicht mehr so einen Tag, okay, available now und bam und alles hängt irgendwie in der Hotline fest und kriegen nichts, ever,
yeah.
Sondern du hast irgendwie heute die Vorstellung, in einer Woche die Vorbestellung, also nochmal irgendwie ein Halbflash und dann hast du die Auslieferung plus die ganzen Camper vor den Apple Stores,
ever,
yeah. Dreimal Media Event, kostenlos.
Was?
Let me explain. Geile Strategie. Hier, gucke mal, das ist es.
Ja?
Das sieht aus, als wenn hier Antenne reinstecken.
Exposure.
Egal. iPhone, iPad, TV und Schisselfuck.
Sie haben ja nicht gesagt, sie haben es erfunden.
Ja.
Sie haben es
neu erfunden. Kostenlos.
Hier.
Alles neu erfunden. Neue iPhones. Wer hätte es gedacht?
Hör schneller weiter, wer hätte es
gedacht? Aber nicht
neu erfunden. Ein Akku in dem Schnitt.
Yeah.
Der entscheidende Punkt ist,
der leer werden kann.
Ja. Kleines Detail am Rande. Das ist kein billiger Bleistift hier. Nein, der kostet $100.
Yeah.
Durchgedrückt, abgedrückt, was auch immer.
Du kriegst einen Stift.
Brr. Ist einfach nur so ein Longboard im Prinzip. Man kann Rollen unten dran machen und die Kiddies können drauf rumfahren.
So.
Brr. Endlich große Schneideblätter.
Druck.
Double Whopper Edition.
Ja?
Demo Time.
Yeah.
Erstens,
es sind andere Menschen, die sind anderswo in der Politik und sonst wo verhaftet.
Yeah.
Zweitens,
deine App muss iCloud unterstützen. Sie muss iCloud Backup und alles unterstützen.
Das heißt,
alles weg laut.
Total mischugge.
Ja?
Ist scheiße. Du kannst auch immer einfach draufdrücken, dann macht das auch auf.
Yeah.
Und dann kannst du wieder back drücken, dann kommst du zurück.
Sie haben ja nicht gesagt, sie haben es erfunden.
Ja.
Sie haben es neu erfunden. Kostenlos. Alles neu erfunden. Neue iPhones. Wer hätte es gedacht? Hör schneller weiter, wer hätte es gedacht?
Aber nicht
neu erfunden.
Neu.
Stimmt, neu erfunden.
Das war davor schon mal da. Wir haben es aber neu erfunden.